Jetzt.
So.
Hat doch hervorragend geklappt.
Max, wir müssen reden.
Gib mir mal, gib erstmal den Gast den Schlüssel, genau. Bitte.
Danke. Enno, wir auch.
Ja.
Das wird ja mal Zeit, dass du hier mal Gast bist.
Herzlichen Glückwunsch, Enno. Wir haben eine Premiere.
Das ist jetzt meins und du kriegst das hier, weil das wolltest du.
Du bist der erste Gast, der physisch mit unserem Mischpult.
Ja, stimmt.
Verbunden ist.
Eine direkte Leitung von deinem Mischpult,
genau.
In mein Gehirn.
Ja.
Ja, stimmt.
Wie weit geht? Geht nicht bis ins Hirn.
Sie endet an meinem Hörnerv. Aber physiologisch ist der Hörnerv, übrigens wie auch der Sehnerv, ein Teil des Gehirns.
Tschüss.
Prost.
Prost.
Also doch ins Gehirn.
Ja, so gesehen schon.
Aber per Funk, oder? Zwischendurch mal eine Strecke.
Ja, hier so ein, da wo das so an meinem Hinterkopf anliegt.
Ja.
Da sitzt das Gegenstück unter der Haut und der Sender sitzt auf der Haut. Das haftet magnetisch und das geht per Induktion.
Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Also wir haben hier ein großes Mischpult. Dort gehen alle Audiosignale, die wir in unsere Mikrofone schreiben, rein. Wir haben aber natürlich auch noch ein extra Kopfhörerverstärker. An diesem Kopfhörerverstärker sind natürlich unsere Mickey-Mäuse, die wir, Max und ich, aufhaben. Und dort geht aber auch ein weiteres Kabel raus, das wir mit einem große auf kleine Klinken-Geschichte verbunden haben. Dort heraus geht ein Kabel, das Enno mitgebracht hat, auf die wir keine Kontrolle haben, das auch nicht durch unsere Sicherheitsprüfung durchgegangen ist.
Genau.
Ich habe das hier gleich rausgemacht. Und dieses Kabel reicht dann hoch und geht an zwei Platten ran. Nee, Quatsch. An einen speziellen Adapter, glaube ich, ne? Ein spezielles Gerät, das mit dem Cochlea-Implantat verbunden ist. Das sind, sieht man von außen, das sind zwei runde Dinger, die Enno an seinem Hinterkopf trägt, an der Seite seines Hinterkopfs.
Beschwert sich jetzt eher Lehmann?
Nein. mit diesem Zeug ist es verbunden. Und jetzt kannst du erklären, von dort aus wird das jetzt gefunkt oder wie was?
Ja, es ist so, was ich da hinterm Ohr trage, das ist zunächst mal so was Ähnliches wie ein normales Hörgerät.
Also du hast ein Hörgerät, so, das
und,
ist erstmal.
Das hat halt ein Mikrofon, um den Schall aufzunehmen, beziehungsweise einen Eingang für andere Klangquellen. Und es verstärkt allerdings keinen Schall, sondern es erzeugt ein künstliches Signal.
Mhm.
Dieses künstliche Signal wird auf eine Spule gegeben, die auf meinem Hinterkopf sitzt. Und die magnetisch an meinem Kopf haftet. Das kann die deswegen, weil in meinem Schädel unter der Kopfhaut ist eine kleine Aussparung ausgefräst worden, wo das Gegenstück sitzt. Und per Induktion, also im Grunde per extrem Kurzstreckenfunk. So ähnlich wie man damals die Pompri aufladen konnte, so kabellos. Das Signal entgegennimmt und von dort ist so quasi unter Putz ein Kabel verlegt, das an meinem Hörnerv endet.
Unter dem Putz deines Schädels sozusagen.
Ja, genau. Also mein Gehirn selber ist nicht angebohrt, aber es ist so ein Kanal in den Schädelknochen gefräst. Und da geht dieses Kabel durch und stimuliert halt meinen Hörnerv mit einem elektronischen Signal.
Gut.
Und
tatsächlich mit dem elektronischen Signal. Also es wird nicht nochmal ein Schall umgewandelt, sondern es geht.
Ja, du musst dir das vorstellen, so ähnlich wie beim Retina-Display, so an verschiedenen Stellen des Auges wird ein Signal abgesetzt und das ergibt dann Bildpunkte.
Mhm.
Und so ähnlich ist das im Innenohr auch. Da spreizt sich der Hörnerv so auf über mehrere Millimeter und an verschiedenen Stellen sitzen mehrere Elektroden, die dann da, wo sich der Hörnerv aufspreizt, ihn an verschiedenen Stellen reizen. Und dadurch entstehen die Schalleindrücke.
Und diese verschiedenen Stellen repräsentieren dann auch verschiedene Wellenlängen.
Genau, die repräsentieren die Frequenzen.
Mhm.
Ganz tiefe Töne sitzen ganz weit innen und hohe Töne sitzen außen.
Und wie viele verschiedene Frequenzen kannst du so quasi darüber hören? Weißt du das?
Also rein theoretisch, technisch nur 22.
Verschiedene Frequenzen?
Ja, was extrem wenig ist.
Okay.
Aber ganz so einfach funktioniert das alles dann doch wieder nicht, weil durch geschicktes Ansteuern verschiedener nebeneinander liegender Dioden mit unterschiedlicher Stromstärke kann man sozusagen noch virtuelle Kanäle dazu.
Ist das so ein bisschen wie bei RGB, wo es so auch drei Kanäle gibt und daraus aber ganz viele Farben generiert werden können?
Nee, das ist komplett anders. nein, das ist so wie bei Interpolation, wenn du ein niedrig auflösendes Bild hast und rechnest dann die Bildpunkte dazwischen dazu.
Ah, okay.
Und so ähnlich funktioniert das in meinem Gehör auch. Und es ist noch ein bisschen eingeschränkt, aber es reicht aus, um wirklich Musik genießen zu können.
Okay.
Und um sich halt verständigen zu können, um gut was zu verstehen, um zu telefonieren. Und nach ein paar Monaten der Umgewöhnung nimmt man dieses Gehör auch gar nicht mehr als unnatürlich wahr. Es ist wie das Alltagsgehör meiner Kindheit. Und es klingt alles normal. Ihr klingt völlig normal.
Ja. Hast du jetzt gerade, wenn du den Kopf...
Du übrigens auch.
Das ist schön, das freut mich.
Wenn du quasi, sobald du da... Und du hast, das Ding hatte drei, also dein Cochlea-Implantat...
Cochlea.
Cochlea?
Ja, also du kannst beides sagen. Das ist so wie Chinese und Chinese.
Ah, okay. Was ist die hochdeutsche Variante? Egal. Ich mach Cochlea. Das ist okay.
Ja.
Das ist, und da hast du eine 3,5 mm Buchse, so klassisch, was du aus dem Kopfhörer auch rauskommst. Also du kannst da auch dein Smartphone und jedes erdenkliche Gerät anschließen. Hörst du dann besser als direkt mit dem Hörgerät?
Ja.
Also du kannst uns jetzt besser verstehen als mit dem Hörgerät, nur mit dem Hörgerät.
Ja, oder real. Auch als real, wenn wir jetzt.
Ja. Also erstmal nicht Buchse, sondern Klinke. Also
ach so, Klinke, ja.
Natürlich, ne? Und wenn ich halt da irgendwie so einen Fernseher stehen habe und der läuft da so, ist ja logisch, ist wie eine Luftaufnahme. Der gibt Schall ab und dieser Schall muss wieder neu aufgenommen werden. Und die Qualität ist grundsätzlich schlechter, wie wenn du eine Kabelverbindung hast.
Klar.
Und wenn ich mich direkt an irgendwas anstöpsele, mein Telefon, mein Computer, habe ich so einen richtig absolut in jeder Beziehung fehlerfreien und brillanten Sound. Ich höre unglaublich viele Details, die ich nicht unbedingt höre, wenn ich so über die Mikrofone höre. Also ich war jetzt immer noch nicht in einem Konzert eines Sinfonieorchesters.
Mhm.
Ich muss das jetzt auch dringend mal machen, wie es dort ist. Aber ich bin selber erstaunt, wenn ich mir irgendwie so ein Bolero von Ravel oder so anhöre, wie unglaublich differenziert ich das alles mittlerweile hören kann. Und ich kann keine Unterschiede zu meiner Kindheit feststellen, obwohl ich definitiv schlechter höre als mit dem natürlichen Gehör.
Also mit deiner Kindheit darum, weil du nicht schon immer schwerhörig warst, sondern weil das ein Phänomen war, dass du mit irgendwie im Teenageralter, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Genau. Ich bin so im Alter von 14 bis 16 Jahren zu ungefähr 95% ertaubt und habe mich dann 22 Jahre lang so mit Hörgeräten durchs Leben geschlagen. Und hallo Impfgegner, die Ertaubung war übrigens eine Spätfolge einer Maserninfektion.
Oh, ernsthaft?
Ja.
Oh, krass.
Also nur mal so als kleiner Spaß am Rande, weil das Thema ja gerade groß ist.
Ja.
Und naja, Hörgeräte haben halt den Nachteil, sie verstärken einfach nur.
Mhm.
Das heißt, der leiseste Punkt, ab wann du etwas hörst, muss unglaublich weit angehoben werden, bis du dieses Leiseste hören kannst. Der höchste Punkt, ab wann etwas zu laut ist, der hebt sich aber nicht mit an.
Ah, okay.
Das heißt, die Dynamik dessen, was du da reinbekommst, die wird, je stärker schwerhörig du bist, je mehr das Gerät verstärken muss, desto mehr leidet die Dynamik.
Also es wird quasi furchtbar alles auf eine so eine gleiche Lautstärke, alles komprimiert.
Genau, ne, es arbeitet wie ein ganz krasser Kompressor und es gibt zwar so ein paar ausgefuchste Techniken, das angenehm und klingen zu lassen oder Sprache besser zu verstehen, aber unterm Strich ist es so, ab einer bestimmten Schwerhörigkeit kannst du mit Hörgeräten einfach nicht mehr wirklich ausgleichen. Es klingt mies, es klingt scheiße. Michi kennt es sowieso noch, wie wenig ich dann doch immer wieder verstanden habe. Und
ich wollte gerade sagen, also ich vielleicht nochmal so zu der ganzen Geschichte. Enomane auf Twitter, Enomane auch das Blog, @enopark ist ja der Name. Und wir kennen uns ja schon echt ziemlich lange mittlerweile. Ich würde sagen, wie viele Jahre?
10.
Schon über 10 Jahre, Alter.
Ja.
Also noch bevor dieses Ganze, also noch bevor es Twitter und überhaupt gab. Also wir haben uns kennengelernt in Lüneburg. Wir haben relativ zeitgleich, glaube ich, angefangen bei einer Firma, einer kleinen Software-Programmierschmiede in Lüneburg, auch jeweils als Programmierer und haben, glaube ich, 5 Jahre zumindest haben wir zusammen gearbeitet, ne? So 5 Jahre, komme ich das hin?
Ja, haut hin. Also ich habe da Ende 2002 angefangen.
Ich habe, glaube ich, genau so einen Monat oder 2 Monate später als du oder so angefangen.
Und du bist 2008 nach Berlin abgedüst und ich 2009.
Vorher sind wir auch noch zusammen nach Hamburg gegangen, so dazu sagen.
Ja, stimmt. Ich glaube, bin ich dir nach Hamburg gefolgt, bevor du oder nachdem du da schon wieder
weg warst? Nee, genau. Du kamst, glaube ich, genau als ich dann gerade ging.
Ja, so
nach Hamburg, ja. So ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben uns in Lüneburg kennengelernt, haben zusammen programmiert und ich habe Enno kennengelernt als jemanden, der echt fast komplett nichts hört.
Boah.
Also, man konnte mit dir sich in einem sehr ruhigen Raum, wenn man sich gegenüber saß, konnte man mit dir einigermaßen sich unterhalten. Aber selbst dort war es schwierig. Und das konntest du aus der Kombination aus dem Lippen lesen und wirklich halt Dinge hören. Aber nur, wenn halt keine Außengeräusche da waren. Und ich weiß noch, dass halt wenn wir Bier getrunken haben oder was weiß ich, dann haben wir uns meistens, sind wir nicht in der Kneipe gegangen, sondern wir haben das in, weiß nicht, bei Ole zum Beispiel in der Küche gemacht.
Mhm.
Und überhaupt die Dinge, die wir tun konnten, zusammentun konnten, wir waren ja auch befreundet, also es war ja auch tatsächlich irgendwie nett und wir haben ja auch Dinge zusammen unternommen, aber das, was man tun konnte, in kommunikativen Dingen war schon sehr eingeschränkt immer.
Naja, ich weiß noch, wie ich an deinem Geburtstag am Elbstrand rumsaß.
Mhm.
Und das mir unheimlich schwer fiel. Es waren nur Leute da, die ich nicht kannte.
Mhm.
Und dann kannst du einfach nicht connecten, weil ein Gespräch kommt nicht in Gang.
Genau.
Und wenn es in Gang kommt, dann fast immer so, dass man zum 112. Mal erklärt, warum man schlecht hört. Und das ist so ziemlich das Letzte, was du immer wieder erzählen willst, wenn du gerade Leute neu kennenlernst.
Genau.
Oder vielleicht sogar flirten möchtest oder so. Und ich habe halt das Internet gebraucht.
Mhm, genau. Und ich fand das ganz interessant. Du hattest mir, als ich dann 2008 nach Berlin kam, hast du mir ja auch geholfen beim Umzug.
Jetzt kommt das Geheimnis.
Ja, genau.
Ne?
2008 bin ich ja nach Berlin gezogen. Da war ich übrigens ja schon Twitter-Nutzer. Ich war seit 2007, habe ich Twitter genutzt. Und wir saßen dann zusammen in dem Sprinter von Berlin nach... Also in dem
nicht wieder ohne
in dem Liefer, in dem Lieferwagen mit meinem Umzug sind von Hamburg nach Berlin und auf dem Weg gab ich dann Enno mein Handy und hab gesagt, guck mal hier, kannst du mal twittern, ne? Also du hattest ja schon von Twitter gehört.
Ja, du hast mich ein halbes Jahr lang
genau
belabert, du musst twittern, das ist geil.
Genau. Ich stimmt, so Enno, muss man dazu sagen, Enno hat auch ziemlich lange, weil seit wann bloggst du?
Also ein Humane gibt es seit 2005, aber bloggen tue ich eigentlich schon seit 2000.
Okay, krass, ja.
Mhm.
Also das heißt mit anderen Worten, er war schon ein Blogger und ich war auch ein begeisterter Leser. Und ich war mir sicher zu dem Zeitpunkt, dass Enno Twitter lieben würde. Und ich habe ihn immer wieder versucht zu überreden, zu twittern. Das hat aber immer nicht geklappt. Er hat sich immer irgendwie erfolgreich gewehrt. Jedenfalls bin ich dann halt mit ihm nach Berlin gefahren und gab ihm dann mein Handy zur Obhut und habe gesagt, du kannst natürlich auch gerne was twittern. Und dann hat er dann tatsächlich Dinge getwittert und ich glaube, es hat zwei Tweets gedauert, da war er total angefixt.
Ja, nee, es war noch in meiner Erinnerung noch ein Tick anders. Also ich fand das dann lustig. Aber wir haben dann halt, ohne deinen Wagen auszuräumen, in dieser völlig fremden Wohnung da mit Bier und aufgeklappten Laptops gesessen.
Mhm.
Und ich war schon ein bisschen breit und meine Abwehrhaltung gegen diesen Scheiß, der ja nur Zeitverschwendung ist und den keiner wirklich brauchen kann,
du hast die ausgeschriebene Variante von Twitter, oder?
War so dann nur noch ziemlich niedrig und dann, ja, okay, lege ich mir mal einen Account an und so. Das war dann da, wie wir da nachts rumsaßen.
Mhm.
Und was dann natürlich total cool war, war, dass mein zweiter Follower, du warst mein erster, dass mein zweiter Follower Sascha Lobu war. Und das hat dann natürlich sofort Spaß gemacht.
Seid ein Early Adapter, ne? Vorher machen wir mal.
Nee, ich habe danach, ich glaube, noch so ein paar Tage gebraucht oder vielleicht ein, zwei Wochen und habe damit gefremdelt, weil ich nicht wusste, wie wende ich das jetzt richtig an? Wo ist jetzt eigentlich genau der Reiz? Aber in dem Maße, wie ich sozusagen schriftlich diese ganzen Twitter-Charaktere immer besser kennengelernt habe, habe ich mich so dem angepasst und da so viel Spaß dann daran gefunden, dass ich, also ja, süchtig sage ich nicht gerne in solchen Zusammenhängen, aber Twitter ist da schon so.
Das hat dich auch reingesogen.
Ja, genau. Ja. Twitter ist so das Rückgrat auch eigentlich meiner Kommunikation. Schon lange.
Ja, ja. kann man, glaube ich, für uns alle sagen. Obwohl für dich würdest du es gar nicht mehr so sagen, glaube ich, oder?
Ich glaube im Augenblick für mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig.
Okay.
Also ich twitter nur noch sehr, sehr wenig. Ich lese auch nur noch so recht sporadisch im Augenblick gerade. Ich weiß nicht, es ist irgendwie... Ich finde es nicht so spektakulär. Was, also es ist so, ja, tagsüber lese ich quasi kaum noch Twitter.
Ja,
ist irgendwie deutlich weniger geworden bei mir. Keine Ahnung. Also ich war auch mal so eine Zeit lang so richtig, also richtig abhängig, und mittlerweile ist es so eher so, ja, ach, Twitter.
Hm. Ich lasse das halt so laufen, so wie ein Fernseher.
Ja.
Und wenn was irgendwie gerade interessant wird, guckt man halt hin. Und ich kann immer nachlesen. Ich kann nachlesen, ah, was hat der und der denn da heute Schönes gesagt? Und das mache ich dann auch, ohne jetzt meine ganze Timeline nachzulesen.
Also das mache ich sowieso nicht. Aber ich merke, ich bin relativ weit raus. Also das ist so, also mir fällt so auf, wenn ich da mal reingucke. Vorhin habe ich irgendwie reingeguckt und da ging gerade offensichtlich so dieses neue, frische Meme um, mal mehr, mal weniger, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Was jetzt, also das war ja Friedrich hier, I.M. Friedrich hat ja irgendwie im Interview gesagt, so, naja, 5 Anschläge sind in Deutschland verhindert worden, dann war ja nicht so viel klar, ob das wirklich verhinderte Anschläge, bla bla. Und dann hat er so, naja, vielleicht mehr, vielleicht weniger, ist ja das nicht so
wichtig. Kann man nicht auch so kritische Fragen in Form von, ja, dann sagen Sie doch mal, welche sind, was ist aus den Tätern geworden, wo sind die Prozesse gegen diese Menschen?
Naja, die kommen ja so langsam, diese kritischen Fragen,
und ja, genau.
Da reagiert er dann dementsprechend drauf.
Sind die jetzt alle schon in Guantanamo oder, ne? Das ist halt so.
Ja, deswegen wissen wir ja nichts davon, weil die da sind.
Genau, weil die wissen selber noch nicht davon. Das ist so.
Sie werden doch erst noch einen Anschlag. Das,
ja. Teile von ihnen sind sogar in der Regierung. Klick, klack. Wir verraten noch nicht, wer. Große Überraschung. Rechnet hinter da nie mitgerechnet.
Naja, jedenfalls, also wir kennen uns halt seit 10 Jahren und ich glaube seit einem Jahr, nee, nicht mal.
Nee, 2.
Zwei? Okay, seit 2 Jahren hast du dieses Cochlea-Implantat. Und man muss sagen, also ich kenne ja so auch so deinen Alltag, wie du, was du so tust. Und das hat sich schon, also meines Empfindens her hat sich dein Leben so 180 Grad gewendet. So.
Also ich kann mal sagen, wie ich Enno kennengelernt habe. Das war nämlich im Übereck im Friedrichshain, in der Kneipe. Genau. Und
zu welcher Gelegenheit?
Ich glaube, du hast da irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, ob du hast eine kleine... So, also,
Friedrichshain?
Ja, das war, da weißt du, und also...
Nee, ist egal, erzähl mal.
Auf jeden Fall über dich in irgendeiner Form. Da saßen so ein paar Leute und haben uns unterhalten. Es war auch relativ tatsächlich laut in der Ecke. Und meine Freundin war auf jeden Fall auch da und ich saß so neben ihr und du saßt, glaube ich, auch neben... Also wir saßen so ein bisschen im Dreieck und ihr habt euch so ein bisschen unterhalten an mir vorbei. Und ich wollte dann auch an dem Gespräch mit teilnehmen und habe dann so ein bisschen auch was gesagt und habe mich so quasi ein bisschen in den Weg geschoben, einfach so zwischen die beiden, also in die Sichtachse.
Hallo, ich bin auch da.
So in etwa, wie ich das halt so mache mit meiner, auf meine charmante Art. Und Enno machte nichts weiter, als sich weiter nach vorne zu lehnen und weiterhin Diana anzustarren.
Was will der von Diana?
Was will der von meiner Freundin? Ich war so richtig so ein bisschen, so, sag mal, geht's noch? Und das hat dann erst, ich glaube, das hat mir, ich weiß nicht, wie es dann aufgeklärt worden ist. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann erfahren, du musst dich auf den Mund gucken, um zu verstehen, was sie sagt. Oder so. In dem Moment ist das dann auch alles ganz okay. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich kein Vergleich zu jetzt. Also es ist ich erlebe dich ja regelmäßig mal auf irgendwelchen Partys und so weiter und du sprichst ja schlicht, also es ist ja kein Unterschied bemerkbar, sage ich jetzt mal, zu der normalen Bevölkerung, in Anführungsstrichen, Normalhörenden, noch als Normalhörend zählenden.
Ja, also es ist, je nach Situation höre ich halt auf Partys immer noch ein bisschen schlechter als du, manchmal aber auch besser.
Ja.
Also da, wo es so laut ist, aber noch nicht laut genug, dass die Leute anfangen, laut zu reden, da kriege ich so Schwierigkeiten. Da, wo es so laut ist, dass die Leute anfangen zu brüllen, verstehe ich sie besser als du.
Okay.
Und so, das ist so die Faustregel. Nee, aber ich muss sagen, das war, ich hätte schon viel eher machen müssen. Es hat also
wirklich, zahlt das die Krankenkasse eigentlich?
Das zahlt die Kasse.
Sehr gut.
Es war wirklich eine totale Offenbarung. Es hat sich wirklich mein komplettes Leben geändert. Ich mache heute beruflich ganz andere Dinge. alles, was ich die letzten 2 Jahre getan habe, wäre nicht so verlaufen, wenn ich nicht besser hören könnte. Und das trotz dieser krassen Möglichkeiten der schriftlichen Kommunikation im Netz. Aber es macht eben dann doch einen gewaltigen Unterschied aus, wenn du direkt an die Leute rangehst.
Ich fand es am interessantesten, also du warst ja schon ziemlich lange bei den Piraten auch aktiv. Also du warst einer, ich glaube, du warst halt noch ein Prä-2009er, glaube ich, ne? Also, du bist 2009 dazugekommen?
Ich bin 2009er, aber ein ganz früher.
Ein ganz früher 2009er. Auf jeden Fall habe ich immer im Gefühl, du warst sehr, sehr früh bei den Piraten. Und ich habe dann immer gedacht, ja geil, der Enno ist ja ein kluger Kopf, der kann da echt ein bisschen was machen. Aber du hast dich dann auch immer so nicht, du meintest immer so, nee, eigentlich habe ich da jetzt nicht so die Lust drauf. Und das ist halt auch nicht so richtig gut mit, wenn ich kann ja nicht so viel gut hören und dann kann ich nicht irgendwie Reden halten und dann kann ich nicht auf Parteitagen unterwegs sein und halt die entsprechenden Dinge tun, die man halt so tut in der Partei. Und ich bin dann eher so ein mitläufiges Mitglied so. Und das hat sich ja auch sofort gewandelt, nachdem dann irgendwie du hören konntest, hast du dann ja auch irgendwie sofort angefangen, dich auch sehr viel mehr zu engagieren in der Partei und Dinge zu tun, oder? War das nicht so?
Ja, es ist so die typische Nummer. Ganz viel Parteiarbeit findet halt in irgendwelchen Kneipen stammtischmäßig beim Bier statt, auch wenn es irgendwie so die Pads gibt.
Ach, das ist bei Liquid Feedback.
Das ist Liquid Feedback.
Ja, genau. Glück, Glück. Und, Glück. Ja. Nee, ich habe ja Sommer 2009 habe ich schon ziemlich viel gemacht. Ich saß da auf dem Bundesparteitag in Hamburg und der Thorsten Wirth, der InsideX auf Twitter, der war damals im Bundesvorstand und der hat gesehen, dass ich da irgendwie verloren rumsaß, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich meine Stimmkarte immer nur noch mit den anderen hebe, ohne zu wissen, was ich da jetzt eigentlich gerade tue.
Ich glaube, das machen die meisten anderen auch. Insofern ist das gar kein großes Problem.
Ja, das ist das Schönste überhaupt. Wenn ich erzähle, was alles doof ist, weil ich schlecht gehört habe, dann ist die Standardantwort auch immer, das geht allen anderen auch. Also auch so, wenn ich sage, so im Club, das ist so anstrengend dann da, wenn man da flirten will und wenn man sich gegenseitig ins Ohr schreit, dann versteht man das gar nicht, dann sagt man nur so ja, ja oder so. Und dann heißt es sofort, ja, das mache ich auch immer. Das ist
ja.
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 Ja,
ja.
Ja.
Was,
ja, ja.
Flirten in Clubs, weißt du?
Ich halt den während des Parteitages den @Piratenpartei-Account bekommen. Und vom Parteitag.
Wie bekommen?
Ja, also das Passwort dazu bekommen.
Ach so.
Und hab halt so am Protokoll entlang getwittert. Einige haben sich beschwert, warum plötzlich so viele Tweets kamen und vorher nicht. Aber ich habe den dann noch so den ganzen Bundestagswahlkampf 2009 über halt diesen Twitter-Account gepflegt und mich da ein bisschen so mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kurz geschlossen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hab dann aber auch wieder aufgehört wegen eines einschlägig bekannten Berliner Piraten, den wir auch alle von Popcorn-Piraten kennen und der immer wieder als Troll auffällt. Der hat es mir tatsächlich schon Anfang 2010 madig gemacht.
Ach, du bist sozusagen einer von diesen Hipstern, die sich schon von den Trollen, von den heutigen Trollen schon damals haben trollen lassen.
Ja, genau.
Ah ja.
Also ich wurde schon von dem getrollt, bevor es cool war.
Magst du den Namen jetzt nicht sagen, oder?
Ja, ich könnte den Namen auch sagen, aber ich möchte das eigentlich nicht so gerne.
Okay. Na gut, okay.
Und ja, okay.
Also,
du bist tatsächlich wegen einer Person wieder bei den Piraten ausgetreten?
Nein, ich bin nicht ausgetreten, aber ich habe wegen des Klimas, das dort herrschte, in dem Bereich erstmal nicht mehr weiter mitgemacht und war zugleich dann frisch nach Berlin umgezogen und da auch schlicht erstmal selber mit mir selbst beschäftigt. Und dies wieder hören können, also die linke Seite wurde im April 2011 implantiert, die rechte im Oktober. Und allein das linke Ohr hat schon so viel gebracht, dass ich da plötzlich ganz viel Spaß am Wahlkampf hatte. Und dann hingen da plötzlich diese Plakate und man hatte das Gefühl, boah geil, das könnte ja was werden. Und als wir dann wirklich dieses krasse Ergebnis hatten, hier bei der AGH-Wahl, war dann auch so die ganze Berliner Schicht der Aktiven mit einem Mal ausradiert, weil die saßen alle im AGH oder an der BVV. Und das betraf fast alle wirklich Aktiven. Das heißt, damit der Laden innerparteilich irgendwie am Laufen bleibt, musste jetzt sozusagen in die zweite Reihe ran. Und da habe ich dann einfach erstmal irgendwo irgendwelche Sachen gemacht und dann halt Ja, für den Landesvorstand kandidiert und das ein halbes Jahr gemacht.
Also mehr so, tatsächlich so aus dem Grund heraus, weil du festgestellt hast, dass da fehlen jetzt unglaublich viele Leute? Oder?
Naja, ich habe es natürlich gemacht, weil ich Lust dazu hätte, aber es ist auch ein Vakuum entstanden. Das heißt, es war unglaublich dankbar. Wenn du da jetzt angekommen bist und irgendwie Bock hattest, was zu machen, konntest du sofort an allen Ecken und Enden helfen und das tun, was dir Spaß macht.
Das wird ja auch bei den Bundestagswahlen jetzt einer Partei, die deutlich mehr Stimmen haben wird als beim letzten Mal, so geben, dass da ja schon die Leute gesucht, also gerade auch für Mitarbeiter und sowas ist das ja, wird es ja echt schnell dünner. Also ich glaube ja noch nicht so richtig, dass die Piraten wieder in den Bundestag kommen, aber wieder, dass die Piraten in den Bundestag kommen.
Diesmal schaffen sie es, glaube ich, nicht.
Aber bei anderen, auch bei anderen Parteien wird da schon heftig gesucht nach Leuten, die doch schon mal bei den ganzen zu erwartenden Abgeordneten arbeiten können.
Ja, hier die FDP hat da bestimmt
welche abzugeben. Leute, ja. Ja, die schieben die ja alle jetzt gerade in die Ministerien ab, damit die noch wenigstens versorgt sind und nicht alle auf der Straße sitzen. Genau. Und von dem Hartz IV, was sie, ach nee, haben sie ja gar nicht eingeführt, waren ja SPD. Du hast jetzt, also so ein Kochlehrer ist, habe ich irgendwie, das stand, du hast mal ein Foto davon gemacht, von diesem Gerät, von der Fernbedienung hast du mal ein Foto gemacht, du hast dich mal über die Fernbedienung aufgeregt.
Ich habe von allem Fotos gemacht.
Genau.
Ich habe sogar ein YouTube-Video von einer OP, allerdings nicht von meiner.
Ah, okay, und da stand, sondern von irgendeiner OP von irgendwem. Na toll, das ist so eine YouTube-Videos habe ich auch.
Moment mal, Marina Weißband hat geheiratet, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt.
Eichhörnchen. Und da stand auch, ich dachte, da stand so klein Kochlehrer drauf und ich dachte, das wäre der Hersteller sozusagen. Einen kurzen Moment.
Nee, das ist das lateinische Wort für Innenohr, für die Hörschnecke.
Genau.
Ist die Cochlea. Mhm. Und einer der Hersteller, es gibt drei wirklich bedeutende, einer der Hersteller heißt Cochlea mit dem R hinten dran.
Ah.
Macht so ein Wortspiel aus Cochlea und ihr. Und von dem habe ich auch mein Implantat.
Ah, okay. Und ich dachte, ich habe mich nämlich schon gewundert, dass dann quasi so für so ein Markenprodukt immer so, also ich meine, hätte ja auch sein können, wie Viagra oder sowas, dass das so ein umstrittenes Ding ist, aber.
Nee, die haben halt ihre Marke unheimlich geschickt gewählt, sodass man einfach nur vom Fachbegriff zum Markennamen nur ein R hinzuschreiben oder weglassen muss. Und das bringen natürlich alle immer durcheinander.
Gut, mich auch.
Und Daumen. Naja, es gibt halt noch MedL und Advanced Bionics. Das sind so und Cochlea, das sind so die drei großen.
Welches würdest du, also du hast irgendwie mal geschrieben, dass damals hast du dich offensichtlich für die entschieden. Du hattest die Wahl, konntest du dir sagen, ene mene mu, ich hätte gern das.
Mhm.
Und mittlerweile wärst du aber gar nicht mehr so sicher, ob du das nehmen würdest?
Ich bin mir nicht sicher. Also es ist sehr, sehr auf der Kante. Man kann die Dinger halt nicht Probe hören.
Logisch.
Und nach dem, was ich so mitgekriegt habe, was einige Leute für Erfahrungen mit dem Konkurrenzhersteller MedL gemacht haben, würde ich jetzt vielleicht stärker erwägen, MedL zu benutzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich täte, wenn ich vor der Wahl stünde, weil die Einstellmöglichkeiten und die Programmierbarkeit bei Cochlea eben umfassender ist als beim MedL. MedL verfolgt mehr so die Philosophie, möglichst ungefiltert und mit möglichst wenig Filterung zu arbeiten.
Mhm.
Und Cochlea ist halt mehr so, also MedL ist die Kamera-App und Cochlea ist Instagram.
Ach so, okay. Ja. Also sozusagen das eine ist Hardcore-Filtern und Bearbeiten und das andere ist, okay.
Ja, und ich kann halt mehr machen, habe mehr Programme zur Auswahl, die ich unterschiedlich einstellen kann. Da kommen wir dann auch ein bisschen zur Cyborg Society. Ich würde nämlich diese Programme gerne selber einstellen können. Kann ich aber nicht. Ich muss extra in die Klinik und das wurmt mich.
Wie? Ach, um die Programme zu bearbeiten, musst du in die Klinik?
Ja, genau. Also das kannst du dir vorstellen wie so ein Equalizer. Da kann ich tatsächlich einstellen, auf welchen Frequenzen was wie laut wird. Und dann noch so allerlei lustige Zusatzeinstellungen, die es da so gibt. Und ich könnte halt das Gerät zu stark einstellen, sodass es zu einer Überstimulierung kommt. Es sollte eigentlich nur meinen Hörnerv schädigen und auch nur, wenn ich das auf Dauer tue und wahrscheinlich sogar reversibel, was man gerade so sagen kann. Aber so genau weiß das keiner und wenn man da wirklich zu viel Strom auf so einen Nerv drauf geht, kann das tatsächlich zu seltsamen Anfällen kommen, dass man sich plötzlich nicht mehr bewegen kann oder die Augen anfangen zu zucken oder so.
Oh.
Also es ist durchaus möglich, da Schaden anzurichten. Wenn man da aber vorsichtig und verantwortungsvoll rangeht und nur halbwegs so ein bisschen weiß, in welchem Rahmen kann ich mich jetzt bewegen, eigentlich nicht so das große Problem. Zumal Cochlea eine eingeschränkte Version seiner Software herausgeben könnte, mit der man eben keine gefährlichen Dinge einstellen kann, aber Basics einstellen kann, irgendwie sich sagen kann, ah, das wäre jetzt total schön, wenn ich irgendwie auf Programm 4 mehr Bässe hätte oder so. Und ein Beispiel ist, ich habe mir...
Also du hast verschiedene Programme für verschiedene Hörsituationen jetzt, um das
genau, mal... Genau. Und eins, das entspricht dem, was man gemessen hat und womit ich angeblich am besten hören können soll. Das benutze ich halt am seltensten.
Okay.
Zwei macht alles so, dass ich in einer ruhigen Umgebung möglichst gut höre. Drei macht das Gegenteil. Es hat so eine Art Richtmikrofon und ist für sehr laute Umgebungen gedacht. Und vier ist so ungefiltert wie möglich. Damit höre ich am liebsten Musik. Mhm. Klingt eigentlich alles am besten und ich trage es auch im Alltag eigentlich am liebsten. Aber am Test verstehe ich dann doch Sprache signifikant etwas schlechter, interessanterweise. Okay. Und habe ich dann nochmal nachgefragt, die tiefste Bassfrequenz, die ich bis neulich hören konnte, war 180 Hertz. Mhm. Und der Audiologe hat mir gesagt, das niedrigste ist 63 Hertz. Habe ich ihn gebeten, das mal umzuschalten, dass ich wirklich die allerniedrigste Frequenz zu hören bekomme. Und das ändert allerdings nichts daran, wie die Diode physikalisch in meinem Ohr sitzt. Das heißt, die Frequenzen wurden nur anders auf die Dioden verteilt. Mhm. Das heißt, alles hat sich ein bisschen nach oben verschoben. Das heißt, alle Stimmen klingen irgendwie ein bisschen nach Mickey Mouse, obwohl Musik ein bisschen fülliger jetzt klingt. Aber alles ist halt leicht nach oben transponiert und verzerrt und Stimmen klingen unangenehm. Und ich musste jetzt wieder hinfahren, um es rückgängig zu machen. Dabei könnte ich einfach da irgendwie... In der Software klickel die Klick und zurück und
funktioniert das per Funk? Programmieren das ja, per Funk oder per Kabel? Oder?
Nee, es gibt halt einen speziellen Adapter, den stöpselt man dann da rein und das andere Ende kommt per USB im Rechner und auf dem läuft dann eine besondere Software für Windows und da kann man das dann halt machen.
Und die darfst du natürlich niemals auf deinen eigenen Rechner kopieren?
Eben, genau. Die kriegen nur zertifizierte Leute, so in den Kliniken und so und in Deutschland kämpfen gerade die Audiologen darum, also nicht die Audiologen, die Akustiker, die sind Hörgeräte anpassen, auch mit diesem Zeug arbeiten zu dürfen und die Anpassungen vor Ort zu machen, was auch sinnvoll ist eigentlich, um nicht immer in die Klinik rennen zu müssen. Ich meine, stell dir vor, du wohnst irgendwo in der Pampa und die nächste wirklich große Klinik, die solche Implantate machen kann, ist 300 Kilometer entfernt.
Klar.
Das ist nicht so mal eben... hier mit der Tram zur Charité rüberfahren.
Ich meine, das könnte man ja eigentlich, klingt ja so, als ob man selbst wenn man das jetzt nicht selber machen mhm. kann, dass man zumindest sich irgendwo per Skype reinschaltet und dann irgendwie dass man steckt mal sein USB-Kabel an und dann kann das remote steuern wenigstens.
Ja, das wäre auch eine Idee, ne? So das geführt zu machen und so.
Wie ist es, hast du es schon mal irgendwie, also ich meine, so das Kabel, das kann ja nun nicht so aus der Welt gefahren sein, das ist, wenn man das mal irgendwie mal vom CCC zeigt oder sowas, da gibt es doch bestimmt irgendeinen Kabelexperten, der das schon mal gehabt hat.
Ja, wir arbeiten dran.
Okay.
Also sind alles proprietäre Stecker, proprietäre Kabel. Aber schon ein Beispiel, dieses Kopfhörerkabel, das ich jetzt hier benutze, um mich hier anzuschließen, kostet beim Hersteller, wenn ich das jetzt nachbestellen will, 200 Euro. Das hat einen Wert von vielleicht 2,50 Euro, wenn es hochkommt. Und das ist schon einer der ersten primitivsten Hacks, die wir jetzt planen mit der German Cyborg Society, ist halt dieses Kabel nachzubauen.
Klar.
Wirklich den proprietären Stecker, der da reinkommt, mit dem 3D-Printer ausdrucken und eine Kleinserie produzieren von dem Zeug. Es scheint kein Industriezeug zu sein, das du irgendwo so bestellen kannst. Und dann haben wir schon ausgerechnet, dass wir deutlich unter 5 Euro pro Kabel liegen. Und sollte das Ganze gut funktionieren und nicht anfällig sein und
weniger... Auch ein Serienprodukt. Ich meine, so ein 3D-Printer-Geschichten sind ja schön und gut, wenn man davon 5 Stück braucht. So. Aber wenn ihr zum Beispiel so etwas dann über die Cyborg Society irgendwie auch anbieten wollt...
Ja, also Kleinserie ist auch angedacht, aber wir müssen halt erstmal ein Prototypen bauen und es muss halt erstmal funktionieren. Richtig, ja. Ja, und also tatsächlich plane ich auch eine Kleinserie und die darf ich natürlich dann nicht kommerziell abgeben, weil da hätte der Hersteller was dagegen.
Selbstverständlich.
Aber wer Mitglied in der Society wird, wird
das. Was ist denn die Cyborg Society? Bitte? Was ist denn die Cyborg Society?
Genau, erzähl doch mal über die Cyborg Society.
Ja, also die Cyborg Society ist eine Organisation oder ein Verein. Ein Verein klingt immer so vereinsmeierisch, den ich gerade gründe.
Ein Club.
Club. Den ich gerade gründe. Das erste Vorgründungstreffen ist jetzt kommenden Montag in der C-Base um 19 Uhr. Da kann wirklich jeder kommen, der da irgendwie Bock zu hat und sich für das Thema interessiert. Und
jetzt am nächsten Montag, 19 Uhr, C-Base.
Ja, genau.
Okay, also
am
22.
Ich habe ihn noch nicht announced, weil wir eventuell noch 19. ein kleines Event machen und ich heute Abend.
Hier ist schwerhörig.
Sorry. Ja. Oh, so ein Cochlea.
Ja, ich muss den nochmal offiziell announcen, den Termin, weil wir machen da eventuell noch ein kleines Event, aber das erfahre ich erst heute Abend noch endgültig.
Also du bist jetzt wirklich der erste Cyborg. Ich dachte ja schon, dass nicht der erste Cyborg, aber du bist ein Cyborg.
Ja.
Ich dachte ja schon, dass so eine Brille eigentlich schon so eine Art Cyborg-mäßig
wäre. Das ist eine reine Definitionsfrage.
Natürlich.
Aber Cyborg ist schon sollte Hardfuck
bekannt sein, ne? Also einer der Gründe, warum, also du standst natürlich schon seit 1000 Jahren auf unserer Liste von Leuten, die wir einladen wollten, war einer der Gründe, warum wir dich jetzt...
Du hast mal gesagt, ihr ladet keine Politiker ein.
Du bist auch nicht. Wir haben dich auch nicht als Politiker eingeladen.
Du bist ja hier als Privatperson.
Egal, aber auf jeden Fall, einer der Gründe, warum wir dich jetzt vorgeschoben haben, ist jetzt auch vor allem.
Vorgeschoben?
Ja.
Echt?
Wir hatten doch eigentlich, wollten wir. Na egal. War auf jeden Fall.
Herr Lehmann.
Nein, ist egal. Wir müssen hier keine interne aus.
Nein, so vorgeschobene, es klingt so vorgeschoben, nein, so wie also, vorgeschobene Gründe.
Weil ich auf der SIGINT war und dort hat Enno halt einen Vortrag gehalten.
Ja.
Über Cyborgism und auch über die Cyborg Society und dem ich lauschen durfte. Und ich war sehr, sehr begeistert und hat mich, das war glaube ich, ich würde schon sagen, so der beste Vortrag, den ich dort auf dem Kongress gehört habe. Und das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, so, jetzt machen wir das Thema jetzt hier einfach mal. Und dann haben wir da einfach mal direkt vor Ort Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, cool, vielen Dank.
Also. Genau, und da hast du ja schon auch von der Cyborg Society geredet. Mhm. Und von dem Cyborgism. Und dort hast du auch vor allem eine ganz eigene Definition. Oder ich weiß nicht, wie eigen die jetzt ist, aber auf jeden Fall, du hast da eine Definition, fand ich sehr schlüssig hergeleitet. Könntest du die vielleicht nochmal...
Ja, also wenn es einfach nur darum geht, Technik mit dem Menschen zu koppeln, dann beginnt die Geschichte der Cyborgs mit dem allerersten Holzbein.
Mhm.
Und so gesehen ist also jeder, der irgendwas in dieser Richtung ständig hat.
Die Piraten sind also alle...
Ja.
Genau.
Ja.
Und die Piraten waren schon immer so diese
Cyborgs.
Ja, genau. Es ist also mein ureigenes Gebiet. Und deswegen fasst man die Definition ein bisschen anders. Ich meine, ein Holzbein ist cool, aber dröge, weil du kannst es nicht programmieren.
Nee, das ist blöd, ja.
Es ist immer so, kommen Leute an und sagen, oh, ich bin auch ein Cyborg, weil ich habe das hier. Ich sag, cool, kannst du es auch programmieren? Und so gibt es ein langes Gesicht. Und es hat nichts mit der Programmierbarkeit zu tun, es hat was damit zu tun, ob es deine Sinne oder Fähigkeiten über das Normalmaß hinaus erweitert. Das ist eigentlich die Definition dessen, was ein Cyborg ist. Also nicht nur der Ausgleich irgendwelcher körperlichen Mängel, wie jetzt zum Beispiel bei mir das fehlende Gehör durch ein künstliches, sondern mit diesem Gehör dann auch Dinge anstellen können, die andere Menschen so nicht anstellen können.
Und unter anderem dich hier sozusagen direkt mit unserem Kopfhörerverstärker zu verkabeln.
Ja, wobei das jetzt ein bisschen fummelig ist, aber Cyborgism ist halt noch komplett in den Kinderschuhen. Das
ist doch alles Alpha.
Kennst du denn auch Frequenzen hören, die wir gar nicht hören können?
Nee, eben kann ich nicht, aber das würde ich gerne tun.
Ja.
Das könnte ich, wenn ich mir die Geräte selber programmieren könnte.
Also die Technik ist dazu in der Lage, das ist, also du könntest quasi wie eine Fledermaus, geil, du könntest dir ein Ultraschallgerät bauen.
Ja, eben.
Das ist cool.
Genau so einen Quatsch will ich ja machen.
Aber das könnte man ja fast über einen Analoganschluss doch hinkriegen.
Das kannst du auch mit Hörgerätetechnik hinkriegen und mit wenig Aufwand. Aber mir geht es ja darum, mit dem Kram zu spielen, zu hacken, zu gucken, was geht und was kann man wie aus diesen Sachen machen. Weil die Technik ist schon da und dann will man damit spielen. Das ist das klassische Hacker-Ding. Und wir waren bei den Definitionen.
Genau. Ja.
Also die wichtigste Definition ist eigentlich, die Fähigkeiten zu erhöhen oder die Sinne.
Mhm.
Also Dinge wahrnehmen zu können, die andere Menschen so nicht wahrnehmen können. Das ist dann zum Beispiel auch schon dieser Magnet im Finger, mit dem man mit einiger Übung tatsächlich erspüren kann, ob hier ein WLAN ist oder nicht. Allerdings kann man noch nicht spüren, ob das WLAN frei ist oder nicht.
Genau, so, und das ist, nee, 128-Bit-Verschlüsselung. Das kriegen wir jetzt nicht. Aber
Dann muss man noch vom Werkzeug abgrenzen, weil mit einem Fernglas kannst du zum Beispiel auch weiter sehen als mit deinem natürlichen Auge. Aber du trägst das Fernglas halt nicht implantiert. Und dann bleibt am Ende nur die Frage übrig.
Es muss auf jeden Fall mit dem Körper nicht irreversibel, aber schon irgendwie ständig verbunden sein.
Genau, es muss so eng mit deinem Körper verbunden sein, dass du es höchstens zum Schlafen ablegst.
Mhm, okay. Also ein Google Glass wäre dann tatsächlich so etwas. Also genau. mein Smartphone, ich habe glaube ich mal irgendwann einen TED-Vortrag gesehen, da hat der Typ, der dort den Vortrag gehalten hat, behauptet, hier, wir sind alle Cyborgs, seit wir unsere Smartphones haben. Weil das halt irgendwie auch unsere Sinne und unsere Fähigkeiten erweitert, ja. Mhm. Wobei du dann würdest sagen, auf eine Art schon, aber dann doch nicht, weil wir das Smartphone auch einfach irgendwo weglegen können. Obwohl wir eigentlich, das ist dann die Sache, weil wir eigentlich tragen wir es ja tatsächlich die ganze Zeit rum.
Ja, ich würde tatsächlich das Smartphone schon mit unter Cyborg dieser Devices fassen.
Jo, ich bin auch Cyborg.
Wo können wir unterschreiben zur Cyborg Society?
Ja, also Mitgliedsbeiträge gebe ich noch raus. Es wird ein Formular geben. Das Ding muss halt noch gegründet werden und solange kann man halt nicht Mitglied werden. Ach, aber ihr seid herzlich eingeladen zur Gründungsversammlung. Die wird irgendwann im Herbst in der C-Base sein. Und ich hoffe, dass wir dann mehr als 3 Leuten da sitzen. Das ist im Moment so gerade meine Hauptarbeit und Hauptsorge. Aber nee, ich würde tatsächlich sagen, das Smartphone ist ein Cyborg-Device. Sofern du es tatsächlich komplett in dein Leben integriert hast und immer bei dir trägst und es dich den ganzen Tag begleitet.
Check.
Ja. Also zum Beispiel so wirklich abends das Letzte, was du weglegst.
Check.
Und morgens weckt es dich.
Ja, check. Ne? Und ich nehme es in die Hand und check.
Und vor allen Dingen, wenn du dich damit im Alltag bewegst, fügt es zu deinen Sinneswahrnehmungen virtuelle Layer hinzu, mit denen du, auch wenn das jetzt noch nicht visuell passiert, Informationen wahrnehmen kannst, die dich umgeben.
Ja,
das ist. Und es ist also tatsächlich eine Sinneserweiterung. Das Ding dient nicht einfach nur jetzt der Ferntelefonie, sondern du kannst damit sehen, wie komme ich jetzt von dieser Stelle am besten irgendwie mit dem ÖPNV weg und statt Pläne einblenden und auf Twitter gucken und auf Foursquare oder Latitude gibt's ja jetzt bald nicht mehr. Aber all diese Dinge, es macht das Smartphone, wenn man es wirklich intensiv nutzt, wenn man es so nutzt, wie es gedacht ist, macht es dich tatsächlich auch schon zum Cyborg.
Hm.
Also quasi Fernsinne. So ein bisschen ein, also es verpasst.
Erweiterte Sinne.
Naja, ich meine, so Sinne, die auch nicht, also ich meine, so auf der kurzen Distanz jetzt hier vor Ort ist so ein, wenn ich jetzt, sind meine Sinne eigentlich im Wesentlichen noch überlegen deutlich den Sinn, die ich mit dem Telefon habe im Zweifelsfall. Aber wenn ich wissen will, warum ist jetzt gerade die Feuerwehr da draußen vorbeigefahren oder bleibt das Wetter so, wie es ist? Also als Wettersinn ist ein Smartphone sehr gut geeignet und meinte ich jetzt darum Fernsinn, also für eher entferntere Dinge.
Ja, genau, all diese Dinge. Und wer sein Smartphone halt hinreichend tief in sein eigenes Leben integriert hat und eigentlich auch nicht mehr ohne lebt und nicht mehr ohne leben will, und das eben auch aus diesen Gründen nicht als Sucht betrachtet, ist eigentlich ein Cyborg. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, wenn man jetzt sowas wie Google Glasses hat, braucht man das ab einem bestimmten Punkt noch oder reicht vielleicht ein kleiner elektrischer Impuls an einer bestimmten Stelle irgendwo in dein Rückenmark und Sender, Empfänger, User-Interfaces und so. Also ab wann haben wir vielleicht so einen kleinen Chip implantiert, der so Reiskorngröße hat und auch keinen besonders tiefen Eingriff in den menschlichen Körper mehr darstellt und auch Nervenbahnen nicht mehr direkt gefährdet, weil er vielleicht das Signal auch aus leichten Distanzen abgreifen kann, ohne dass man jetzt irgendwas direkt an einen Nerv koppeln muss. Daran wird ja alles gearbeitet. Das heißt, du kannst dein Smartphone vielleicht in 10 bis 20 Jahren tatsächlich implantieren lassen. Und die visuellen Eindrücke dessen, was du auf dem Display siehst oder wofür du jetzt Google Glasses brauchen würdest, die werden dann einfach in dein Gehirn eingespeist.
Du hattest eine Sache, ich glaube, die ist mir so am krassesten von deinem Talk in Erinnerung geblieben, war dann, wo du dann erzählt hast, so ja, die Weiterentwicklung des Cochlea gehen dann eben in diese Richtung, dass man die Direktverbindung mit dem Hörnerv nicht mehr durch elektrische Impulse macht, sondern durch Lichtimpulse. Und dann dachte ich mir schon so, hä, was? Lichtimpulse? Dann meintest du, dann hast du das gleich aufgefangen und meintest du, ja, aber es ist schon klar, dass der Hörnerv keine lichtempfindlichen Zellen sind, aber es gibt da schon Methoden, wie man das durch genetische Veränderungen dann halt irgendwie
ganz genau
den Hörnerv zu einem lichtempfindlich macht.
Achso, dass man also von vornherein mit entsprechend. Das ist natürlich auch spannend. Dass,
ich fand das total, es hat mich total weggeblästet. So, ich bin da, so nee, ja, jetzt machen wir das einfach mit Licht und dann können wir das höher auflösen. Ja, es geht aber natürlich nicht. Dann machen wir halt einfach mit per genetischer Veränderung einfach den Hörnerv lichtempfindlich.
Ja, also bei der Gentechnik muss man ja zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist irgendwie in die Vererbung eingreifen. Das soll da natürlich nicht gemacht werden, sondern es soll das gemacht werden, was auch heute schon bei Gentherapie Alltag ist. Das heißt, du hast ein nicht wie gewünscht funktionierendes Gewebe und du injizierst in dieses Gewebe Genferen. Das sind ungefährliche Viren, die den Genschnipsel enthalten, den du in den Körper bringen möchtest und bestimmte Zellen infizieren und dadurch diesen Genschnipsel in diese Zellen hineinbringen und an den folgenden Regenerierungsstufen dieses Gewebes fangen dann die Zellen an, die gewünschten Eigenschaften zu haben.
Das ist aber noch Zukunftsvision.
Nein, oder? Wird heute gemacht. Ach so? Das nennt man Gentherapie.
Ah, krass.
Also ich weiß jetzt nicht, bei welchen Erkrankungen das eingesetzt wird. Ne? Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, bei welchen Erkrankungen das eingesetzt werden, meistens Erbkrankheiten und so. Aber wenn man dann so in der Zeitung liest, so die und die Erkrankung kann man mittlerweile per Gentherapie behandeln oder heilen, dann ist genau das gemeint und das wird schon seit über 10 Jahren gemacht.
Ach krass, wusste ich gar nicht.
Und es hat also nichts damit zu tun, das genetische Material, das du weitervererbst, zu verändern. Ja. Dazu müsste man dann tatsächlich dann an deine Hoden ran und deine Spermien irgendwie so verändern, dass du zukünftig anderes Genmaterial als zuvor enthalten. Das wird aber nicht gemacht, darum geht's nicht. Und damit ist es tatsächlich möglich, den Hörnerv lichtempfindlich zu machen. Dann kann man die Dioden wesentlich enger packen, weil es nicht so, weil die sich dann nicht gegenseitig elektrisch stören. Das ist gerade im Innenohr besonders kompliziert, weil die Flüssigkeit im Innenohr wie ein Elektrolyt wirkt, also leicht leitend ist. Und dann könnte man eine wesentlich höhere Auflösung des Klangeindrucks erzielen. Und man hat zwei Probleme, die werden halt noch zu heiß, aber ich glaube, das Problem löst sich mit der Zeit fast von alleine, wenn man genug dran rumforscht. Das andere Problem halt, wir brauchen einen lichtempfindlichen Hörnerv und das hat man jetzt mit Mäusen gemacht. Man hat also per Gentherapie den Hörnerv so verändert, dass man dann ein Lichtsignal da reingeben konnte und dann anhand der Hirnströme der Maus gemessen hat, diese Maus hört jetzt was, wenn wir dort im Ohr Licht anmachen. Aber und das, hoffe ich, kommt dann irgendwann auch für Menschen und ich bin gerade sehr geneigt, mich da irgendwie auch als Proband zur Verfügung zu stellen. Ich versuche gerade rauszukriegen, wer das genau macht, um mit dem Kontakt aufzunehmen.
Cool.
Ist dann nicht eigentlich der nächste Schritt, sozusagen Sinne zu reaktivieren, die wir im Laufe der Evolutionsgeschichte schon mal hatten, aber verloren haben? Also was mir jetzt so auf Anhieb einfällt, wir sind ja mal Affen gewesen und hatten alle Schwänze und hatten wahrscheinlich dann auch entsprechend in diesen Schwänzen also die Fähigkeit, was zu fühlen. Und wahrscheinlich sind dann auch irgendwo im Hirn die Nervenenden vorhanden, die man bräuchte, um das zu stimulieren und dass man die vielleicht wieder reaktivieren könnte. Also vielleicht
Und dann mit einem Buttplug musst du dann was
übernehmen. Du willst dir einen künstlichen Schwanz bauen.
Ich will mir einen künstlichen Schwanz bauen, um Twitter-Nachrichten zu empfangen. Also wäre jetzt so der erste, meinetwegen auch Flossen oder virtuelle Kiemen oder sowas.
Ja, das klingt nach einem sehr coolen Projekt. Also so einen Schwanz hinten anbauen, das müsste eigentlich gehen. So abgreifen mit den Nervenenden ist halt sehr problematisch. Da müsste man rauskriegen, wo die bei Menschen genau sitzen und ob die noch reaktivierbar sind. Und
beziehungsweise direkt im Hirn die entsprechenden Stellen stimulieren.
Nee, ja, das kannst du auch machen, aber stimulieren direkt im Gehirn bedeutet auch, dass du Dioden direkt ins Gehirn einsetzen musst. Was ist auch schon, muss man schon sehr vorsichtig mit umgehen und nicht unbedingt so aus Spaß machen.
Aber nochmal zu Cochlea, weil du hast an dem Talk auch gesagt, dass Cochlea halt nicht bei jedem Gehörlosen funktioniert, sondern deswegen komme ich auch drauf, die Gehirnregionen fürs Gehör müssen schon mal aktiviert gewesen sein, sie müssen schon ein ausgebildet worden sein, die sie müssen, man muss schon mal gehört haben eigentlich, damit Cochlea funktioniert.
Ja, genau. Also das Gehirn ist sehr, sehr plastisch und gerade in den ersten 2 Lebensjahren bildet sich das, was das Gehirn erst in seiner Struktur so richtig heraus. Und die Sinneswahrnehmung dessen, was ein Kleinkind in diesen ersten 2 Lebensjahren bekommt, ist entscheidend dafür, was dieses Kind im späteren Leben mit seinem Gehirn und mit seinen Sinnen so anstellen kann. Und wenn dann da einfach kein Input vom Ohr kommt, dann verkümmern diese Hirnstrukturen und sind auch nachträglich nicht mehr reaktivierbar. Die müssen sich tatsächlich in dieser Zeit bilden. Und ein gehörlos geborener Mensch, der bekommt zwar auch Höreindrücke, der hat auch ein Hörzentrum im Gehirn, das ist aber nie, nicht trainiert worden, sondern das hat tatsächlich sich nie so richtig herausbilden können, abgesehen von so einer rudimentären Kernfunktion. Das heißt, in den allermeisten Fällen hören diese Menschen schon was, aber sind nicht in der Lage zuzuordnen, was sie da hören oder so ein bisschen, aber verstehen Sprache zum Beispiel nicht. Und für für solche Menschen, manche empfinden das so als, okay, cool, ich bleibe weiter gehörlos, aber kann wenigstens Geräusche hören. Und für manche ist das aber auch die totale Quälerei, diese Impulse zu kriegen und überhaupt nichts damit anfangen zu können. Oder geben sich dann sogar noch selber die Schuld, warum bin ich jetzt schlechter als die anderen, jetzt habe ich das, aber höre immer noch nichts. Und das hat sehr viele Menschen sehr unglücklich gemacht.
Okay.
Das habe ich habe irgendwann mal einen Artikel über jemanden gelesen, der wohl nicht 3D sehen konnte. Also aufgrund irgendeines genetischen Defekts oder was auch immer. Und das war erstaunlich leicht heilbar. Er war blind. Er war komplett blind. Und das war heilbar. Also er konnte dann wieder sehen. Und das hat ihn nicht, wie man erwarten würde, zu einem der glücklichsten Menschen der Welt gemacht, sondern er hat sich ein Jahr später todunglücklich umgebracht und es war wohl ein totales Desaster für ihn.
Weil er halt selber nie sehen gelernt hat, oder was? Oder wie?
Offensichtlich, also er hat wohl so Sachen probiert, wie aus dem Hotelfenster die Autos unten auf der Straße anzufassen und sowas, also so Dinge, die wir einfach, wo uns absolut klar ist, das geht einfach nicht und das ist, das hat ihn wohl
völlig überfordert.
Mhm. Also es ist,
ja, ich meine, das ist auch krass. Also eigentlich ist so Sehen und Hören sind ja, wenn du dir das genau anguckst, das sind ja unfassbare, komplexe Datenverarbeitungsmechanismen, die da irgendwie trainiert wurden.
Und bei beiden wäre ich manchmal froh, wenn ich sie abschalten könnte einfach.
Ja, das stimmt, ja.
Aber wie ist denn, du hast vor gar nicht so langer Zeit mal diesen Artikel geschrieben über sozusagen diesen... was ich ja als Außenstehender, ich kriege diese Diskussion mit, hier mit Augenschmaus zum Beispiel, die ist ja da auf Twitter, heißt sie, die ja sehr aktiv ist für sozusagen, die ja auch das Cochlea-Implantat sozusagen für tendenziell was Böses hält, das sage ich jetzt mal vorsichtig.
Tendenziell Böses, sie hatte, sie hatte tatsächlich gesagt, dass Cochlea-Implantat wäre ein Genozid an den Gehörlosen.
Okay, dann war sie das tatsächlich mit dem Zitat. Ich wusste nicht genau, das wäre jetzt das Nächste, was ich gesagt hätte. Der Artikel, wer den nicht gelesen hat, unbedingt lesen, weil das ist echt ganz spannend, weil man kann so ein bisschen danach verstehen, oder man kann danach verstehen, warum sie dieser Meinung ist, warum das vielleicht auch gar nicht so bizarr an den Haaren herbeigezogen ist. Also du bist offensichtlich da dieser Technik sehr aufgeschlossen gegenüber und also es ging in dem Artikel ging es darum, dass zum Beispiel Gebärdensprache bis vor erschreckend kurzer Zeit als etwas Schlimmes galt.
Ja, was heißt schlimm? Es galt halt so als behelfsmäßige Notsprache und wurde von Linguisten nicht so richtig wirklich anerkannt als eigenständige Sprache. Und so im Jahr 1880 gab es die sogenannte Mailänder Konferenz. Da haben sich so Pädagogen aus ganz Europa getroffen und mal so festgelegt, was machen wir jetzt eigentlich mit gehörlosen Menschen. wie beschulen wir die jetzt? Mhm. Wie integrieren wir die? Was machen wir mit denen? Und da wurde eben festgelegt, diese Menschen sollen in einer komplett hörenden Umgebung irgendwie zurechtkommen und darauf gedrillt werden. Und
also ein bisschen so, als ob man Rollstuhlfahrer dazu zwingt, in einer Umgebung klarzukommen, in der es keine Rampen gibt.
Genau, so in der Art kann man sich das vorstellen. Und die Gebärdensprache ist dann im Schulunterricht immer unterdrückt worden. Sie ist auch gesellschaftlich gar nicht anerkannt gewesen. Sie ist auch erstaunlich schlecht erforscht, ist auch linguistisch ganz interessant. Also es hat auch erst in den letzten Jahrzehnten angefangen, diese Sprachen, die Gebärdensprachen überhaupt einmal zu erforschen und zu kartieren und so weiter. Und so ein gehörloser Mensch, der eben Prügel von seinem Lehrer bekommt, weil er als Kind irgendwie mit seinem Mitschüler Gebärdensprache benutzt.
Anstatt in der Schule sich gegenseitig anzubrüllen oder was? Oder was ist die Alternative
dazu? Ja, oder mit irgendwie mit langsam und deutlich sprechen und den Mund so durch deutlich sprechen ein möglichst deutliches Mundbild zu bekommen und dann soll der andere das verstehen. Das ist Quälerei. Ich meine, wenn die im Matheunterricht sitzen, sollen die fucking Mathe lernen und nicht da irgendwie rumkrebsen, was der Lehrer denen da irgendwie mit 1000 Tricks erklärt. Natürlich ist das eine vernünftige Idee, Menschen mit Behinderung irgendwie, ich sag mal so, in Richtung Empowerment zu helfen, Strategien zu entwickeln, in einer nicht komplett inklusiven Welt trotzdem irgendwie klarzukommen.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nein, also. Nein, gar nicht. Und es ist ein Riesenskandal, was also bis Ende der 80er Jahre in den gehörlosen Schulen so ablief.
Also auch hier in Deutschland.
Auch hier in Deutschland. Und es ist bis heute nicht üblich oder nicht Regel, dass du als Gehörlosenpädagoge selber die Gebärdensprache beherrschen musst.
Sondern die sprechen einfach so vor sich hin mit deutlich und machen den Mund immer schön spitz.
Genau,
und,
genau, und benutzen dann spezielle Lehrmaterialien und spezielle Tafelbilder und so weiter. Und dass das alles vorne und hinten nicht so richtig funktionieren kann, leuchtet dann, glaube ich, unmittelbar ein.
Aber das Interessante war ja dann ja, und das hast du schön beschrieben, dass halt genau auch dieser Ausschluss, einerseits natürlich dieser mehr oder weniger praktische Ausschluss aus der Kommunikation vieler Menschen durch das eben nicht hören können. Hast du mich wieder hoch, ja? Nicht hören können. Andererseits aber natürlich auch die Nichtbeachtung und der Disrespekt gegenüber den eigenen kulturellen Praktiken, die sich daraus aus dieser Situation heraus ergeben haben, natürlich so eine Art Subkultur entstanden ist.
Ja.
Natürlich. Also eine klassische Subkultur eigentlich, fast genauso wie der Hip-Hop, ja. Der halt, ja, ich meine, so entstehen Subkulturen.
Nur angenehm leise.
Im Hip-Hop.
Im Gegensatz zum Hip-Hop.
Ja. Im Hip-Hop, man muss es ja so sagen, der ist ja tatsächlich entstanden, weil junge schwarze Afroamerikaner kamen nicht in die Clubs und haben dann einfach ihr eigenes Ding gemacht, ja, mit eigenen Plattentellern und in die Mikros rappen. Und daraus ist Hip-Hop entstanden. Also das ist ganz oft so, dass halt so eine Subkultur genau aus so einer Ausgrenzungssituation heraus entsteht. Und im Endeffekt ist das halt bei den Gehörlosen ähnlich passiert, dass sie halt auch gerade aus dieser Ausgrenzungssituation dann eben eine Subkultur gebildet haben. Das kann man schon so sagen, oder?
Ja, kann man so sagen. Wobei jetzt die ein paar Gehörlose dich jetzt sofort lynchen, weil sie möchten sich als wirklich vollwertige Kultur verstanden wissen und nicht bloß als Subkultur.
Ja.
Ich sehe es auch problematisch. Es eiert irgendwo im Graubereich zwischen eigenständiger Kultur und Subkultur.
Was ist denn jetzt? Wo würdest du denn jetzt die Trennung sehen zwischen Subkultur und voll ausgewachsener Kultur?
Ich würde sagen, Subkultur klingt cooler, aber.
Naja, also Subkulturen leben ja immer umgeben von einer Wirtskultur. Also wenn du einer Subkultur angehörst, gehörst du immer gleichzeitig auch der größeren umgebenden Kultur an. Mhm. Also du bist jetzt so irgendwie die Subkultur der Netizens und Blogger und Podcaster und so, aber du bist trotzdem, gehörst du auch zu der westeuropäischen, manche sagen christlich-abendländischen, ich nicht, aber so,
ja.
Dem gehörst du trotzdem irgendwie an.
Und die Gehörlosen würden das jetzt für sich bestreiten, dass sie gar nicht mehr
Teil der normalen Gehörlose, die das bestreiten.
Genau, die sagen, ihre Sprache ist komplett eigenständig, ihre Kultur ist komplett eigenständig, ihre Codes und wie sie miteinander umgehen, ist komplett eigenständig. Ein Gehörloser in Deutschland, für den ist Deutsch eine Fremdsprache, die als solche erst einmal zu erlernen ist.
Falls das überhaupt möglich ist?
Naja, es stimmt so halb, aber es stimmt eben auch nicht komplett, weil zum Beispiel jedes Land seine eigene Gebärdensprache.
Genau, das wäre jetzt, kannst du Gebärdensprache?
Nein, leider nicht.
Ach so.
Also ich habe jetzt eine Zeit lang Stunden genommen in Gebärdensprache und ich will auch nach einer Pause wieder weitermachen damit, weil es doch sehr viel Spaß macht, aber es ist unglaublich schwer.
Mhm.
Also ich tue mich da jedenfalls sehr, sehr schwer mit und ich bekomme immer die ganzen Vokabeln im Unterricht gezeigt und wenn man dann aus dem Unterricht nach Hause kommt, hat man zwei Drittel davon wieder vergessen.
Wie ist denn das? Also Gebärdensprache, die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, waren früher mal im Fernsehen, als es die Nachrichten noch nebenbei in Gebärdensprache gab und man sich hin und wieder mal im zweiten Fernsehen oder was auch immer, ich glaube im russischen Fernsehen war das sogar, wo die Nachrichten einmal für Hörende und einmal in Gebärdensprache kam. Und dann glaubt man so ein paar Zeichen zu erkennen, die dann irgendwie so teilweise auch ganz lustig sind. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass quasi das, was wir sagen, einfach mit Handbewegungen nachgestellt wird. Also dass die Grammatik doch im Wesentlichen dieselbe ist.
Nein, die Grammatik ist eine andere, die Wortstellung ist eine andere. Das Verb steht an einer anderen Stelle und ist stark vereinfacht. Sie kommt also zum Beispiel ohne Artikel und diesen ganzen Kram aus.
Okay.
Und Verben können sehr leicht substantiviert werden, beziehungsweise Substantive als Verben benutzt werden. Eine Gebärde bedeutet zunächst mal ein Wort, kann aber dann zum Beispiel eine Rolle spielen, in welche Richtung man diese Gebärde macht. Was man denn jetzt eigentlich meint, wenn ich jetzt irgendwie ein Verb benutze und sagen will, Max ist doof, muss ich dabei gleichzeitig auf dich zeigen oder so. Und das ist dann integraler Bestandteil dieser Gebärde. Das heißt, die bringen in einer Gebärde Informationen unter, für die wir gleich irgendwie 3 oder 5 Wörter bräuchten. Also so ein bisschen wie das Finnische.
Mhm.
Okay. Und zugleich ist wichtig bei nicht allen, aber bei sehr vielen Gebärden wichtig, dass man das Wort stumm mitspricht und das Lippenbild dazu bringt. Daran kann man dann auch die Verbindung der Gebärdensprache zur Lautsprache eben erkennen, dass sie eben doch viele Elemente enthält der Lautsprache des Landes, in dem sich der Gehörlose da gerade befindet.
Also es ist tatsächlich...
Und ein wichtiger Punkt ist dann noch die Mimik. Die ist extrem wichtig. Wenn du zum Beispiel den Kopf so ein bisschen senkst und einen spitzen Mund machst, wie wenn du ein Küsschen geben möchtest und gleichzeitig die Augenbrauen hebst, dann war das eine Frage. Das ist also ein Fragezeichen.
Okay.
In Verbindung mit der Gebärde, die du da jetzt mit tust. Okay. Also die Gebärde für Gehen.
Sozusagen Satzzeichen sind das dann sozusagen,
Die Mimik. Also die Gebärde für Gehen heißt dann halt einfach, okay, wir gehen los.
Mhm.
Wenn
das ist wie im Russischen. Paschli, das ist ein Wort. Wollen wir langsam mal losgehen? Fragezeichen. So. Ist Paschli.
Aber in dem Moment, wo du halt diesen Gesichtsausdruck dazu machst, wird dieses Wort zur Frage. Gehen wir jetzt? Fragezeichen.
Mhm.
Und dann kannst du schon so ein bisschen erahnen, wie anders dann die Gebärdensprache doch funktioniert. Und
ist es also, wenn du, also es gibt eine deutsche Gebärdensprache und es gibt eine französische Gebärdensprache und es gibt also sozusagen offensichtlich durch den Mund und sowas, dass man probiert sozusagen diese Wörter zu sagen, gibt es Unterschiede, aber ein französischer Gehörloser und ein deutscher Gehörloser, könnten die sich verstehen? Nein. Auf Anhieb?
Nicht auf Anhieb.
Aber sie hatten weniger Probleme als Deutsche und Franzosen, die miteinander sprechen wollten.
Ja, sie hatten weniger Probleme. Das ist ungefähr so, wie wenn du als Deutscher nach Dänemark gehst. Da hast du weniger Probleme, dich auf Dänisch irgendwie halbwegs zu verständigen, als wenn du jetzt in Thailand Urlaub machst.
Okay.
So, und die Gebärdensprachen der Länder untereinander, speziell der Nachbarländer, sind relativ verwandt. So dass also einem französischen Gehörlosen leichter fällt, mit einem Deutschen per Gebärdensprache in Kontakt zu kommen, als der jetzt lautsprachlich mit Deutsch zu Französisch. Aber sie sind auch recht weit auseinander.
Diese Kinder, über die wir vorhin gesprochen haben, die heimlich Gebärdensprache gesprochen haben und dafür verprügelt worden sind, wo haben die diese Sprache gelernt?
Die bringen sich das untereinander bei, beziehungsweise lernen das von ihren Eltern, wenn die Eltern auch gehörlos sind. Und das ist halt so eine Kultur, die quasi per Überlieferung weitergetragen wurde und die in der Form auch nicht gelehrt wurde und erst seit einer gewissen Zeit überhaupt zum Beispiel so an Volkshochschulen gelehrt wird oder auch an in Studiengängen für Gebärdensprache, Dolmetscher und so
weiter. Ich habe mal gehört, dass es ein wissenschaftliches Paper gab für eine, ich mach mal, atme mal nicht so rein. Genau.
Kopf und sowas so ein bisschen anders halten.
Genau. So? Dass es ein wissenschaftliches Paper gab über eine Untersuchung von einer Schule, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Entwicklungs- oder Schwellenland oder so etwas, wo halt eine ganze Menge gehörloser Kinder zusammen gelernt haben, wo aber halt sich keine Gebärdensprache unterrichtet wurde, die aus sich selbst heraus völlig alleine und autonom eine Gebärdensprache innerhalb dieser Kindergruppe sich entwickelt haben. Also wirklich so aus dem Nichts heraus haben die sich eine Sprache erfunden. Mit einer Gebärdensprache. Ja, genau. Und das fand ich, und das war, glaube ich, hatte eine ziemlich große Rolle gespielt bei der ganzen Debatte um die generative Grammatik dieser Chomsky-These. Also Chomsky ist ja so ein Linguist.
Ja.
Aber naja, auf jeden Fall, das fand ich sehr interessant, also dass halt tatsächlich da sich halt auch so plötzlich aus dem Nichts einfach so nicht nur sozusagen, dass man irgendwie so eine Sprache da reinträgt, sondern dass halt Menschen anscheinend irgendwie von ganz alleine anfangen, irgendwie sich eine Sprache zu erfinden, wenn keine bessere Sprache da ist, so, ja?
Das war bei mir auch so. Ganz, ganz rudimentär natürlich, aber irgendwie, wenn ich meine Hörgeräte schon raus hatte und meine Mutter was von mir wollte, hatten wir so einen kleinen Set an Gebärden, der hat sich irgendwie von alleine ergeben, über einen bestimmten Zeitraum. Und ich hatte auch ein paar ein Set von Gebärden für meine Freunde, wenn wir zum Beispiel irgendwie so in einer Disco waren oder so, wo man dann über so ein paar Dinge uns verständigen konnten, hatten wir dann halt so Zeichen wie, ja, ich kann es ja hier nicht vormachen, ist ein Podcast, ja, aber sowas wie, ja, ich laufe jetzt hier nochmal ein bisschen rum, statt
Enno fuchtelt in der, oder ich sowas. Kommentiere das mal ein bisschen, Enno fuchtelt in der Luft.
Und, das ist mal gerade übersetzt. Genau.
Ja. Und der Mensch ist wohl eine Spracherfindungsmaschine. Also wenn der Mensch keine Sprache vorfindet, macht er sich einfach sofort eine.
Ja. Also es gibt ja sowieso sehr viele Gestensprachen. Ich meine, im Sport ist das ja auch absolut üblich, dass der Trainer vom Feldrand irgendwie welche Zeichen rübergibt und dergleichen mehr. Also es ist ja auf Baustellen garantiert, jede Wette haben die mehrere Zeichencodes, weil es einfach zu laut ist und dergleichen mehr.
Die Holzfäller in Kanada.
Die Holzfäller in Kanada, so Achtung, Baum fällt. Timber. So mit dem Finger nach oben zeigen, ja. und dabei panisch gucken. Das ist wahrscheinlich so, du wirst gleich vom Baum erschlagen.
Achso, ich dachte, das heißt doch mal, da fliegt Superman.
Darum bist du schon so oft vom Baum erschlagen worden.
Ja, merkt man dir aber, kommt man
ja. Ja, kommt vor, und wenn man dann wieder zu sich kommt, ist man blöder.
Ja, das ist, also es gibt also quasi für die Gebärdensprache gibt es auch keinen, also es ist jetzt nicht keine künstliche Sprache oder sowas, die irgendjemand sich mal ausgedacht hat, sondern die ist tatsächlich so eine natürlich entstandene Sprache, die trotzdem weltweit relativ ähnlich ist.
Aber nochmal ganz kurz zu dem Subkulturkontext, der ja natürlich ganz eng mit diesem mit der eigenen Sprache verbunden ist. Ich fand nämlich, die Argumentation war dann ja zu sagen, okay, Cochlea wirkt nun also in diese Community rein, du waderst wieder.
Ja, es kommt immer, wenn ich mich zu dir
drehe. Ja, du darfst einfach, ja. Michi darf einfach nicht so viel reden. Das ist, genau. Dann muss Enno immer rübergucken und dann.
Jedenfalls war das, war der Punkt, war da ja, dass diese Cochlea-Implantate nun diese Kultur auf diese Art angreifen, dass sie natürlich ihnen ja im Endeffekt Menschen entzieht. Ja? Also ja. Leute wie du zum Beispiel, die halt durchaus sich vielleicht vorher mehr oder weniger auch notgedrungen zu der gehörlosen Community zugehörig fühlten, werden dieser Community auf so eine Art dann auch entrissen, weil du plötzlich halt jetzt wieder relativ normal hören kannst. Du hast, glaube ich, im Vortrag gesagt, 95% höher hören kannst du jetzt wieder.
Ja, also im Sprachverständnistest.
Im Sprachverständnistest, glaube ich.
Musst du Wörter nachsprechen, die halt so in zufälliger Reihenfolge vom Band kommen. Und da erziele ich jetzt 95% ja. Und habe früher 25 gehabt. Der Kultur entrissen wird dann niemand.
Ja.
Na, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, naja, ich habe jetzt plötzlich auch Freunde, die, die mir vielleicht ein bisschen näher sind, aber die auch hören können, das ist ja schon, also ich meine, dass die Leute dann sagen, ich habe was Besseres zu tun oder ich habe was Spannenderes, als mit euch hier was zu machen, sondern ich mache jetzt mein eigenes Ding.
Wobei Enno
war ja eigentlich immer... Das ist doch eine Erweiterung deines Horizonts.
Ja, ja, also ich sehe es prinzipiell auch so, aber ich konnte diesen Gedanken zumindest nachvollziehen.
Also es ist anders gemeint. Also ein Gehörloser, der ein Cochlea-Implantat bekommt, hört in 99,9% aller Fälle nachher nicht so gut, dass er sich dann quasi von der gehörlosen Community abwendet. Jemand, der spät ertaubt ist, so wie ich, ist nur relativ selten so tief in die Gehörlosenkultur integriert.
Mhm.
Und steht immer auch mit einem Fuß in der hörenden Kultur, schon wegen der ganzen Kindheit, der Sozialisation und so weiter.
Das ist nämlich nicht auch.
Das heißt, ich bin auch nicht der gehörlosen Kultur entrissen gewesen, weil ich mich da nie wirklich integriert habe, sondern eben statt die gehörlosen Kultur zu nehmen, das Internet genommen habe. Das eigentliche Problem ist, um einen vernünftigen Erfolg erzielen zu können, musst du Kinder operieren, und zwar wirklich kleine Kinder, die 9 bis 12 Monate alt sind.
Weil sich das, haben wir von drüber geredet, so also extrem früh rausbildet und eigentlich Hopfen und Malz nach einem Jahr verloren ist oder nach anderthalb. Oder wie viel war es?
Ja, also das, die ganz entscheidende Phase ist die ersten 2 Lebensjahre. Und man sagt, wenn es nicht allerspätestens mit 6 erfolgt, dann ist wirklich ganz endgültig der Ofen aus. Aber 6 ist eigentlich schon zu spät. Also man macht das mit 9 bis 12 Monaten.
Also je früher, desto besser.
Und genau. Und dann hat dieses Kleinkind eine sehr, sehr, wirklich sehr hohe Chance, anschließend sich normal hören zu entwickeln. Die ersten, wo man das gemacht hat, da ist das Ganze jetzt 10 Jahre her. Und die gehen alle zur Regelschule, die schaffen alle 100% in Hörtests und so weiter. Die sind alle ganz normal begabt und können ganz normal dem Unterricht folgen und führen ein normales Alltagsleben damit. Es ist ein riesiger Erfolg. Es wird dann immer so getan, als würden die gequält und kaputt therapiert und müssten ständig beim Logopäden rumhängen und so. Das betrifft eine kleine Gruppe mehrfach behinderter Kinder. Wenn du irgendwie geistig behindert bist, einen Geburtsfehler hast, Sauerstoffmangel, diese ganzen Geschichten und dein Gehirnschaden nimmt sehr oft auch das Gehörschaden.
Okay.
Wenn du diese Kinder operierst, dann bleiben die halt trotzdem zurück.
Mhm.
Und dann hat man da trotzdem auch sehr große Schwierigkeiten mit diesen Kindern und die lernen dann auch oft nicht vernünftig hören. Und wenn man das trennt und wenn man ein komplett gesundes, gehörloses Kind nimmt, dann ist die Chance also überwältigend hoch, dass dieses Kind ein quasi normales Gehör hinterher hat. Und das ist dann eigentlich die große Angst der gehörlosen Community, dass ihr auf diese Weise der Nachwuchs wegbricht, weil geben wir das mal zu, so der normale Mensch hat einfach nicht so jetzt irgendwie das großartige Interesse, sich mit Gebärdensprache und diesem Ganzen auseinanderzusetzen, außer es passiert irgendwas im Leben, dass man wen kennenlernt und denkt, oh, das ist total faszinierend und ich lerne das jetzt mal oder so, aber das ist doch eine ganz kleine Minderheit, die das tut.
Und der Rest halt, weil er dazu gezwungen wird.
Ja, ja, und die Gehörlosen haben da eben einfach Angst, dass auf diesem Wege ihre Kultur ausstirbt. Schlicht und ergreifend.
Ist ja auch keine ganz unberechtigte Angst. Also ich meine, kann man jetzt erstmal, also ich meine, es ist jetzt kein Genozid, weil Genozid würde ich jetzt doch immer noch definieren als
Menschen sterben
und es wird was ausgerottet gegen seinen Willen und das ist ja eher es gibt Leute, die in der allgemeinen Gesellschaft besser integriert sind und deswegen
ja, es gibt ja diese Merkmale eines Genozids und da gehören auch solche Sachen zu, wie zum Beispiel ihnen die Babys wegnehmen und auf diesem einen dieser 5 Punkte, so Wikipedia-Definition und so weiter, stützt sich dann dieser Begriff. Und ich halte das für Wahnsinn. Es geht doch im Endeffekt um Wahlfreiheit. Und wenn du ein Kind hast und sagst jetzt, okay, das wächst jetzt gehörlos auf und dann später soll es selbst entscheiden, dann kann es nicht mehr entscheiden.
Also man muss zwangsläufig diese Entscheidung treffen.
Ja, die Eltern müssen sowieso die Entscheidung treffen, aber das Kind soll ja die Wahlfreiheit haben. Das heißt, wenn das Kind ein Implantat bekommt, kann das Kind mit 16 oder 18 Jahren sagen, nee, ich möchte lieber in der Gehörlosenkultur leben, beziehungsweise das Implantat auch wegmachen lassen oder so. Da hat es die Wahlfreiheit. Wenn du dem Kind das Implantat nicht gibst, hat es diese Wahlfreiheit einfach nie.
Also wobei die Wahlfreiheit ist natürlich auch nur noch Theorie, also muss ich jetzt schon einschränkend sagen, also ich nicht, dass ich deswegen irgendwie wenn ich mein ganzes Leben lang gehört habe, wie ein Normalhörender und dann mit 16 oder 18 vor die Wahl gestellt werde, möchtest du ab sofort gar nichts mehr hören, dann weiß ich nicht, ob man noch eine ernsthafte Wahlmöglichkeit hat in dem Moment.
Nein, natürlich
aber nicht. Also man hat in beiden Fällen keine ernsthafte Wahlmöglichkeit, also müssen das halt die Eltern entscheiden, beziehungsweise
sowieso die Eltern entscheiden, weil das Kind halt in einem Alter ist, in dem man das nicht entscheiden kann.
Aber ich meine, aber Eltern treffen viele Entscheidungen, von die das Kind nachher nicht mehr in Frage stellen kann. Von denen man aber, wo man einfach darauf hoffen, also wo man als Eltern darauf hofft, dass das für das Kind schon das Beste ist. Also ich meine, sehr, sehr viele Entscheidungen. Meine Eltern haben mich nie mit 5 dazu gezwungen, Klavierunterricht zu lernen. Wer weiß, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich Klavier spielen könnte. Aber das ist...
Wäre aus dir vielleicht noch was geworden.
Vielleicht wäre was aus mir geworden. Ja. Bräuchte ich nicht mit dir Podcast zu machen. Sondern könnt ihr schön...
Ja, naja, egal. Chopin rauf und runter.
Ja, genau. Nee, aber das ist ja nun eine der wichtigen Eigenschaften davon, dass man Eltern wird, dass man einen Haufen Entscheidungen trifft, von denen man hofft, dass sie eines Tages für das Kind gut sein werden. Und ist das da nicht nur eine von vielen Entscheidungen, und der einzige Unterschied ist, dass sie erst seit kurzer Zeit möglich sind?
Ja, natürlich ist das eine von vielen Entscheidungen. Und auch wenn ich persönlich es immer wieder schlimm finde, wenn ich höre, dass Eltern ihren Kindern diese Operation vorenthalten, muss ich respektieren, dass sie das eben für besser ansehen für ihr Kind, weil sie sich eben so der Gehörlosenkultur verhaftet fühlen. Es ist ja so, die meisten, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich glaube, ungefähr 90% aller gehörlosen Kinder werden ja in hörende Familien hineingeboren.
Oh, so viele, krass.
Und nur eine Minderheit in gehörlose Familien hinein, während gehörlose Familien durchaus hörende Kinder kriegen. Die wachsen dann quasi bilingual auf und da spricht doch dann auch überhaupt nichts gegen. Und die bleiben ja auch der gehörlosen Kultur verhaftet, dadurch, dass sie eben in ihrer Kindheit über die Eltern auch gleichzeitig Gebärdensprache lernen, aber eben auch hören lernen und Lautsprache und alles. Und die haben dann eben tatsächlich wirklich die Wahlfreiheit.
Aber wenn ich jetzt sozusagen, wenn jetzt mein Kind geboren werden würde und wo die Möglichkeit existiert, dass es wie ein hörendes Kind aufwächst, enthalte ich ihm nicht sozusagen noch mehr vor, wenn ich das Cochlea-Implantat nicht ihm gebe, einfach aufgrund dessen, weil sich so viele andere Eltern dafür entscheiden werden, dass der Kommunikationsraum für das Kind noch kleiner wird sozusagen.
Ja, wir sehen das so und für mich ist das auch ein bisschen so, wie wenn Eltern sagen, unser Kind muss jetzt irgendwie nicht Englisch lernen oder nicht aufs Gymnasium gehen, es reicht, wenn es da irgendwie...
Hauptschule ist genug.
Nicht genau. So wie Papi, ne, da irgendwie Bergbau oder was weiß ich so. So ein bisschen so ähnlich kommt mir das so vor. Also es ist diese Angst vor anderen Kulturen, vor anderen Gesellschaftsschichten, von den Zugehörigkeiten. Es hat unheimlich viel mit Identität zu tun. Also Eltern scheinen Angst davor zu haben, wenn ihr Kind nicht so wird wie sie selber und eine ähnliche Identität ausprägt, wie sie selber.
Aber ich will nur ganz kurz, ich finde aber tatsächlich, dass wir hier ein Problem auch streifen, das den Cyborgism oder sag ich mal das Body Enhancement in jeglicher Hinsicht grundsätzlich streift, ja. Und das gilt auch gerade in Sachen Behinderung. Also ich sag mal so, die behinderten Communities, das sind ja auch viele, das ist ja nicht nur die Gehörlosen, das sind ja auch Leute, die im Rollstuhl sitzen oder wie auch immer. In diesen Communities hat sich ja auch ein Emanzipationsprozess stattgefunden gegenüber der Restgesellschaft und ein und zumindest der Versuch eines neuen Selbstbewusstseins auch zu sagen, hey, pass mal auf, wir sind nicht krank, hört auf, uns wie Kranke zu behandeln, sondern wir sind halt nur anders, ja. Und zu sagen halt, hier, ich bin nicht an meinen Rollstuhl gefesselt. Irgendjemand hatte so einen super Gag irgendwie von wegen so, wenn Sie jemanden sehen, der an seinen Rollstuhl gefesselt sind, dann, dann helfen Sie ihm bitte da raus.
Ja.
Das ist keine angenehme Zustimmung. Mhm. Also halt, also der übliche Blick des normal Gesunden auf den Behinderten ist halt eben der auf einen Kranken, ein mitleidiges, oh, du bist sozusagen defizitär, ja, du bist defizitär, ich bin normal, du bist defizitär und du tust mir leid, du hast mein Mitleid und so weiter und so fort. Das ist ja genau das, wovon die Behinderten weg wollen. Und zwar so aus völlig nachvollziehbaren Gründen. Wenn jetzt aber dann tatsächlich in dem Bereich, in dem ich behindert bin, auf einmal eine Therapie kommt, die das, was ich habe, für viele Menschen, nicht für alle vielleicht, ja, das sind meistens ja nicht alle, sondern das sind ja für viele, plötzlich heilbar macht, ja, dann wird auf einmal, dann ist das nicht mehr aufrechtzuerhalten, das als einfach nur eine Andersartigkeit zu sehen, sondern dann ist, sobald etwas eine Therapie hat, ist etwas eine Krankheit, ja. Etwas, was man heilen kann, ist eine Krankheit. Ist keine Behinderung mehr. Und damit funktioniert diese Identitätsbildung nicht mehr. So von wegen, ich bin anders als du, aber halt nicht schlechter oder defizitär oder so, sondern ich bin halt einfach nur anders, weil plötzlich der Bereich, in dem ich anders bin, plötzlich wieder normalisiert werden kann. Dadurch wird ein unglaublicher gesellschaftlicher Druck ausgeübt, der entsteht plötzlich, ja, weil wenn plötzlich meine Andersartigkeit plötzlich therapierbar ist, ja, und ich sozusagen wieder normal werden kann, also in Anführungsstrichen normal, ja, also das ist echt, man muss sau aufpassen, wo man sich hier irgendwie
ja.
Mit seinen Begriffen bewegt, ja, aber wenn man halt sozusagen, wenn das heilbar ist, wenn man hörend wird, ja, irgendwie, dann entsteht da natürlich auch ein Druck draus und ich finde diese Frage wirklich ethisch total schwierig. Und wenn man es ganz, ganz radikal runterbricht, dann auf die krasseste Art und Weise, dann sind wir bei der Pränataldiagnostik. Ja? Das heißt also, die Idee, wir gucken jetzt halt, wir haben hier befruchtete Eizellen und oder vielleicht irgendwie frühe Föten oder so etwas, mhm, und gucken halt und checken die auf Erbkrankheiten oder Behinderung oder so etwas, ja. Und treiben ab oder lassen die und so weiter und so fort. Das ist ja eine Technologie, die bereits in gewisser Hinsicht schon praktiziert wird. Also beispielsweise wird in einem frühen Stadium dann durchaus kann man durch Untersuchungen machen und gucken, ob beispielsweise Trisomie 23 oder 21 oder was auftritt oder so etwas. Und dann kann man halt tatsächlich diese Entscheidung treffen, ja, dann möchte ich dieses Kind nicht bekommen. Ne? Also noch in einer frühen Phase, wo auch das Abtreiben rechtlich kein Problem mehr ist. Das sind alles so Schwierigkeiten, finde ich. Also ethische Schwierigkeiten, auf die es keine einfache Antwort gibt. Weil einerseits ist das halt eine tolle Sache, wenn wir mit dem Fortschritt, der uns zur Verfügung steht, plötzlich Menschen helfen können, die in bestimmten Dingen halt hinter anderen Menschen zurückbleiben. Also man muss es einfach so sagen, es ist natürlich ein Defizit, wenn du nicht laufen kannst. Es ist ein Defizit, wenn du nicht hören kannst. Es ist ein Defizit, wenn bestimmte Dinge, wenn dir Dinge, bestimmte Dinge fehlen, die anderen gegeben sind, ja. Und das ist erstmal eine tolle Sache, wenn wir diese Dinge reparieren können. Aber auf der anderen Seite erhöhen wir da einen extremen Normalitätsdruck dadurch. So.
Ja, natürlich. Ich glaube, man muss da unterscheiden wirklich zwischen dem, was medizinisch geht und pränataler Diagnostik und so weiter. Es geht ja nicht um das Lebensrecht. Wenn jemand krank ist, schwerstbehindert oder ein Downy mit Trisomie 21 da rumläuft und so, der hat alles Recht der Welt, so akzeptiert zu werden, wie er ist. Ich kenne aber eigentlich keinen Behinderten, der, wenn er bessere Technik kriegen kann, um seine Behinderung auszugleichen, nicht sofort sagen würde, oh geil, komm mal her. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und zuspitzen tut sich diese Frage tatsächlich nur gerade bei den Gehörlosen, weil die die einzigen sind, die nicht bloß eine Community bilden. Ich meine, Communities sind total langweilig. Ich definiere mich doch nicht darüber, dass mein Bein fehlt. Aber die definieren sich natürlich zu Recht über ihre Kultur, weil sie eben eine eigene Kultur, eine eigene Sprache mit eigener Poesie, eigenen kulturellen Codes und so weiter entwickelt haben. Und die empfinden das dann so stark als Bedrohung. Andere Behinderte tun das eigentlich nicht.
Was ist denn die Antwort von solchen Leuten, also die Leuten, die das als Bedrohung empfinden, auf diese Frage? Also finden die, dass man einfach so tun soll, als ob diese Technologie nicht existiert, das Cochlea-Implantat? Oder also das wäre dann die einzige Option?
Ja, da gibt es verschiedene radikale Meinungen. Also an guten Tagen sagt Julia Probst an Augenschmaus zum Beispiel, dass das Cochlea-Implantat schon toll ist, aber eben nur für Spätertaubte geeignet und aber bei Kindern halt nicht verwendet werden soll und bei Gehörlosen eben nicht gegen ihren Willen. An schlechten Tagen sagt sie, das ist halt eine Industrie, mit der Geld verdient wird und schon deswegen scheint das alles irgendwie böse zu sein und alles.
Ganz kurz, aber gegen den Willen einer Person wird es ja wahrscheinlich auch nicht eingesetzt werden.
Nein. Aber eben im Fall von Kindern, wo man halt feststellen muss, wo die Eltern halt entscheiden müssen. Klar. Und da ist es natürlich schon problematisch. Also es gibt wirklich diese Fälle, wo da jetzt so ein Jugendamt sitzt, beziehungsweise so ein Sozialamt und sagen, nee, wir bezahlen Ihnen jetzt diesen Gebärdensprache-Dolmetscher für die Schule nicht, lassen Sie sich doch operieren. Und zwar nicht bei irgendwie einem Kind, wo das noch was bringen würde, sondern bei einem, sagen wir mal, 14-jährigen Kind.
Also diese Fälle gibt es, oder wie?
Diese Fälle gibt es und da müssen wir auch unbedingt irgendwas gegen tun, nochmal ganz klar machen, dass da der Ofen einfach aus ist, wenn man das nicht schon in einem ganz frühen Alter gemacht hat. Und nee, die Antwort ist, die changiert von, ist ein Mittel, aber man soll es nicht Allheilmittel nennen, was ich lustig finde, weil ich es auch nie so genannt habe, bis hin zu muss bekämpft werden und ist das Böse an sich und so.
Ist der Eingriff gefährlich? Also ich meine, das ist natürlich auch bei der Abwägung, ob man das machen will.
Der Eingriff ist definitiv nicht viel gefährlicher als das meiste andere, was man sich auch so operieren lassen kann, wenn es nicht um schwere Operationen geht. Es gibt ein gewisses Risiko, dass sich der Operateur verbohrt und statt in der Cochlea landet er im Gleichgewichtssinn und hinterher ist einem ganz übel schwindelig. Das ist aber dann schon Fuscherei. Ne? Und es gibt eine minimale Gefahr, dass der Gesichtsnerv getroffen wird und ein Gesicht gelähmt. Das passiert auch ganz, ganz, ganz selten. Und so die üblichen Gefahren einer Operation. Es kann zu Infektionen kommen, du kannst nicht aus der Narkose wieder aufwachen oder sowas. Dieses Risiko ist aber so klein, dass man jemanden, der deswegen diese Operation nicht macht, fragen muss, ey, warum fährst du jetzt eigentlich Auto oder warum traust du dich überhaupt noch vor die Tür?
Also das ist so als wie eine...
Ich habe jetzt
bessere Blinddarm-Operation wahrscheinlich nicht. Die ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen harmloser, aber...
Ja, die Blinddarm-Operation ist harmloser und geht schneller, aber vor allen Dingen, wenn du sie lässt, stirbst du. Wenn du sie bleiben lässt, stirbst du.
Ach so, ja, okay. Ja.
An deinem entzündeten Blinddarm. Na, dann kommt es zu einer Sepsis und nach ein paar Tagen bist du hops. Und das ist natürlich nochmal eine andere Klasse.
Klar, da hat man nochmal einen ganz anderen... Ich persönlich... Blinddarm bin ich ja sogar losgeworden. Aber das ist also sozusagen, also das ist nur ein begrenzt gutes Argument zu sagen. Das möchte ich meinem Kind ersparen, diese Gefahr, dass es daran, also ich möchte lieber ein gesundes, gehörloses Kind als ein im schlimmsten Fall totes Kind.
Ja, also es gibt eben, wie gesagt, eine minimal kleine Chance, dass diese Operation zu Schäden führt.
Okay, aber...
Ich halte das dann allerdings als Argument für Überängstlichkeit der Eltern. Sich die Eltern wirklich überlegen, was ihr Kind noch alles nicht dürfen soll, damit es wirklich vor allen Gefahren dieser Welt komplett behütet ist.
Weil es klang jetzt so wie Schädel ankratzen und in den Gehirnnerv rein und Gehirnverlängerung und weiß der Teufel was. Klang schon so ein bisschen so, als ob das durchaus ganz schön gefährlich sein könnte. Aber nein. Okay, krass.
Also es gibt einen Fall, will ich jetzt gar nicht verheimlichen. Also ich blogge noch demnächst über die ganzen Fails rund um die Operation. Es kommt auch noch demnächst.
Um deine?
Oder wie? Also so, bitte?
Nein. Um deine Operation oder also die Operationsart?
Nee, was alles schon so schief gegangen ist und so passiert ist. Und der amerikanische Hersteller Advanced Bionics, der in Deutschland fast auch nicht operiert wird, also eingesetzt wird, der hatte mal ein ganz spezielles Implantat. Und dieses Implantat war auf eine dumme Art und Weise so gebaut, dass es das förderte, dass Keime von außen nach innen wandern.
Ah, geil.
Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute, die damit operiert worden sind, zu einem großen Teil Gehirnhautentzündung bekommen haben, bis hin zu Todesfällen. Mhm. Das heißt, wenn man nicht ganz genau aufpasst, nicht ganz genau weiß, was man da tut, kann an ganz blöden Ecken, mit denen man jetzt gar nicht rechnet, doch irgendetwas schiefgehen. Aber es ist ein bisschen wie mit der frühen Autotechnik. Autos hatten halt andauernd Pannen oder die frühe Luftfahrttechnik. Je länger man das macht, je genauer man weiß, was man da eigentlich tut, desto stärker sinkt das Risiko. Und im Moment machen wir das mit einem so großen Maßstab und wissen so genau, was wir da tun, dass das Risiko wirklich sehr, sehr gering ist.
Aber
30.000 Menschen in Deutschland tragen mittlerweile ein Cochlea-Implantat.
Okay, krass.
Das ist schon eine Menge.
Aber ich finde so bei dieser ganzen Diskussion darüber, das klingt immer wie von außen, ehrlich gesagt, so ein bisschen, also wenn ich, also vielleicht ist das jetzt auch mein ganz persönliches Ding, aber nehmen wir mal an, ich war durchaus schon arm und ich hatte nie ich habe Angst davor, aus dieser Armkultur rausgeschmissen zu werden, indem ich mehr Geld verdiene, sondern ich habe gibt sicherlich Menschen, die das tun, aber ich für meinen Teil habe mich noch nie dabei erwischt, dass ich mich...
Das ist jetzt ein bisschen komischer Vergleich.
Ich habe eine Benachteiligung, arm zu sein ist eine Benachteiligung. Es gibt definitiv sowas wie so eine Kultur der armen Menschen. Also arme Menschen machen andere Dinge, die reiche Menschen nicht machen. Oder jedenfalls deutlich seltener machen.
Es gibt aber keine armen Community.
Gibt's nicht?
Nee.
Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad schon.
Also zumindest ich finde den Vergleich ist ein bisschen komisch. Also
ich würde
verschiedenen
Ebenen. Mir ist kein besserer Vergleich eingefallen. Also
es handelt sich um gesellschaftliche Schichten, was früher mal Klassen waren. Und ich glaube, das sollte man nicht mit Kulturen und Communities verrühren.
Was ist dann der beste Vergleich mit Kulturen? Also ich meine, ist es überhaupt möglich, eine Kultur zu... Also ist es mir möglich, eine Kultur zu wechseln? Außer ich ziehe nach Amerika?
Du kannst eine Kultur nie komplett wechseln. Du wirst eine ursprüngliche ja nie hinter dir lassen.
Also ich
beispielsweise... Aber du kannst halt nach China reisen und intensiv Chinesisch lernen und da irgendwie 20 Jahre leben und halt dich in beiden Kulturen zu Hause fühlen.
Also jetzt, was so Subkulturen angeht, ich meine, du bist halt definitiv Teil der Netz-Community beispielsweise. Du könntest jetzt sagen, ich interessiere mich jetzt einfach nicht mehr für das, was bei Twitter steht und Prism und den ganzen Quatsch, den kriege ich jetzt auch nur noch auf am Rande mit, wie es der Normalbürger hat. Stattdessen wende ich mich jetzt der Kunst zu und gehe jeden Abend in Berlin-Mitte spazieren und schaue mir die neuesten Galerieeröffnungen an.
Genau so mache ich das jetzt auch.
Ja, genau. Also das.
Und dann fühle ich mich arm und bin Teil der Armkult. Nein. Okay.
Also aber wir haben dich trotzdem 10 Jahre lang sozialisiert.
Genau. Und also sowas würde ich dann eher so als Vergleich sehen. Also das ist dann halt so, du bist dann halt mit anderen Leuten umgeben, du sprichst über andere Dinge, du hast ein anderes Idiom, du wahrscheinlich gibst du dich anders, kleidest dich anders, etc.
Also genau das war jetzt so ein bisschen auch die also so vielleicht, ich probier's nochmal einfach. Ist nicht Kultur auch nur ein Mittel zum Zweck? Also wenn ich jetzt sozusagen, wenn man sagt, ja, aber damit werden diese Kinder der Kultur vorenthalten, dieses Kind würde sich niemals diese Frage stellen, oh mein Gott, ich könnte jetzt aus dieser Kultur entnommen sein. Sondern entweder es hat bestimmte Möglichkeiten oder es hat bestimmte Möglichkeiten nicht. Und oder beziehungsweise es hat dafür, sagen wir mal, es ist unvoreingenommen, es hat dafür andere Möglichkeiten. Ist es dann, also ist
da, also ich habe das quasi völkisches Denken genannt. seitens der Gehörlosen.
Ja, also,
das ist geil, wie man sich hier so die Nazi-Vergleiche so in die Ohren haut, so gegenseitig.
Naja, völkisches Denken ist ja noch kein Nazi-Vergleich.
Ja, aber es ist schon.
Also, jetzt, es ist zumindest, es ist genauso
Nazi. Außerdem habe ich das erst
ist genauso Nazi wie Genozid-Vorwurf, glaube ich.
Ja, nee, ich habe das auch erst nach dem Genozid-Vorwurf gesagt.
Euer Genozid-Vorwurf ist völkisches Denken, Alter. Ey, dein Nazi-Vergleich ist viel Goebbels als meiner.
Nee, ich meine das jetzt aber tatsächlich losgelöst von diesem Nazi-Vergleich. Ich meine das tatsächlich wirklich ein bisschen so. Da ist eine Kultur oder Subkultur, die ihre kulturellen Werte und ihren Selbstwert als einen so starken Wert an sich definiert, dass das Individuum dort hinten anstehen muss.
Genau,
also, und das ist in jeder Beziehung problematisch. Und dabei ist es jetzt egal, ob es um Nazis gegen Juden geht und gegen den Rest der Welt oder ein bisschen abgemilderter Form um andere Denkmuster gibt. Und ich glaube, so ein bisschen haben wir diese Denkmuster ja.
Also eigentlich sollte
wir gehören Subkulturen an und wir sind dann gerne irgendwie stolz auf irgendwelche Sachen. Ich habe das im letzten Wir müssen reden da noch gehört mit dem Fußball, wo ihr euch gestritten habt über Fandom und so weiter. Und das ist jetzt natürlich längst nicht so krass ausgeprägt, aber so Dinge wie Identität und Stolz auf sich selbst und Stolz auf seine Leute, die einen so umgeben oder Dinge einfach irgendwie cool finden und andere irgendwie ablehnen, sowas ist doch sehr stark immer wieder so Gruppen- und Herdengetrieben. Mhm. Und die Identität des Menschen ist ja erstaunlich vage. Also du kannst echt einen Menschen nehmen und durch irgendwelche komischen Zeitläufe von der einen Subkultur in die andere umtopfen und dann siehst du ihn 10 Jahre später wieder und hat komplett andere Ansichten.
Ja, das sowieso, ja klar. Hm?
Ich meine jetzt nicht nur wegen dieser vielen Jahre Abstand, wo er jetzt da über die Zeit Reise geworden ist, sondern wir neigen einfach sehr stark dazu, die Verhaltensweisen und Ansichten unserer Umgebung halt selber für uns selber anzunehmen und die dann auch zu leben.
Weil man sie einfach oft genug hört, habe ich auch schon gemacht, die Erfahrung.
Ich merke das auch so rein sprachlich. Also ich bin jetzt demnächst 5 Jahre oder so in Berlin und ich fange an, so ein ganz bisschen so hier und da so ein bisschen zu Berlinern. Und
ach komm.
Ich habe das also gehabt, als ich in Leipzig war, habe ich eine Zeit lang angefangen, so ein ganz, ganz kleines bisschen zu sächseln.
Ich auch, okay.
Und das ist halt so, ich glaube, das sind diese Effekte.
Ja, ich glaube, wir sind alle so unfassbar individuell, aber wir sind eigentlich nur so ein Patchwork aus verschiedenen...
Ihr seid alle Individuen!
Genau, aus verschiedenen angezapften Identitätsressourcen, die halt alle so in uns hineinfließen, die wir uns irgendwie aufsatteln oder nicht aufsatteln. Natürlich gibt es dann natürlich Prägungen, ne, die dann vielleicht auch einfach sozusagen frühkindliche Identitätsressourcen sind, die dann ein bisschen tiefer gehen oder ein bisschen tiefer definieren, die man nicht so schnell wieder los wird, die dann aber im Endeffekt sind wir dann doch, lässt sich vieles von dem, was wir sind, immer wieder zurückführen auf Dinge, die wir gelebt haben oder mit denen wir gelebt haben, mit Leuten, denen wir gelebt haben und so weiter und so fort. Also das ist schon, glaube ich, sehr, sehr erstaunlich, wenn man sich das auseinandersetzt.
Aber darum finde ich, also ich fand nochmal ganz kurz diesen Gedanken, den du vorhin hattest mit diesen völkische, also ich, nee, also das will ich jetzt ungern im Mund, ich glaube, bei der Entscheidung darüber, ob ein Kind, ein 9-jähriges Kind, und die Entscheidung ist sicherlich sehr, sehr schwer, so ein Cochlea-Implantat kriegen sollte oder nicht, glaube ich, sollte man sich einzig und allein beeinflussen lassen, ob diese Entscheidung, die man trifft, für das Kind mehr Türen öffnet, als es zuschlägt. Also das ist, und wenn deswegen eine Kultur ausstirbt, das ist tragisch, aber es sind schon sehr, sehr viele Kulturen ausgestorben und es sind auch sehr, sehr viele neue Kulturen schon entstanden. Und
es gibt Menschen, die würden diese Haltung als neoliberal bezeichnen.
Oder als humanistisch.
Nee, als neoliberal. Also tatsächlich diese Sache, das Individuum und seine Selbstverwirklichung so weit in den Mittelpunkt zu stellen, dass man es hinnimmt, dass
das, Das ist deswegen eine, naja, es ist ja nicht so, dass das jemand anders explizit darunter leiden würde. Es ist einfach, dass was etwas nicht mehr da wäre, was mal da war. Das ist ja, es wäre ja nicht mehr, also ich glaube, das Problem bei solchen, bei wenn Kulturen verloren gehen, ist ja, dass niemand es schlimm findet, dass sie weg sind. Und dass das die eigentliche Angst ist, dass man keine Spuren hinterlassen würde. Und sobald jemand da ist, der es vermisst, ist ja die Kultur auch nicht tot, sondern dann ist es, dann wird sie sich ja auch weiterentwickeln. Also da, ich finde, bei medizinischen Eingriffen ist es wirklich relativ klar. Nur das Individuum zählt.
Ja, ich meine, eine spannende Frage wäre jetzt natürlich, könnte man ein Implantat bauen, das verhindert, dass Menschen Nazis werden?
Juhu.
Nee, man könnte aber ein Implantat machen, dass alle Menschen Nazis sind.
Nazis ist heilbar.
Oh, das ist ein schöner Slogan.
Nee, es ist, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also einmal ist kultureller Reichtum per se für sich genommen ein Wert.
Ja.
Gerade auch, weil ich der einzelnen Kultur nicht so viel Wert beimessen möchte, sondern der kulturellen Vielfalt, die sehe ich als Wert an sich an. Und die möchte ich schon gerne auch bewahren, was natürlich ein konservativer Gedanke ist. Das Ganze relativiert sich aber stark, wenn man überlegt, dass jede Kultur permanentem Wandel unterlaufen ist.
Mhm.
Das heißt, die Gehörlosenkultur in 30 Jahren, in 60 Jahren ist auch nicht mehr die Gehörlosenkultur heute. Das heißt, das, was du da jetzt gerade irgendwie cool findest und retten möchtest, das entwickelt sich auch weiter. Das ist im Fluss, das wird immer wieder anders aussehen. Und von daher gehe ich da doch am ehesten nach diesem Pursuit of Happiness. Also wie kann ich dem Individuum die größten Möglichkeiten geben, möglichst frei und autonom und selbstbestimmt aus seinem Leben zu machen und was ist so viel wie möglich dabei rauszuholen für sich. Und zwar jetzt wegen des bösen Wortes neoliberal jetzt auch jenseits ökonomischer Zwänge.
Wobei man jetzt auch mal sagen muss, also wenn ich jetzt mal so die ganz große Arschlochnummer raushole, dieses oder und dieses, bei diesem in Mailand war das
1880
war ja sozusagen diese Entscheidung auch davon getrieben, dem Individuum eine möglichst gute Überlebensfähigkeit und in dieser Gesellschaft zu geben. Also vielleicht ist da ja nochmal die Nähe da, die sozusagen, ihr wolltet uns schon mal nur das Beste.
Das ist natürlich das Narrativ, das dahinter steckt. Das ist ganz klar. Alle Gehörlosen kennen aus den 80er, 90er Jahren die Frühphase der Cochlea-Implantate, wo man wirklich erwachsene Gehörlose damit traktiert hat. Das heißt, die haben alle Erfahrungen damit gemacht, wie scheiße die Dinger sind, oder kennen einen, der diese Erfahrung gemacht hat und ihnen das dann erzählt. Und zugleich haben sie diese Erfahrung gemacht mit der Mailänder Konferenz und der ganzen Gehörlosenpädagogik und haben eben sehr oft zutiefst das Gefühl, in einer Gesellschaft zu leben, die ihnen feindlich eingestellt ist. Was eben natürlich der Subkultur oder der Kultur der Gehörlosen noch einmal sehr viel stärkeren Auftrieb und inneren Zusammenhalt gibt in Abgrenzung nach außen. Und deswegen wird dieser Streit ja auch so unglaublich heftig geführt. Ich meine, wie gesagt, ein Kind, das in eine gehörlose Familie hineingeboren wird, das lernt einfach beides, egal ob es hörend ist oder nicht. Also es muss hörend sein. Ich meine, egal ob
es hörend ist dann
oder ob es per Cochlea-Implantat hörend wird. Es wird sich sein ganzes Leben lang immer auch in Gebärdensprache mit den Eltern verständigen können. Es wird auch diese Peer Groups haben. Das verschwindet dadurch ja nicht einfach.
Aber es wird seinen Kindern vermutlich die Gebärdensprache oder möglicherweise die Gebärdensprache nicht mehr beibringen.
Einfach nein, das vielleicht nicht. Das heißt, ein Verblassen kann da schon stattfinden.
Ja. Wollen wir mal von Hören auf Abhören kommen, um jetzt mal so eine die schlechteste von allen denkbaren Überleitungen hinzubiegen.
Das fand ich auch ganz witzig. Nee, also es gab keine.
Oder wollt ihr noch kurz reden, weil ich muss dringend auf Toilette.
Nee, dann geh doch mal aufs Klee. So, ja. Und also Enno, du hast ja in deinem Vortrag, nochmal auf den Vortrag zurückzukommen, der übrigens bald hoffentlich im Netz sein wird, wie die ganzen anderen SIGINT-Vorträge. unter anderem auch meiner. Und
der war übrigens auch sehr schön.
Ja, ich hab da Unterschiedliches gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Vortrag so kurz vorher fertig gespielt. Aber egal. Naja, jedenfalls.
Ja, der war total hingeschludert, aber ich fand es trotzdem schöne Gedankengerüst, die sich da nochmal auftaten. Bestimmte Dinge klar auf den Punkt, mit denen man dann weiterdenken kann.
Ja, das ist. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Aber was ich nochmal interessant fand, war eigentlich, weil wir natürlich auch schon auf der SIGINT stand natürlich auch unter dem Zeichen der Prism Snowden Leaks, ja. Mhm. Und natürlich spielt digitale Technologie, egal in welcher Richtung, durch eine ganz wesentliche Rolle. Da dein Gehör digital ist, ne, ist es natürlich so, dass es grundsätzlich auch einfacher aufzuzeichnen ist, was du hörst. Beziehungsweise du kannst das selber relativ leicht machen. Du kannst, glaube ich, du kannst deinen Output auf der Festplatte schreiben, wenn du lustig bist. Und grundsätzlich kann sich in solche Gerätschaften natürlich auch jemand reinhacken, ja. Und und vielleicht dann auch sozusagen dann auch fern mithören. Also inwiefern bist du denn gegen solche Angriffe gesichert?
Das würde ich gerne wissen. Also im Moment bin ich dadurch gesichert, dass ich und wo kein Sender ist, kann auch nichts abgelauscht werden. Die einzige existierende Schnittstelle, um mitzulauschen, ist halt die Adapterbuchse am Gerät selber. Mhm. Und dafür existiert tatsächlich ein Mikrofon, ein Lautsprecher, das ich dort einstöpseln kann, damit Hörende kontrollieren können, wie mein Gehör gerade ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn Eltern bei kleinen Kindern kontrollieren möchten, ob die dann gerade auch wirklich was hören. Mhm. Und in dem Moment, wo man aber anfängt, diese Dinge mit allem Möglichen zu koppeln, drahtloser zu machen mit Bluetooth, Internetanbindung und so, werden die halt angreifbar, natürlich. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerade dabei bin, die Cyborg Society zu gründen, ist eben rauszukriegen, was kann man eigentlich alles für Mist damit anstellen, um dann wirklich die klassische Hackernummer da den Herstellern aufzuzeigen, wo da noch so ihre Sicherheitsmängel stecken oder woran sie jetzt alles nicht gedacht haben. Sehr, sehr, sehr oft so bei Geräten, dass da die Sicherheitseinstellungen wirklich lausig sind und die Hersteller sich nichts dabei gedacht haben, so nach dem Motto, ja, das greift ja sowieso keiner an. Und also im Moment ist da speziell das Cochlea-Implantat sehr sicher, außer du steckst ein Kabel rein, aber bei zukünftigen Geräten und Gerätekombinationen sieht das ganz schnell ganz anders aus.
Andererseits ist es natürlich auch so, dass auch ein normales Smartphone über ein Mikrofon im Besitz verfügt, dass man, wenn man sich dann da reingehackt hätte, auch jederzeit aktivieren könnte. Ne?
Ja, setzen wir doch jetzt mal den Aluhut kurz auf, auch wenn wir das eigentlich eher hassen. Aber woher weißt du eigentlich, dass dein Smartphone jetzt nicht permanent aufzeichnest, weil du beim NSA auf so einer Liste stehst und Apple so einen Schalter umgelegt hat?
Das war ganz lustig. Wir saßen vor ein paar Stunden noch irgendwie im Park und philosophierten ein bisschen über diesen NSA-Stasi-Vergleich. Und dann meinte dann jemand, ja, einer der ganz wesentlichen Unterschiede war ja, dass du während in der DDR-Phase, in der DDR niemandem trauen konntest. Also der Nachbar, der Freund, sogar der beste Freund oder so etwas, der konnte halt ein IM sein, ein informeller Mitarbeiter. Und das heißt, du konntest sozusagen deinem menschlichen Umfeld immer grundsätzlich nicht trauen. Ich finde, und das wollte er als Unterschied zu Stasi geltend wissen. Und gerade dort, obwohl ich eigentlich ein sehr, sehr großer Gegner des Stasi-Vergleiches bin, muss ich aber sagen, so, das ist aber gar nicht der Fall, dass das so ein großer Unterschied ist. Es sind nur halt nicht die Menschen, denen wir nicht vertrauen können, die eventuell Stasi-Mitarbeiter sein können, sondern unseren Geräten. Ja?
Ja.
unsere Geräte sind halt die EMs. Ja?
Zumindest die potenziellen
EMs. Sind die potenziellen EMs, von denen wir uns nie sicher sein, gehören sie uns, ja? Oder gehören sie der NSA? In dem Fall von wegen, dass sie halt das, was sie machen, also aufnehmen, Sensorik etc., halt nicht uns zur Verfügung stellen, sondern der NSA. Und das fand ich ganz witzig, also diese Parallele, ja.
Ja, also ich muss echt sagen, ich habe mich ja extrem bewegt. Ich war ja ziemlich tief in der Aluhut-Fraktion mal drin und habe übrigens interessant auch parallel zu meinem Wiederhören da sehr stark die Seiten gewechselt und stehe mittlerweile ziemlich weit Richtung Spackeria und Richtung Post-Privacy. Bist du ja auch nicht ganz unschuldig dran.
Ja, aber, ich habe wirklich wochenlang jede Nacht vor seinem Fenster auf ihn eingeredet. Ich habe ihm das Plom-Buch, glaube ich, 5-mal vorgelesen zum Einschlafen.
Du hast es eigentlich schon vor ihm vorgelesen, aber dann konnte er es plötzlich hören.
Ja. So war das für mich, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dieses Wiederhören können hat zu einer Öffnung geführt, die mich selber da auch mehr open-minded gemacht haben. Ah, nee, das jetzt nur am Rande, aber ich merke jetzt gerade so angesichts von Prism, dass wir, selbst wenn wir post-privacy-mäßig denken und selbst wenn wir viele dieser Aussagen der Spackeria und so für uns annehmen, weil sie ja meiner Meinung nach auch zu großen Teilen richtig sind, trotzdem nochmal ein paar andere Dinge rund um Datenschutz, Überwachung und so weiter noch einmal neu bewerten müssen. Ich meine, auch die Spackeria sagt ja immer grundsätzlich, es wäre eigentlich total toll ohne Privatsphäre, wäre vieles leichter und manche Dinge könnten toll funktionieren, aber wenn jemand etwas für sich behalten will, dann hast du das zu respektieren. Und dieses zu respektieren, das ist ja jetzt so richtig unglaublich brutal ausgehebelt worden mit Prism. Und Prism hat ja nochmal so klar gemacht, dass es ja alles nichts Neues ist. Dass wir ja im Grunde seit Jahrzehnten schon in Gesellschaften leben, die nach diesem Schema mit uns umgehen. Und jetzt merke ich also da so ein kleines Stück Aluhut da so hinter meinem Ohr hochkriechen, was die Bewertung dieser Dinge dann doch betrifft.
Ja, wir haben das ja im letzten Podcast auch versucht, so ein bisschen zusammenzubringen.
Falls jemand Shownotes schreiben möchte, Blumenkraft ist jetzt langsam am Ende und hätte gerne einen Nachfolger.
Bitte, genau.
Bitte ins Pad.
Einmal bitte die Shownotes, bitte. Ja, danke.
Genau. Wäre sehr toll.
Ich bin auch momentan immer noch in so einer Art Reflexionsprozess. Ich schreibe gerade viel, veröffentliche aber wenig. Wobei das Veröffentlichen kommt einfach noch.
Über die NSA dann.
Genau. Du schreibst
einfach deine Drafts und das wird schon von ganz alleine
für den internen Reader der NSA schreibe ich gerade ein Memo. Ich habe zwar keinen Auftrag, aber sie hören das ja eh ab. Der Zusammenhang Post-Privacy-Überwachung, der lag natürlich schon immer in der Luft und da wurde schon auch immer diskutiert. Aber der ist natürlich momentan dringlicher denn je und er ist auch und wenn er so krass vor einem steht, ne, ich habe das jetzt im letzten Blogpost versucht so ein bisschen zu versinnbildlichen, also diese Idee, also beziehungsweise dieses Bewusstsein, wir werden überwacht, ja, das war ja als abstraktes Bewusstsein ja schon immer da. Wir waren schon immer irgendwie, haben wir uns gedacht, okay, ja, die Geheimdienste, insbesondere die NSA, hört ab, das wissen wir zumindest seit Echolon. Und wenn man Echolon einfach ganz normal mit der Technik mitskaliert, dann ist man eigentlich relativ richtig bei den Snowden-Enthüllungen. Jedenfalls, also es gab immer also ein gewisses abstraktes Bewusstsein für Überwachung, gab es immer, das aber natürlich eine ganz andere Funktion hatte als dieses abstrakte Bewusstsein. Das heißt, es gab halt immer so eine Drohung aus dem Off, die aber nie wirklich fassbar war. Und diese Drohung hat halt immer dazu geführt, dass gerade auch aus der Aluhut-Fraktion immer gute Argumente da waren, zu sagen, so, hey, Datenschutz ist wichtig und Verschlüsselung ist wichtig, denn da draußen, du weißt, da gibt es diese Geheimdienste, die hören irgendwie alles mit und so, ne? Nach den Snowden-Enthüllungen verändert sich jetzt aber insofern halt dann doch alles, weil diese abstrakte Bedrohung plötzlich zu einer realen geworden ist. Also die NSA steht plötzlich halt nicht mehr aus, ist nicht mehr dieses aus dem Off, sondern steht halt im Raum, direkt konkret da, benennbar mit den einzelnen Programmen, vielleicht sogar einzelnen Akteuren, ja. Auch komplett von der Regierung zugegeben und steht halt da plötzlich und wir müssen jetzt irgendwie uns damit umgehen. Und zwar dann eben nicht mehr auf einer abstrakten, raunenden Art, ja, da sind diese Geheimdienste, die hören mit ab, sondern es steht plötzlich da und zwar auf der gleichen Ebene wie dort die Funkzellenabfrage, die Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort. Steht in einer Reihe, eigentlich steht jetzt plötzlich dort Prism daneben, ja? Und Prism.
Eigentlich sogar noch stärker, weil Prism nämlich sagt, egal was ihr sagt, wir gehen einfach nicht weg.
Genau. Also ich meine jetzt nicht, also stärker auch in Form von dem Ausmaß, auch durchaus, ja. Aber es steht auf jeden Fall in Sachen der Greifbarkeit, genau. Ja. In Sachen der Greifbarkeit steht es jetzt daneben. Und jeder Datenschützer hat jetzt plötzlich die implizite Pflicht, wenn er gegen die Vorratsdatenspeicherung ist, auch gegen Prism zu sein. Und nicht nur gegen, ja. Und auch was dagegen zu unternehmen, ja. Und während man aber jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung durchaus bestimmte Hebeln, politische Hebel in Deutschland in Bewegung setzen kann und auch sogar juristische Hebel in Bewegung setzen kann, was ja alles passiert ist, sind diese ganzen Mittel, die aus der Community kommen, plötzlich gegenüber Prism aber stumpf.
Findest du? Okay.
Ja, natürlich. Also du kannst halt zu welchem Gerichtshof auch immer gehen, der wird der NSA nicht das Abhören verbieten, ne? Im Gegensatz zur Vorratsdatenspeicherung, die halt innerhalb der nationalen Gesetzgebung durchaus machbar ist. Und also das heißt mit anderen Worten, es gibt halt sozusagen ein neues Problem, das halt in den alten in nichts nachsteht, sondern halt wirklich daneben steht, aber gegen das es plötzlich keine Lösungen mehr gibt. Und ich glaube, dass halt auf lange Frist das den Datenschutz echt ganz schön in Probleme bringen wird, weil es momentan wenig danach aussieht, als ob irgendwelche wirksamen Mittel gegen Prism überhaupt genommen werden kann. Also das heißt mit anderen Worten, wir werden wahrscheinlich, und da bin ich mir eigentlich sehr sicher, wir werden wahrscheinlich mit Prism leben müssen. Wenn wir mit Prism leben müssen, dann kommen Datenschützer dann in extreme Mobilisierungsschwierigkeiten zu sagen, wir müssen jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung sein, wir müssen jetzt gegen die Bestandsdatenaufgabe sein, weil dann sie dann hören, ja wieso, wir werden von den Amerikanern ja eh abgehört.
Also ich drohe mit einem Blog, also ich überlege seit Ewigkeiten, ob ich mal wieder einen Blogpost schreibe. Dazu hat Obama mich gebracht und die NSA, dass ich fast wieder...
I'm so angry, I wrote a Blogpost.
I nearly wrote a Blogpost. Aber das kann ich auch einfach hier verwerten. Ich glaube, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, was man jetzt sozusagen daraus eigentlich für Schlüsse ziehen könnte. Und dass der Gedanke ist jetzt... Das eigentlich ist die Ausgangsbasis so gut wie noch nie, um sich Überwachung zu entziehen und auch die Gesellschaft der Überwachung zu entziehen. Also es sind verschiedene Gründe. Erstens, wir wissen, dass wir überwacht werden. Und zwar, wir wissen es nicht, und das ist klar, wir kannten alle Echolon oder wir als Insider kannten Echolon Aber wenn du deinem Friseur davon erzählt hast oder dem Taxifahrer oder deinen Eltern, dann wussten die nichts. Also wenn du früher auf eine Party gegangen wirst und gesagt hast, hey, wir werden doch alle vom amerikanischen Geheimdienst überwacht, dann warst du immer der Typ, der so, ja,
dass wenn die keinen Krankenwagen rufen, ne?
Genau, so in etwa. Also ich zähle mich ja, also ich meine, man so, plötzlich, wenn man jetzt auf eine Party geht und sagt, hey, wir werden alle vom Geheimdienst überwacht, dann ist eher derjenige, der vom Krankenwagen abgeholt wird, der das leugnet oder der sagt, ist doch alles gar nicht so schlimm. Also ich glaube, da hat man erstmal eine wirklich komplett andere Gesprächsgrundlage und auch eine andere Also ich krieg das zum Beispiel mit, so wie ich krieg's auch bei mir selber mit. Also wie so dieses so, ja, man sollte solche verschlüsselten, end-to-end verschlüsselten Clients nutzen wie Threema und weiß der Teufel was. Und aber ich nehme doch das Bequemere hinzu, ach nee, ich mach das jetzt einfach. Und nicht, weil ich irgendwas, egal ob ich was zu verbergen habe oder nicht, sondern weil es mir das einfach wert ist. Also das ist, merke ich so an meinem...
Du hast mir heute per Threema geschrieben, dass du später kommst zum Essen.
Genau.
Das fand ich irgendwie, ich fand es wirklich, es hat mich so ein bisschen, ich meine, ich benutze jetzt Threema jetzt auch seit 2 Wochen oder was weiß ich, aber es hat mich echt ein bisschen aus meinem Alltag gerissen, dass diese Threema-Nachricht tatsächlich zu etwas anderem benutzt wurde, als über Threema zu reden oder zu testen.
Ja, ich probiere es gerade so ein bisschen in meinen Alltag zu integrieren, einfach mir standardmäßig anzugewöhnen, warum nicht einfach den Weg mit der hübschesten App zu gehen oder sowas, sondern einfach den sichersten Weg zu gehen. Was ist denn daran auszusetzen? Gibt doch kein Problem damit. Das ist nämlich das nächste Ding. Wir sind das erste Mal in der Lage, also ich meine, wir haben als Menschheit plötzlich, dass 40% der Deutschen mit Verschlüsselungsmaschinen jederzeit durch die Gegend rennen. Also das ist vor 20 Jahren, also hättest du Stasi-Opfern Mitte der 80er Jahre gesagt, ja, also wir im 21. Jahrhundert, wir werden auch überwacht und wir haben die theoretische Chance, uns jederzeit davor zu schützen. Aber da müsste man sich mal 2 Stunden mit beschäftigen und einen Public Key anlegen und die Software ist echt hässlich. Ich glaube, die hätten gesagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also wir haben die Möglichkeit dazu. Also es ist kompliziert und ja, es ist nicht sonderlich hübsch und ja, es kostet 1,80 €, aber und es muss auch besser werden. Also auch das will ich keinem nehmen. Also die Technik ist furchtbar, aber es ist schon mal viel, viel einfacher, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren war. Es ist besser denn je, sich davor zu schützen auch.
Jein, also jein. Wenn du jetzt auf Twitter sagst, hallo, ich benutze Threema, voll geil, verschlüsselt kommunizieren. Ja, ja. Weißt du, was du dann bekommst? Kommst ein Drittel-Post, sagt so, ja geil, endlich kann ich noch jemanden bei Threema. Dann kommt ein Drittel-Post so, ja, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht. Und dann kommt ein Drittel-Post von, das ist doch proprietär, das kann ja gar nicht sicher sein, Open Klar. Source und so weiter und so fort und außerdem dein Betriebssystem und so weiter und so fort. Das heißt, sobald du irgendeine Lösung hast...
Mach mal, also ja? exakt die gleichen Aussagen, die wir vor 5 Jahren über Twitter gehört haben.
Nee, bei Twitter war die Security nie ein Issue.
Lustigerweise, muss ich aber im Nachhinein sagen, wie viel Sachen ich per DM, so, wo ich immer gedacht habe, ob das gut ist, per DM zu verschicken. Inzwischen wissen wir ja, DM scheint das einzige gewesen zu sein, was nicht abgehört worden ist, weil Twitter sich einfach erfolgreich quergestellt hat. Mhm. Also meine Gmails sind wahrscheinlich alle bei der NSA gelandet, aber meine Twitter-DMs, die scheinen doch irgendwie, zumindest bisher auf Holzklopf, nicht bei den Geheimdiensten gelandet zu sein.
Aber ich meine, wir erinnern uns doch nochmal, dass es eigentlich, haut uns jetzt aus dem Faden raus. Aber
ich möchte gerne an dem Faden bleiben. Aber,
okay. Na gut, okay. Wir erinnern uns doch noch irgendwie an, während WikiLeaks, dass halt tatsächlich ganz viele WikiLeaks-Leute, das heißt diese bei Twitter diese Anfrage, und zwar durchaus von diesem FISA-Court, von diesem FISC, die Kommunikation der WikiLeaks-Aktivisten dort alle zu haben. Und dass Twitter sich ja erfolgreich gewehrt hat. Ja?
Naja, sogar, nee, Twitter hat sich erfolgreich dagegen gewehrt, darüber nicht berichten zu dürfen. Also
so.
Das ist also das nicht öffentlich machen zu dürfen. Okay. Ich glaube, die eigentlichen Nachrichten, aber okay. Man muss sagen, dass zumindest in der Vergangenheit, aber, das heißt, sagt natürlich nichts für die Zukunft, aber Twitter offensichtlich ein Dienst war, der sich mit Haut und Zähnen und dagegen wehrt, Daten seiner Benutzer preiszugeben an irgendwelche Geheimdienste, was ich ihnen ja ehrlich mal gesagt hoch anrechne. Also das ist, ja, okay.
Ja gut, aber das wollte ich nur sagen, weil ich glaube, meines Wissens Twitter nie zu den, nicht auf das Slide war mit den, mit dem Prism-Geschichte, ja.
Bisher sind ja auch noch nie
genau, aber weil die Prism-Geschichte wird ja jetzt nachträglich so erzählt, dass es halt einfach die Unternehmen waren, an die halt die FISC-Court-Orders erteilt wurde.
Naja, also ich meine, was man jetzt von Microsoft so liest, dass die,
das war krass, ne?
Dass die bei Hotmail und weiß der Teufel was, irgendwelchen neuen Diensten, den der NSA schon bevor der Dienst überhaupt public war, darauf Zugriff gegeben haben, etc. pp. Also da schien es unterschiedliche Stufen gegeben zu haben. Also Yahoo scheint sich da relativ hart gewehrt zu haben, einfach aufgrund dessen, dass die als Erste geklagt haben.
Die wollen ja jetzt klagen, irgendwie, dass sie jetzt nachträglich darüber berichten können, wie sie sich dagegen geklagt haben.
Nee, diese Klage haben sie sogar gewonnen.
Ach so, ja, genau.
Das heißt, jetzt gewonnen, bis zum 29. Juli, bis zu meinem Geburtstag, hat die amerikanische Regierung Zeit, einen Vorschlag vorzulegen, welche Teile sie, bis wann sie die Teile gekürzt haben würden. Da möchte ich kein Jurist sein in den ganzen Spielchen. Das muss echt
also
schmerzhaft
sein. Also Geheimgerichte sind einfach, sorry, ich kann es ist kein
rechtsstaatlich.
Nee, also man kann sich nicht Rechtsstaat nennen und Geheimgerichte haben. Das funktioniert nicht.
Ja, und Gefängnisse ohne Verurteilung ist auch doof. Guantanamo. Also es ist, ich weiß nicht, was man an Amerika mittlerweile noch Rechtsstaat großartig nennen kann, ehrlich gesagt. So,
so Rechtsstaat wie Maruscha Vegetarierin.
Ja, ich
manchmal.
wenn sie gerade nicht Huhn isst, ist sie Vegetarier.
Ich möchte nochmal auf dieses Verschlüsseln zurückkommen. Ich halte mich jetzt wirklich nicht für so einen riesen Aluhut.
Mhm.
Ich ärgere mich allerdings tatsächlich über dieses Argument, das da gerade kommt. Verschlüsselt doch, das sei dasselbe wie, wenn man Frauen sagt, dann zieh dich nicht so an, wenn du nicht vergewaltigt
werden. Victim Blaming.
Genau. Also das, was Friedrich da jetzt gemacht hat, so, Deutsche, achtet mehr auf eure Daten. Das ist eine
Wir machen es nicht.
Das ist unter aller Sau. Und das ist selbstverständlich Victim Blaming. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, das Internet ist einfach in seiner gesamten Struktur her auf Offenheit ausgerichtet. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wenn wir eine Information haben, von der wir selber der Meinung sind, dass sie privat ist, dann müssen wir uns diesen geschlossenen, geschützten Raum selber schaffen. Sprich verschlüsseln. Also ich habe zum Beispiel wenig Probleme damit, dass NSA jetzt Facebook und den ganzen Kram abhört, obwohl ich gerade noch versuche, irgendwie einen anderen Kanal aufzubauen, wo meine Freundin andauernd mit mir auf Facebook chattet und ich gerne was Sichereres hätte. Allerdings glaube ich, ist das mehr Amusement für die Leute, die da mit dem NSA mitreden. Aber das hat doch nichts mit zieh dich doch anders an, wenn du nicht vergewaltigt werden willst, hat doch nichts damit zu tun, dass ich meine Mail verschlüssele. Ich schicke doch auch irgendwie den Brief ans Finanzamt, nicht auf einer Postkarte hin.
Ich schließe meine Wohnung ab, wenn ich sie verlasse.
Ich würde meinen Brief an die Finanzämter durchaus als Postkarte schicken.
Weil so bin ich drauf.
Aber leider muss ich immer so viel schicken, dass das nicht auf eine Postkarte passt.
Ja, gut, aber ich glaube, wir sind uns alle, selbst mich hier einig, dass es bis zu einem gewissen Grad sowas wie vertrauliche Informationen gibt und vertrauliche Gespräche und einen kleinen Bereich um sich herum, der meistens auch durch die eigene Wohnung abgegrenzt ist. Und
also ich finde ja gerade in Bezug auf die NSA und ich habe noch ein paar Argumente, warum ich glaube, dass eigentlich die Zeiten ganz gut sind. Nämlich wir haben das erste Mal ich weiß nicht, kommt nicht allzu oft vor, dass die Wirtschaft auf unserer Seite ist. Also ich glaube, wenn Merkel irgendwie mal den Vorständen von BASF und Siemens und Audi sagt, so, habt euch doch nicht alle so, der NSA macht doch garantiert nichts Böses und so ein bisschen Wirtschaftsspionage hat dann niemand geschadet, dann werden die auch mal so CDU-Spendengelder streichen. Und ich glaube, das wird dazu führen, es wird auch dazu führen, hoffe ich mal, dass jetzt einfach auch kleinere Unternehmen anfangen,
aber ich verstehe mir noch nicht ganz genau, wo ist jetzt dein konkreter Angriffsvektor, wo du was gegen Prism glaubst, tun zu können?
Na, erstmal verschlüsseln. So. Also ich kann meine Mails verschlüsseln. So, dann sagst du, die greifen ja eh nur Metadaten ab. Dann sagt man, okay, ja, das stimmt. Da kann man ein Protokoll entwickeln, was einfach für jede echte Nachricht, die ich rausschicke, verschlüsselte, 1000 Nachrichten an irgendwelche mir komplett unbekannten Leute verschickt. die, mit denen ich noch nie was zu tun hatte. Hey NSA, ihr wollt Metadaten? Bitte sehr, ihr habt viele Metadaten. Hier irgendwelche Schwachsinnsmetadaten, bitte sehr. Also das ist, wir haben die Technologie, um uns davor zu schützen. Das, was ich meine, mit Industriespionage, Unternehmen werden, es gibt sowieso schon viele Unternehmen, die relativ paranoid sind, vielleicht jetzt, wie man feststellt, gar nicht so zu Unrecht, was solche Daten angeht, das wird sich eher verstärken. Das heißt, die werden auch Technologien entwickeln, die sich wirklich hoffentlich, die funktionieren und aber trotzdem einfach auf den Alltag übertragbar sind. Das heißt, es wird dazu...
Also du glaubst, also ganz kurz, um das ganz kurz versuchen zusammen, überhaupt in einen Satz zu fassen, du gehörst zu dieser Fraktion, die jetzt sagt, dass ich Verschlüsselung ist die gesellschaftliche Antwort auf Prism. Und kann eine gesellschaftliche Antwort auf Prism sein?
Nein, ich sage, dass unser Staat, also das ist das, was ich, also Merkel oder die Regierung der Bundesrepublik hat im Endeffekt die Wahl. Entweder es kann jeder mithören oder es kann keiner mithören. Also solange wir mithören wollen, sowas wie bei DE-Mail, wird zwangsläufig dazu führen, dass auch der NSA mithören kann. Und das ist jetzt eine reine Abwägung. Lebe ich eher in einer Gesellschaft, in der niemand mithören kann, oder lebe ich in einer Gesellschaft, in der jeder mithören kann? Und ich glaube, dass diese Antwort, und bisher glauben sie, na, wir schaffen noch, oder bisher haben sie geglaubt, wir schaffen eine Welt, in der nur wir mithören dürfen und ansonsten nur mithören können und ansonsten niemand. Und das ist jetzt einfach widerlegt. Und meine Vermutung ist, dass es genug Punkte gibt, die einfach sagen, dann lieber eine Gesellschaft, in der niemand mithören kann. Und dass man damit sozusagen einen Staat über kurz oder lang dazu zwingen kann, sowas zu verhindern.
Weiß ich nicht.
Sehr, sehr skinny.
Also ich muss mal nochmal auf die Wirtschaft kommen. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja geil, stimmt, hast recht. Und wir hören in 4 Wochen das glatte Gegenteil von Merkel. Aber jetzt glaube ich das doch nicht mehr. Ich glaube das deswegen nicht, weil alle wirklich großen, mächtigen Konzerne international verwoben sind und sowieso schon die krassen Sicherheitsrichtlinien fahren, was die interne Kommunikation betrifft, alles verschlüsselt, pipapo. Und die werden sich wahrscheinlich denken, ach ja, soll Prism mal ruhig das dumme Volk abhören. Wir wissen, wie wir unsere Kommunikation schützen können, und wenn die Wirtschaftsspionage machen, dann betrifft uns das nicht wegen Prism, sondern weil die halt auf klassischem Weg Leute bei uns einschleusen und diesen ganzen Dreck machen. Und ich glaube, dass da aus den großen Konzernen wenig kommt, beziehungsweise Lippenbekenntnisse.
Also ich glaube, auch die großen Konzerne haben Router aus Amerika, die haben Betriebssysteme aus Amerika, die haben alle mögliche Software und Hardware aus...
Es wäre geil, wenn die jetzt alle anfangen, plötzlich Linux einzusetzen.
Also ich meine, klar, das wär noch die härteste Lösung, aber ich glaube, sie werden in erster Linie erstmal Druck, also werden den einfacheren Weg gehen und werden probieren, Druck auf die Regierung auszuüben, dass da einfach nichts drin stecken darf.
Nee, Moment, das ist aber ja nicht der einfachere Weg, weil was kann Deutschland jetzt schon großartig gegen die EU einrichten? Der einfache Weg ist tatsächlich zu sagen, seinem eigenen Sysadmin zu sagen, sieh zu, dass du unseren Kram sicher kriegst, hier kriegst du die Millionen für die Hard- und Software, die du da vielleicht verbrauchst.
Aus China oder woher soll die kommen, die Hard- und Software?
Naja, selber entwickeln, Linux-basiert arbeiten. Ich weiß
nicht. Naja, aber sagen wir so, wenn es Linux-basiert wird, dann ist es eine, dann ist wiederum im Idealfall ist so, dass man dabei, also dass sozusagen in dem Moment, in dem die Firma anfängt, auf Sicherheit mehr zu achten, dass man als Mitarbeiter dieser Firma lernt, was ist denn eigentlich Sicherheit, und sich davon dann wieder was für seinen Privatbereich abgucken kann. Also ich glaube, das ist tendenziell, also wenn alle ein bisschen mehr auf Sicherheit achten, dann wird am Ende die Sicherheit vermutlich größer werden und nicht kleiner. Und
also ich glaube tatsächlich, also zunächst einmal, wir stehen Prism komplett total hilflos gegenüber.
Nein, das tun wir nicht.
Deutschland, ja. Also jetzt auf politischer Ebene. Deutschland wird nicht dem Pups einer Kritik irgendwie in Richtung USA machen. Und selbst wenn wir jetzt mit der ganzen EU gewaltigen Druck ausüben würden, würden die USA trotzdem machen, was sie wollen. Wir kriegen Prism von hier nicht abgeschaltet. Das kann nur die Amerikaner selber machen. Wir können jetzt nur gucken, wie wir uns damit arrangieren.
Meinst du, dass da keine Chance für besteht? Also ernst? Also ich meine.
Ich glaube nicht.
Also ich kann mir das wirklich nicht. Also es übersteigt jegliches Vorstellungsvermögen, wie das funktionieren soll. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich meine, es ist, man könnte, also ich meine, die einzelnen, die Systeme sind sehr stark verwoben, die EU und die USA. Aber die USA haben jetzt schon jetzt nicht mehr allzu viele Länder, in die sie großartig exportieren können und irgendwas, was sie ausbauen können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die EU sich wirklich auf die Hinterbeine stellen würde, dann könnte sie schon eine Menge erreichen. Und wir haben eine Menge Drohpotenzial und rein wirtschaftlicher Natur.
Dazu gibt es aber auch in der EU und in Deutschland viel zu viele Politiker, die selber gerne überwachen wollen. Und international existiert halt dieses stille Agreement. Die da hinten, die machen schmutziges Zeug, aber wir prangern das nicht an, weil die prangern ja auch nicht an, dass wir hier schmutziges Zeug machen.
Das ist tatsächlich ein wesentlich größeres Problem.
Das ist ja international so, das betrifft ja alle Länder. Wie Michi sagte, es gibt keine guten Staaten mehr.
Ich kann ja auch so ein bisschen Außenlicht anmachen, ja, das mache ich sofort mal.
Hattest du ja gesagt, Michi, es gibt überhaupt keine guten oder bösen Staaten mehr.
Ja, genau. Also das ist also diese Vorstellung irgendwie, also das fand ich jetzt an der Snowden-Flucht vor allem, kam das irgendwie sehr, sehr schön rüber.
Gab es jemals böse oder gute Staaten?
Ja, wir hatten auf jeden Fall so ein Narrativ, das das halt gestützt hat. Ne? Also und je nachdem, wie stark man diesem Narrativ hinterhergegangen ist, hat man dann auch bis hin zu gesagt, okay, es gibt diese Achse des Bösen oder nicht auch. Aber auf jeden Fall, ich fand halt diese Snowden-Flucht, die schon ähnlich wie dieses Assange-Flucht, aber halt eigentlich noch mal ein bisschen durchdeklinierter gezeigt hat, okay, der Snowden bewirbt sich jetzt halt in einer Reihe nach der anderen ganz klar auch nachweislich Unrechtsstaaten, also Staaten, die durch eine extrem hohe Willkür ausgezeichnet sind, die nachweislich Menschenrechtsproblematiken vorzuweisen haben etc. Und es gab dann immer auch diese, gerade bei Ecuador natürlich auch, also so ein bisschen belächelt, wurde auch schon bei Assange ja immer belächelt, okay, der Kämpfer für die Meinungsfreiheit geht halt in ein Land, in dem halt wirklich man als Opposition nicht mal die Regierung kritisieren kann, und stellt dort Asyl. Aber andererseits muss man dann tatsächlich auch, gerade bei Snowden, musste man dann auch irgendwie einsehen, ja, es gibt aber tatsächlich sonst überhaupt keine Länder, die wir zu den eigentlich Freiheitlichen, zu den eigentlichen Ländern zählen, die denen wir durchaus zugestehen, eine freie Meinungskultur zu haben. Von diesen Ländern jedenfalls konnte man nicht ausgehen, und zwar auch durchaus sehr berechtigt nicht davon ausgehen, dass sie schon Snowden Unterschlupf gewähren, weil es halt zu enge Verknüpfungen und zu große Abhängigkeiten mit den USA gibt, als dass man so einen diplomatischen Fauxpas hätte riskieren können. Und das macht natürlich alle mehr oder weniger zu Komplizen einer definitiv der Meinungsfreiheit entgegengestellten Sache. Ja? Mhm. Ich fand das ganz gut, also Linus und Tim haben immer versucht, diese gerade auch diese diplomatischen Geschichten um die Snowden-Sache sehr, sehr rational zu bewerten. So hat also bei Netzbuch Blockpolitik. Logbuch Netzpolitik. So,
Netzlog, genau. Blockpolitik.
Netzlog, Blockpolitik. Netzloch. jedenfalls dort, ich meine, dass halt die USA Snowden verfolgen, ist eine relativ klare Sache. Ne? Also da braucht man jetzt eigentlich auch gar nicht groß den Zeigefinger schweben, wenn die USA auch nur einen Funken Staatsräson haben, müssen sie Snowden verfolgen. Er ist ein vereideter Mensch gewesen, der in tiefste und sehr, sehr intime Interna des Staates eingeweiht worden ist, und er hat sie an die Feinde verraten. Mhm. Er ist rein rechtlich und rein von der definitorischen her ist er natürlich ein Verräter und erstmal kein Whistleblower. Mhm. Und Man kann das USA schwerlich vorwerfen, das jetzt zu verfolgen.
Ich würde sagen, jetzt würde jeder beides.
Das würde jeder Staat so machen, und zwar und man muss, glaube ich, sogar zugestehen, dass jeder Staat so etwas machen muss. Auch wenn man es moralisch jetzt falsch findet.
Ja, genau.
Da bin ich mir nicht so sicher, weil er ist natürlich ein Verräter, aber er hat auch etwas verraten, was außerhalb rechtsstaatlicher Maßstäbe steht, was außerhalb
das ist eben genau
der
das,
Maßstäbe was der Grund- und Menschenrechte steht. Und in dem Moment hörst du auf, ein Verräter zu sein, wirst du ein bisschen blau.
Moment, da muss man differenzieren. Also, er hat definitiv jedenfalls nach meinem Wissensstand nichts gewisselblowt, was tatsächlich eine Gesetzesübertretung der USA-Gesetze angeht.
Okay, das ist jetzt formal juristisch.
Nö, das ist nicht formal juristisch, das ist das Entscheidende juristisch aus der Perspektive der USA. Hm. Und natürlich hat er illegale Praktiken aufgedeckt, die der USA-Geheimdienst in anderen Ländern gemacht hat. Was jetzt aber auch nicht wirklich das Issue ist, denn es reicht ein rudimentäres James-Bond-Wissen, um zu wissen, dass Geheimdienste sich nicht an die Gepflogenheiten und Gesetze der jeweiligen Länder halten, in denen sie spionieren. Das heißt mit anderen Worten, also so aus der USA-Perspektive ist es eine ganz klare Sache. Jetzt kann man sagen, okay, wir nehmen aber die globale Perspektive ein, und ich finde diese globale Perspektive übrigens sehr, sehr berechtigt. Es gibt natürlich, rein rechtlich ist diese globale Perspektive sehr, sehr schwierig, da müsste man irgendwie mit UN-Gerichtshof oder so etwas argumentieren und sich da irgendwie diesen Bezugsrahmen suchen. Aber natürlich hast du recht, irgendwie Menschenrechte, die NSA verletzt Menschenrechte, und er hat sich auch vor allem nicht an irgendeinen konkreten Feind, also an einen an China oder an Russland, obwohl er da jetzt irgendwie sich aufhält, hat er sich jetzt nicht gerichtet mit seinen Veröffentlichungen oder mit seinen Ausplaudereien. Das heißt, er hat jetzt nicht irgendwie jetzt dem Feind direkt verraten, sondern im Endeffekt hat er es ja der gesamten Weltöffentlichkeit verraten. Ja? Also das heißt, ich finde auch, dass gerade durch diese Snowden-Geschichte auch so etwas gebildet wird wie eine Weltöffentlichkeit. Ja? Eine Weltöffentlichkeit, die in Opposition, und das ist interessanterweise, in Opposition zum amerikanischen Staat steht.
Und ihrer Verbündeten.
Und ihrer, jein, wobei die Verbündeten, das sind ja zum Beispiel auch wir, wir gehören ja eher dann auch zu der allgemeinen, wobei man da vielleicht differenzieren muss,
also
sozusagen die deutsche Bevölkerung gehört halt auch mit zur Weltöffentlichkeit, wobei die deutsche Regierung wahrscheinlich tatsächlich eher zu diesen Verbündeten gehört, die das halt eigentlich so auch aus der amerikanischen Perspektive sieht, oh Moment mal, der hat unsere Schweinerei aufgedeckt, ja, und das finde ich interessant, also die Frontverläufe, diese ganz anderen Frontverläufe, die es jetzt momentan so gibt, ja, also
die Frontverläufe sind ja eigentlich,
die sind zwischen oben und unten
demokratisch.
Nee, sie sind eigentlich eben dieser Spruch, ja, es gibt die Verläufe, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Staaten, sondern sie verlaufen zwischen oben und unten. Und
in Amerika, glaube ich, fürchte ich gerade nicht. Also da
also, nein, ich meine, das ist international. Also
ja, ja.
Die Regierungen, ja, und Geheimdienste und staatlichen Geschichten und auch natürlich auch die Konzerne, die interoperieren komplett global, ne? So als eine Schicht, die global schon irgendwie komplett globalisiert ist. Und dann hast du halt noch die Bevölkerung, die und diese Grenze ist eigentlich um die geht es eigentlich bei Snowden, ja, nicht zwischen Amerika und Europa oder so etwas, sondern tatsächlich die Regierungen gegen die Völker.
Aber das ist eigentlich sehr, ich finde das sehr lustig, weil du hast, wir haben ja hier auch in diesem Podcast sehr oft, also hast du ja gerne damit argumentiert, dass sozusagen Staaten sich eigentlich überlebt haben, weil sie nicht global sind und nicht global denken, und jetzt stellen wir fest, nee, die denken eigentlich schon, zumindest wenn es um ihre Geheimdienste geht, schon sehr, sehr lange sehr global, nämlich die da, die uns wählen sollen, die sind unsere Feinde, und wir denken uns hier Winkelzüge aus, und zwar in dem Fall wirklich Winkelzüge, nämlich ihr Amerikaner, ihr dürft uns doch hier abhören, und was der deutsche Geheimdienst nicht darf, also gebt ihr uns mal die Daten, und das fließt ja offensichtlich in einem fantastischen Zustand von links nach rechts und von über alle Seiten des Atlantiks. Also die Geheimdienste sind ja offensichtlich schon sehr global.
Ja, doch, auf jeden Fall, ja.
Es bleibt aber eine gewisse Asymmetrie, weil ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn der BND die US-Amerikaner abhören würde.
Wahrscheinlich versuchen sie es hier und da oder so, ich weiß es nicht.
Ja, also das stimmt natürlich. Also, aber ich meine, das ist ja durchaus, solange der BND davon hinreichend profitiert, ist das ja für ihn offensichtlich ausreichend. Also,
weiß man, es gibt ja immer kennst du diesen Witz irgendwie so, was ist der erfolgreichste Geheimdienst?
Ah, weiß ich nicht.
Der dänische.
Ach so.
Und dann fragt man so, wieso der dänische? Ja, was weißt du denn über den dänischen Geheimdienst? Da sagen sie so, nichts. Er sagt so, siehst du? Also das könnte man natürlich über den BND vielleicht auch so behaupten.
Meinst du, ist einfach so gut?
Genau. Also ein guter Geheimdienst ist halt ein Geheimdienst, von dem du noch nicht mal weißt, dass es ihn gibt. Ja?
Dann wäre der BND nur so ein mittelguter Geheimdienst. Von dessen Existenz weiß ich sehr real.
Ja, wobei, wenn ich einen Geheimdienst aufmachen würde, würde ich mir auch so ein Tollpatsch-Image wie beim BND erzählen.
Das stimmt, das ist schon so...
Genau.
Dann kannst du ganz in Ruhe arbeiten, wenn die dich alle nicht ernst nehmen und so. Das ist schon...
Ja. Es ist immer diese clandestinen Bereiche unseres Lebens, dieser Welt sind halt immer so unglaublich schlecht beschreibbar, weil sie sind einfach halt geheim. Und dann kann man halt irgendwie jegliche Hypothese aufstellen und niemand kann sie beweisen oder widerlegen. Ne? Das macht es auch immer so schwer, über Prism zu reden und solchen Sachen. Ne? Aber
ich finde das gerade bei Amerika, finde ich das ja, also ich meine, es ist ja nun einer von vielen Punkten, wo die Amerikaner ein bisschen am Rad drehen. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, also was ich nochmal sagen wollte, so von wegen in der amerikanischen, ich habe heute, habe ich mir die Daily Show und Colbert Report angeguckt. Also diese Daily Show kennt ihr da, Colbert Report auch. Da spielte Prism, also die haben eine Sommerpause gehabt, also zwei Wochen irgendwie oder eine Woche Pause. Und in der Zeit ist eine Menge passiert im Thema Prism. Das fand in der Sendung schlicht und ergreifend nicht statt. Da ging es nicht um dieses Thema. Da ging es um alles Mögliche.
Das ist abgefeiert.
Das ist so, und das ist, ja, unser Geheimdienst überwacht ausländische Staaten. So what? Und da ist auch ganz klar, also das ist auch bei der Daily Show, die ja nun eigentlich eher so quasi liberal und tendenziell links für amerikanische Verhältnisse, ist ganz klar, Snowden ist ein Feind und der muss der gerechtig.
Echt? Ja. Das ist hier nicht erwartet.
Da sind offensichtlich die Amerikaner wirklich, also da findet, ich habe heute im The Atlantic habe ich einen Artikel gelesen, der so aus so einer ironischen, also so satirischen, ja, überwacht werden ist doch nicht schlimm und so, und ja, da bräuchte man ja eine korrupte Regierung für die Kriege erfinden, die Gründe für Kriege erfindet. Wer hat denn sowas schon mal erlebt und sowas und so diese ganzen Beispiele. Also es gibt diese kritischen Stimmen durchaus, aber ich habe das Gefühl, dass so im Großen und Ganzen ist durch alle Medien durch, ist ja, nee, unsere Regierung, die macht schon das Richtige, das wird schon alles gut sein und jeder, der das verrät, ist ein Verräter und den gilt es zu jagen. Und aber darüber hinaus sind ja auch so, ich meine, ist ja, für mich war es zumindest neu, über diese ganzen Drohnenangriffe, die die Amerikaner offensichtlich fliegen. Das ist ja nicht wie bisher, wie ich, also ich meine, dass das nicht so in der letzten Praxis funktioniert, ahnte ich schon, dass die nur gezielt mega böse Verbrecher, die vorher in einem fairen Gerichtsverfahren verurteilt worden sind, hinrichten. Wobei ja auch das im Ausland, auf fremdem Territorium schon mal echt eine harte Nummer ist. Nein, da wird reines Verhaltensmuster ausgewertet. Ja. Aha, da betritt jemand ein Haus, von dem wir vermuten, dass da Terroristen drin sein könnten. Wir haben zwar keine Ahnung, wer es ist, aber lass uns mal erschießen.
Lass uns mal eine Rakete draufwerfen.
Lass uns mal eine Rakete draufwerfen. Also wenn du da zufälligerweise die Putzfrau bist in irgendeiner vermuteten Terroristenbude oder möglicherweise in einem terroristischen Staat oder in einem Staat, in dem wir Terroristenbuden vermutenden Buden, dann bist du einfach mal tot. Und das ist auch darüber diskutieren wir ja nicht mal mehr. Das ist mittlerweile so weit.
Ja, aber das ist halt auch einfach, genau, das ist dann vielleicht das nochmal ein ganz interessanter Blickwinkel auf Prism ist natürlich zu sagen, okay, wir machen uns jetzt hier einen Kopf als Deutsche, ne, aber eigentlich haben wir als Deutsche tatsächlich von Prism relativ wenig Bedrohungspotenzial. Ne?
Wir überleben im Zweifelsfall, wenn wir Prism erwähnen. Das scheint nicht allen überall auf der Welt
zu sein. Genau. Und ich habe mich auch heute irgendwie über diesen Stasi-Vergleich aufgeregt. So. Und unter anderem habe ich gesagt, so Leute, wenn die NSA die Stasi wäre, dann wärt ihr jetzt alle im Gefängnis über das, was ihr über die NSA sagt. Ja. Und aber wenn man sich das bedenkt, was halt tatsächlich solche Sachen, solche Geheimdienstaktivitäten für ja für Leute in Afghanistan oder Pakistan bedeuten, ja, die
die ganze Zeit froh, wenn sie im Gefängnis wären.
Die mit einer ganz mit einer täglichen Bedrohung dessen mit, von so einem Drohnenangriff leben. Ja, das muss das, ich glaube, dieses Leben in Pakistan, das muss absurd sein, wenn du dir das so überlegst, was dort passiert. Es ist so, dass du ständig, also 24/7 eigentlich Drohnen hörst. Die sind halt die ganze Zeit in der Luft und das sind eben nicht nur Predator-Drohnen, die dich jetzt halt einfach mal eben killen, sondern das sind auch vor allem größtenteils Überwachungsdrohnen. Aber das weißt du nicht.
Klar, woher auch?
Du hörst die ganze Zeit nur, dass da Drohnen rumösseln, ja? Du weißt halt, dass halt irgendwie du ein ziemlich großes Risiko hast, unschuldig bei so einem Drohnenangriff mit drauf zu gehen, ja? Weil da halt einfach mal so eine Rakete dann in dein Haus fliegt oder in das Nachbarhaus und dann bist du halt einfach auch mit platt. Ja, und du weißt nicht, wer irgendwie neben dir wohnt oder so etwas, ja. Und da gibt's halt auch so Stories von wegen so, ja, keine Ahnung, dann gibt's Gerüchte in der Nachbarschaft, dass der eine vielleicht irgendwie auf der Liste der Amerikaner stehen könnte und dann ziehen halt die ganzen Leute weg so um dich herum, so weißt du, so ohne dass die was zu sagen. Ich meine, das ist jetzt irgendwie, das ist aber eigentlich alles andere als lustig, ja.
Und dann
ja,
wird der Postbote von der Drohne getroffen.
Und ich meine, und ich meine, dort hast du so eine unfassbare Diskrepanz an irgendwie Alltagstechnologie, die du irgendwie in deiner Gesellschaft einsetzt und dem, was mit dem du halt die ganze Zeit bedroht wirst. Ja? Ja. Ich meine, du kennst vielleicht die Eröffnungssequenz von Terminator 1 und 2 jeweils. Nee, das sind halt
nicht.
Die Terminator-Filme.
Ich habe noch nicht einen. Ja, ich
okay. Weiß. Also musst du mal gucken, weil diese Eröffnungssequenz ist halt tatsächlich. Und diese Eröffnungssequenz ist halt vor allem, dass halt irgendwie so die Story kennst du, ne? Also Skynet, dieser Computer hat halt irgendwie die Weltmacht angemacht und übernommen und hat und baut Maschinen, die dann halt die Menschen jagen. Und das gibt dann halt diese Menschen versus Maschinen Geschichte. Und da gibt es dann halt diese vollautomatischen fliegenden Superdinger, die halt die ganze Zeit über der Erde schweben und die ganze Zeit Menschen abballern und die Menschen.
Hey, wir haben sie.
Und die Menschen sind dann halt einfach noch mit ihren analogen Maschinengewehren und ihren Jeeps fahren sie da rum und müssen dann halt gegen diese super, hyper, krass modernen Roboter ankämpfen. Man denkt sich so, wow, was für eine, das ist das, was passiert gerade. Das ist das, was passiert und zwar in Afghanistan.
Und zwar durchgeführt vom Land, das sich älteste Demokratie der Welt schimpft.
Ja, ja, aber es geht jetzt gar nicht mal, ich will jetzt gar nicht mal so um diese moralische Frage, sondern erstmal diese krasse Diskrepanz. Also es kommen so vollautomatische, hypermoderne Dinge in deine Welt, die halt irgendwie auf dem technischen Stand von 1950 ist, ja. Mhm. Und steht dann plötzlich vor dir und bedroht dich, dass es halt jederzeit dich abknallen kann. Und du weißt nicht, wie du ins du hast noch nicht mal eine Ahnung davon, wie dass es so etwas wie Algorithmen gibt oder wie auch immer oder wie die dann auswählen, dass deine Handlungssignatur dann irgendwie ins Verdächtigungsfeld fällt und so. Das sind so absurde Dinge, die so komplett außerhalb deines Vorstellungs, die sind so weit aus dem Vorstellungsvermögen eines normalen Pakistaners wahrscheinlich wie Außerirdische, ja. Das ist einfach fucking krass, einfach so. Also dieses, was dort abgeht eigentlich.
Ja, es ist wir leben ja eigentlich so ein bisschen in der Zeit der wahr werdenden Science Fiction.
So das ist absolut Science Fiction.
Und ja. Das führt halt auch dazu, dass wir so nicht global, nicht perfekt, aber eben auch in der Zeit der
wahr werdenden Dystopien leben. Und wir sind die fucking Außerirdischen.
Leben. Nein, in der Zeit der wahr werdenden Dystopien
leben. Ja, das stimmt, ja.
Also in Teilbereichen verwirklicht sich gerade jede denkbare Dystopie irgendwo auf der Erde in irgendeiner Form. Einfach, weil diese ganzen technologischen Möglichkeiten jetzt da sind, anhand derer früher mal dystopische Science-Fiction durchdekliniert wurde. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle sterben und die Welt untergeht, aber ja, es gibt keine Scheiße, die der Mensch bauen kann, die er nicht mindestens einmal ausprobiert. Das ist nun mal so.
Ja, klar.
Und ja, dann die nächste große Baustelle, die ich so ausgemacht habe, oder die offensichtlich ist Guantanamo. Also es ist was auch eines Rechtsstaats nicht würdig ist, nach wie vor nicht. So, wo uns Obama damals noch vor Antritt seiner Wahl versprochen hat, dass er es dicht macht. Bis heute ist es nicht zu. Bis heute, ich meine, seit 10 Jahren werden da jetzt Leute mittlerweile zwangsernährt, die einfach mal schlicht und ergreifend nichts getan haben, die bis heute, also die einfach im Knast stecken für doing nothing. Und die aber auch nicht freigelassen werden, weil sie halt niemand haben will. Und jetzt hängen sie da und jetzt müssen sie da vielleicht eines Tages drin sterben. Ich weiß nicht, was aus diesem Gefängnis werden soll, aber es existiert da vor sich hin, wird gehalten. Und dann habe ich jetzt noch so einen Artikel gelesen, das ging, hat jemand ein Buch über den größer werdenden Polizeistaat quasi in Amerika geschrieben. Und zwar ein relativ, also er hat so ein paar Geschichten aufgeschrieben, was weiß ich, so ein Typ, der war halt, also ich meine, das sind natürlich dann immer die Geschichten, die besonders haarsträubend sind, aber irgendein Typ, der nebenbei, also der gearbeitet hat, der Bürgermeister von einem Ort war, der in kommt abends nach Hause, findet irgendwie vor seiner Wohnung ein Päckchen, na okay, nehme ich das Päckchen mit rein, alles klar, bringe ich hoch. Wenige Sekunden später steht ein komplettes, diese berühmten SWAT-Teams, diese amerikanischen voll bewaffneten Teams, steht also
Sondereinsatzkommando,
treten die Tür ein, erschießen alle Hunde. Das ist offensichtlich so das Standardverhalten, was die machen, dass wenn sie irgendwo einen Hund vorfinden, dass sie den erstmal erschießen.
Ist wohl waren eh nur Stress und außerdem ist das ja ein rechtsstaatliches nicht so das Problem.
Ist rechtsstaatlich nicht das Problem. Ist wohl bei SWAT-Teams auch üblich, dass wenn sie auch nur über ein fremdes, also sie folgen einem Flüchtigen und rennen über ein fremdes Grundstück und auf diesem Grundstück von der komplett unbeteiligten Person ist zufälligerweise ein Hund, dann wird er mal so im Vorbeigehen erschossen. Das ist wohl offensichtlich, gehört das mittlerweile zum kleinen 1x1 dazu. So, dann sitzt da dieser...
Könnten ja abgerichtet sein.
Wahrscheinlich. Ja, beziehungsweise der Wert des Hundes ist nicht so groß, wie dass er die Mission behindern
wird. Ja, aber es ist dieser Hund ist komplett unbeteiligt. Also,
ja, klar.
So, dann ist dieser Typ, also dann werden da sämtliche, alle kriegen erstmal eine Knarre vorgehalten, die im Haus sind. Es wird stundenlang ermittelt. Die Polizei rennt durch die Wohnung durch, tritt dabei das Blut von den Hunden breit. Nur, dass sich dann irgendwann mal rausstellt, dass der Typ, also in dem Päckchen war Marihuana, was an ihn tatsächlich adressiert war. Ein Postbote im Ort war nämlich im Drogenhandel aktiv und hat nämlich sich immer die Päckchen an irgendwelche unbeteiligten Leute in seinem Ort, in seinem Auslieferungsbereich zuschicken lassen. Und hat dann einfach quasi die Päckchen vorher aus dem Verkehr gezogen. Das war bekannt, das war der Polizei bekannt. Also die hatten den Typen schon sozusagen im Visier und wussten, wie der vorgeht, haben aber trotzdem das Päckchen bei dem zu Hause ausgeliefert und haben, er hat es mit reingenommen, offensichtlich ist er ein Drogendealer, haben in der Wohnung absolut nichts gefunden und haben dann erstmal das fette SWAT-Team vorgeschickt. Das sind andere Geschichten, diese SWAT-Teams werden mittlerweile eingesetzt, zum Beispiel beim illegalen Glücksspiel. Also es gibt Fälle von Leuten, und zwar in Kalifornien ist es irgendwie so, ja, man darf kein Glücksspiel betreiben und Glücksspiel darf man nur betreiben, wenn darin keine Gewinnabsicht ist, also darf der Betreiber des Glücksspiels kein Geld dafür nehmen. Jetzt war das, in einem Fall war das so, da hat jemand einen 5-Dollar Getränkegutschein, also du musstest dir einen 5-Dollar Getränkegutschein kaufen am Eingang und hast dann dafür im Wert von 5 Dollar theoretisch Getränke gekriegt, also jetzt schon fishy, führt dazu, dass erstmal das SWAT-Team vorbeigeschickt wird und erstmal all den Rentnern, die da beim Bingo teilnehmen, die Knarre an den Kopf hält. Sterben natürlich regelmäßig dabei auch Leute. Was quasi dann ein Teil dieser ganzen Geschichte ist, ist, dass das dass die Amerikaner oder das in Amerika halt irgendwann sehr viel, also Geld in SWAT-Teams investiert worden ist, um die auszurüsten. Es gibt Bundesstaaten, die haben Panzer oder Counties, also hier so Bereiche, die haben wirklich Panzer. Und da fährt schon mal ein Panzer bei dir vor, weil du des illegalen Hahnkampfes beschuldigt wirst. Und zwar, nee, der fährt nicht vor, sondern der ist jemand ins Wohnzimmer gefahren. Also fährt ein Panzer ins Wohnzimmer, weil Hahnkämpfe. Schlimm. Wir mögen Tiere. Und also die haben sich irgendwann...
Um einen Hahnkampf zu verhindern, werden auch gerne mal Hunde erschossen.
Ja, das ist eigentlich.
Tierschutz muss durchgesetzt werden.
Auch gegen diese. Ja.
Und es fällt mir jetzt echt schwer, das zu glauben.
Also ich meine, okay, die haben das sich jetzt halt aber alles irgendwie. Das ist halt eine Ansammlung von Einzelstories.
Nee, ist keine Ansammlung von Einzelstories, sondern genau darum geht es nämlich, dass es eben keine Ansammlung von Einzelstories ist, sondern die haben irgendwann mal Gelder bekommen, auch aus damals nach 9/11, haben die, wir müssen was gegen Terrorismus tun, wir müssen hier aufbauen, also wurde Geld in die lokalen Counties gepumpt, hier macht man was für mehr Sicherheit. Was haben die gemacht? Die haben sich angefangen, SWAT-Teams aufzubauen. Wir müssen gegen den Terrorismus vorbereitet sein. Dann hast du da irgendwann diese SWAT-Teams rumsitzen, die du vielleicht einen Tag im Jahr tatsächlich brauchst. Also, was fängst du an als vernünftiger Politiker? Du setzt die auch manchmal ein, eventuell, naja, da wollen wir jetzt nicht irgendwie, also ich meine, was wenn du Politiker bist irgendwie, dann sagst du, ja, wir haben da ist ein Polizist gestorben, da haben wir diese Leute sitzen in schusssicheren Westen mit Panzern und weiß der Teufel was, die wir aber nicht eingesetzt haben, also setzt doch lieber das SWAT-Team ein. Also wird dieses SWAT-Team deutlich häufiger eingesetzt, als es eigentlich notwendig ist. Mhm. Die Statistiken ergeben, dass es überhaupt nur für 4% aller Fälle, wo die eingesetzt werden, also es sind so in Counties mit wie viel waren es? 750.000 Einwohnern, irgendwelche ländlichen Gebiete, wird das SWAT-Team pro Jahr 700 Mal eingesetzt. Also zweimal täglich.
Problem ist, glaube ich, auch, wenn du das SWAT-Team nicht ab und zu mal einsetzt, dann verlottert es oder so. Ja?
Also, dann müsstest du es auf irgendwelchen Trainingsplätzen rumbringen. Also da hast du diese Leute rumsitzen, die es überhaupt nicht, die man eigentlich, die man nicht braucht und darum setzt man sie halt für irgendwas ein. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich in vielen dieser Bereiche habe, dass so diese NSA, die eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht wird, aber naja, jetzt haben wir halt die Leute da, also werden wir sie für irgendwas einsetzen. Wir haben diese, also man hat viel Geld in bestimmte Bereiche gepumpt, also diese ganze Überschuldung, die Amerikaner sich da gemacht haben, dass sie immer mehr Schulden aufgenommen haben und dieses Geld dann irgendwie in eine gefühlte Sicherheit investiert haben, führt jetzt dazu, dass sie an allen möglichen Stellen ihre eigenen Bürgerrechte aufgeben. Und das finde ich, ist jetzt meine kleine knuffige Theorie.
Gut, aber du hast immer noch nicht, ich finde, du bist immer noch eine Antwort schuldig, wie du dir jetzt vorstellen kannst, der NSA einen Strich durch die Rechnung zu machen. Also jetzt außerhalb von wir verschlüsseln jetzt einfach alles.
Was ist denn an wir verschlüsseln einfach alles so falsch?
Du, das funktioniert für dich.
Ja.
Denke ich mal.
Ja.
Für mich sehr, sehr leidlich.
Warum?
Es ist wirklich anstrengend. Ich habe die Encryption habe ich jetzt eingerichtet für E-Mail und so weiter und so fort. Ich benutze Threema und so. Ich kann in bestimmten Situationen kann ich jetzt verschlüsseln. Mhm. In allermeisten kann ich es aber nach wie vor nicht, weil mein Gegenüber einen Public Key braucht und die meisten Gegenübers, die ich habe, haben keinen Public Key.
Das werden mehr Leute werden.
Das kann schon sein. Darauf kann ich dann auch hoffen, ja, irgendwie. Trotzdem habe ich nicht, übrigens ganz kurz, habe ich nicht das Gefühl der Sicherheit, weil ich tatsächlich das Argument der Open Source und so weiter und so fort und der potenziellen Nicht-Integrität meines Betriebssystems durchaus valide finde. Habe aber trotzdem, das heißt also mit anderen Worten, ich vertraue noch nicht mal der Verschlüsselung, wenn ich sie benutze.
Nee, Moment. Okay, das ist aber deine eigene Schuld.
Da können wir noch mal weiter drüber reden, aber gerne.
Nicht gegen NSA.
Ganz kurz, ja, und dann kommt aber ganz in erster Linie vor, dass das bin ich, ja. Und ich habe 5 Jahre in meinem Leben programmiert. Ich kenne mich, es gibt sicherlich sau viele Leute, die sich extrem viel besser an Computer auskennen als ich. Aber ich kenne mich, glaube ich, durchaus gehört zu den 5% der Bevölkerung, die sich am besten mit Computern auskennen. Mhm. Ich merke in meinem Umfeld, dass schon das, was ich tun kann und tue für meine Verschlüsselung, für ein Großteil meines Umfeldes schon beyond ist. So. Und das heißt mit anderen Worten, diese Verschlüsselungsgeschichte wird zwangsläufig mindestens 95% der Bevölkerung nicht mitnehmen.
Oh, das sehe ich tatsächlich anders.
Ja.
Also ich glaube, also ich meine, diese Leute haben es auch schon geschafft. Ich meine, wir fahren alle zu Weihnachten und richten bei unseren Eltern die WLAN-Router ein. So, das ist ja immer so das übliche Ding. Man fährt, also das kriegt man ja auf Twitter mit, wir fahren zu unseren Eltern und richten die WLAN-Router ein, weil ohne uns würden die das nicht hinkriegen. Beim nächsten Mal zu Weihnachten, wenn wir da sind, dann richten wir ihnen eben die verschlüsselten Mails ein. Dann sagen wir, hier, guck mal, das ist der Button, den du klicken musst, und dann kommunizieren wir verschlüsselt. Das ist doch. Dass die Bits von hier nach Amerika und wieder zurück und an hunderte Menschen und wir Videotelefonie machen und weiß der Teufel was, das nehmen wir mittlerweile als gegeben hin. Aber dass diese Kommunikation auch noch verschlüsselt sind, soll plötzlich ein Ding der Unmöglichkeit sein? Also ich meine, bis vor 5 Jahren war es unmöglich, dass wir alle ein Gerät in der Tasche haben, mit dem wir jederzeit kommunizieren können, mit der ganzen Welt und Fotos machen können und weiß der Teufel was. Und das ist auch Alltag. Das ist, die Menschen sind nicht so lernunfähig. Also es dauert vielleicht länger. Und ja, es muss einfacher werden, ohne Frage. Aber ich glaube, wenn der Andrang da ist, wenn das Bedürfnis da ist, seine Kommunikation zu verschlüsseln, dann werden diese Leute das lernen. Das sehe ich sofort so. Und das ist.
Du meinst, der Anlass ist für die Leute ist da?
Ich glaube, der Anlass für die Leute ist, das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich hatte in meinem, der sozusagen für mein nicht geschriebenes Blogpost vorbereitet wird, diese Aussage, ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist, da kann man sich furchtbar drüber aufregen. Ich glaube aber, das ist eine reine Schutzbehauptung. Das ist in dem Moment, in dem man halt feststellt, scheiße, ich bin die ganze Zeit überwacht worden, denkt man sich, was habe ich eigentlich gemacht, wobei ich ertappt worden sein könnte? Also bisher war ja alles öffentlich. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ich glaube aber nicht, dass das eine Aussage ist, die für alle Zukunft gilt. Ich glaube nicht, dass wenn du zu deinen Eltern gehst, die vielleicht sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, Dass und du denen sagst, guck mal, aber wenn du das hier machst, wenn du hier tippst und da tippst und da tippst, dann sind deine Mails verschlüsselt, dann ist es scheißegal, ob du was zu verbergen hast oder nicht, dann sind deine Mails verschlüsselt und die können nicht mitlesen. Ich glaube nicht, dass deine Eltern dann sagen würden, ich lass die aber unverschlüsselt, ich habe doch nichts zu verbergen, sondern in dem Moment, in dem man eine Alternative bietet, die hinreichend einfach ist oder machbar ist, werden auch Leute, die bisher sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, sagen, ich habe zwar nichts zu verbergen, aber Verschlüsselung kann ja trotzdem nicht schaden. Also ich glaube, dass dieses Gefühl, also ich will es nicht beschreien, ich hoffe, dass es so ist. Also es ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber dass dieses Gefühl, okay, wir werden die ganze Zeit überwacht, erstmal schon für doch einen Großteil der Bevölkerung erstmal so ein Schock ist. Und selbst wenn man nichts zu verbergen hat, erstmal allein dieses Gefühl, darüber nachdenken zu müssen, ob man was zu verbergen hat. Und sind wir ehrlich, haben wir wirklich nichts zu verbergen? Habe ich wirklich noch nie Steuern hinterzogen? Habe ich wirklich noch nie? Habe ich auch immer brav den Müll weggebracht?
Müll getrennt.
Eine Drohne. Und nein, ich habe den Müll nicht getrennt. Letzte Woche, ich weiß das ganz genau. Sie würden mich abschießen.
Naja, ich meine, im Zweifelsfall weiß man nicht, weswegen man vorgenommen wird. Also es ist.
Genau. Im Zweifelsfall weißt du nicht, weswegen. Das ist ja der Punkt. Ich finde auch Verschlüsselung wichtig, um Inseln der Privatsphäre zu schaffen, da wo wir sie brauchen, um uns quasi ungestört zu fühlen. Und ich finde, so Chats, WhatsApp und diese ganzen Sachen müssen mittelfristig auf sichere Kanäle umgestellt werden. Das hilft aber nicht gegen Prism. Okay, die können jetzt vielleicht in die Mail nicht reingucken und die Mail nicht so schnell verschlüsseln. Sie kriegen aber trotzdem die ganzen Metadaten mit.
Wie gesagt, Metadaten kann man fälschen.
Ja, natürlich kannst du Metadaten fälschen, aber sie kriegen trotzdem Futter vorgeworfen, mit dem sie arbeiten können. Sie können trotzdem sehen, was du auf Facebook treibst. Sie können trotzdem sehen, was du auf Twitter treibst. Sie können sehen, wo du dich auf Foursquare eincheckst. Und sie können sehen, was du auf Amazon bestellst. Und wenn diese ganzen Dinge Mustern entsprechen, die für sie verdächtig sind, dann bist du bei dem auf dem Kicker. Und dann hilft es dir jetzt erstmal nicht weiter, ob du deine Mail immer brav verschlüsselt hast oder nicht.
Das stimmt.
Und deswegen halte ich es für gefährlich zu glauben, nur weil man jetzt seine Mail verschlüsselt, dass man jetzt vor NSA irgendwie keine Angst mehr haben müsse oder so, oder dass das Problem weniger groß sei. Es ist eher nicht so, dass da jetzt irgendwie so der Zensor sitzt und mitliest, was für Briefe du schreibst, sondern dass eben so eine permanente Mustererkennung stattfindet und aufgrund dieser Mustererkennung, aufgrund von Korrelaten dann unterstellt wird, und du könntest ein Verdächtiger für irgendwas sein. Und wenn du da reingerutscht bist, dann hast du ein Problem. Und dann wird natürlich immer auf die bösen Algorithmen geschimpft. Das ist natürlich Quatsch, auf die bösen Algorithmen zu schimpfen. Es geht, kommt darauf an, wer sie anwendet und dass diese ungeheure Datensammlung eben von Machtapparaten erzeugt werden, die dann dort auch unter Monopol gehalten werden, in einem Datensilo sind, wo niemand sonst drankommt, in die man sonst auswerten kann, wo du auch nicht die entscheidende, entlastende Information rausfischen kannst. Die müssten geöffnet werden. Das ist der eigentliche Skandal an NSA, am PRISM, dass eben diese dramatische, drastische Überwachung unseres kompletten Verhaltens, soweit es netzbasiert ist und abfischbar ist, stattfindet. Die reine E-Mail-Korrespondenz ist da fast schon sekundär. Die wird dann in dem Moment wichtig, wenn du tatsächlich auf einer Fahndungsliste sozusagen stehst, oder nicht auf einer Fahndungsliste, sondern auf einer Überwachungsliste, und die sich dann denken, ah, Moment, bei dem schauen wir dann mal genauer hin. Und dann wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob die da nicht irgendwie auch so ein paar Rechner mit 30 zusammengeschalteten Grafikkarten haben und das relativ zügig mal ein paar Ideen entschlüsseln können. Also nein, also Verschlüsselung hat seine Berechtigung. Und es ist cool, wenn PRISM jetzt dazu führt, dass die Leute das kapieren, dass sie keine Postkarten mehr übers Netz verschicken. Mhm. Aber es hilft nicht dagegen.
Also,
sind hilflos.
Also dass Verschlüsselung nicht der Weisheit letzter Schluss ist, will ich gar nicht bestreiten. Das ist, also ich wollte nur sagen, Verschlüsselung ist einer, also es ist ein Schritt, den wir erstmal direkt...
Oh, du hast es auch gekauft.
Ja, ich habe das auch gekauft, ich find's scheiße.
Echt?
Ja, okay. Ich traue dem nicht so richtig.
Wir reden gerade.
Können wir. Also dass sozusagen Verschlüsselung ist nicht alles, und es muss auch eine Gesellschaft, es müssten wir in einer Gesellschaft leben, in der wir nicht verschlüsseln müssen, aber es trotzdem tun. Das ist, glaube ich, genauso wie ich in einer Gesellschaft lebe, leben möchte, in der ich meine Wohnungstür nicht abschließen muss, möchte ich auch in einer Gesellschaft leben, in der ich nicht verschlüsseln möchte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich in dieser Gesellschaft leben würde, würde ich vermutlich abschließen, und genauso sollte es eigentlich zur Datenhygiene gehören, dass man vielleicht sagt, okay, was ich einfach verschlüsseln kann, kann ich doch ruhig verschlüsseln. Was spricht dagegen? Darüber hinaus, hast du natürlich recht, dass das, was wir auf Twitter, das, was wir öffentlich machen, das wird auch weiterhin öffentlich abgegriffen werden, und da hilft eine Verschlüsselung nichts gegen. Wegen, was du meintest, so von wegen, wenn wir mal auf dieser Shortlist landen, sozusagen, mit wir sind verdächtigt, und dann schaltet doch die NSA vielleicht mal ein paar 10.000 GPUs zusammen, etc. pp. Ja, aber dann wird es wieder teuer. Im Augenblick ist es so, sie schnüffeln einfach alles ab, weil sie offensichtlich genug Ressourcen haben. Und das ist, im Endeffekt ist ja das Einzige, was wir auf Dauer in der Hand haben, um das Ganze zu verhindern, Rechte beiseite, ist einfach, sie über ihre Ressourcen zu katapultieren.
Ja, das ist ein Argument.
Und wenn wir alle anfangen, unsere Mails zu verschlüsseln, dann hat nicht mal mehr die fucking NSA die Ressourcen, all diese Mails zu entschlüsseln. Und wenn wir anfangen, alle, also ich meine, wenn die NSA tatsächlich alle Daten, die verschickt werden und die verschlüsselt sind, auf unendlich lange Zeit an, ich habe hier noch 8 GB Wahlgesänge, die ich gern verschlüsseln kann und für die Ewigkeit bei der NSA zwischenlagern kann. Gar kein Problem. Das ist...
Also ganz kurz, ich sehe Verschlüsselung für zwei Dinge sehr, sehr sinnvoll. A, was Enno sagt, das heißt also irgendwie Residuen der Privatheit bei Bedarf aufzubauen.
Ja.
Die andere Sache ist tatsächlich, die NSA einfach ärgern, Sand ins Getriebe. Ja? Also, wo ich dir dann auch zustimme. Also, aber darüber hinaus, also für diese beiden Dinge finde ich Verschlüsselung gut, aber sind definitiv keine Lösung des Problems. Und selbst wenn sie eine Lösung des Problems wären, wäre es keine gesellschaftliche Lösung des Problems. Also das sehe ich einfach nicht. Da kannst du jetzt argumentieren, okay, die Tools müssen erst noch besser werden und wir müssen alle noch viel mehr Support machen für unsere Eltern, und hast du nicht gesehen?
Ja.
Aber nee, ich sehe es nicht, dass meine Eltern sinnvoll verschlüsseln. Und
also wenn du sie einrichten würdest, dann würden sie
ganz ehrlich, verschlüsseln. Ganz ehrlich, ich kriege auch immer wieder von Fails mit in Sachen Verschlüsselung. Und zwar nicht nur CryptoCat oder so, der halt einfach ja. nur irgendwie, nur nicht nur bei Anbietern, sondern vor allem auch bei Usern. Also keine Ahnung, ist gerade wieder auf Twitter irgendjemand so, haha, da hat mir gerade wieder jemand seine E-Mail geschickt mit seinem Private Key mit drin und so. ja, also, sorry.
Das heißt nur, dass Verschlüsselung abschaltet und nicht gewarnt wird. Also genau. Ich meine, das ist ja schon mal.
Sorry, Verschlüsselung wirst du nicht so einfach hinbekommen, dass du tatsächlich einfach nur noch einen Button klickst.
Ach,
weil
doch.
Dann,
doch.
Weil dann, weil du musst dir bei Verschlüsselung, glaube ich, immer auch ein bisschen bewusst sein, wie es funktioniert und was du da tust.
Nein.
Ja, aber
es weil sonst, du, wenn, sonst kompromittierst du dich ganz schnell selber.
Es wäre so unheimlich viel gewonnen, wenn das Zeug einfach per Default in einem Betriebssystem-Layer drinsteckt und da halt benutzt werden kann und beim Installieren wird ein Schlüssel generiert und alles läuft quasi unter der Haube ab und du merkst es gar nicht. Das wäre ohne weiteres möglich.
Also zum Beispiel, ich habe die Platte von meinem MacBook Air, die ist verschlüsselt.
Ja, meine
das,
auch.
Das ist aber
was anderes. Verstehst du, das ist keine Kommunikation.
Naja, aber ich meine, das war bis Apple das ins Betriebssystem eingebaut hat, war das auch scheiße kompliziert. Damals wusste ich nicht, wie das geht. Und das war echt
vom Problem her ist das sehr, sehr viel, viel unkomplexer als Kommunikationsverschlüsseln. Weil da musst du halt zwei Leute.
SSL-Verschlüsselung. Es ist Kommunikation verschlüsselt. Ich gehe auf die HTTPS-Seite statt auf die HTTP-Seite. Plötzlich kommuniziere ich verschlüsselt. Ist von der NSA nicht mehr abhörbar, außer sie stecken in einem der beiden Server drin.
Und sie haben die Zertifikate. Ja.
Und sie wechseln uns die Zertifikate unterm Arsch weg aus. Ja.
Was halt ungefähr so gar kein Problem ist. Aber
doch, das,
da, da, ja, da, aber da, da, da können wir schon wieder auf der Shortlist sein.
Genau, das ist nämlich wieder, das ist nicht mehr im Allgemeinen. Also ich meine, wenn du Edward Snowden bist, Staatsfeind Nummer 1, klar, dann solltest du
deinen Zertifikaten nicht vertrauen.
Dann sollte man SMIME-Zertifikaten oder SSL-Zertifikaten nicht mehr vertrauen. Das ist aber, solange es aber nur darum geht, die Allgemeinheit zu überwachen, reicht es, wenn wir in dieser Allgemeinheit ein paar Kanarienvögel, also ich meine jetzt diese Kanarienvögel, die im Bergbau eingesetzt worden sitzen haben, die davon Ahnung haben und nämlich, wenn man so ein Zertifikat auswechselt und wenn man es pauschal für alle auswechseln würde, würde es jemandem auffallen, dass dieses Zertifikat ausgewechselt worden ist und plötzlich kompromittiert ist und würde Alarm schlagen. Und und das glaube ich ist auch gerade was du vorhin erwähnt hast bei diesem, ja, du fühlst dich nicht sicher, weil dein Betriebssystem nicht selber geauditet und sowas. Wenn dein iPhone nebenbei Daten abführen würde und es nicht nur dein iPhone würde es tun, sondern jedes iPhone würde es tun, wäre das schon jemand aufgefallen.
Ja, ja.
Das heißt, du kannst, ja, ja. Also es sind einfach Daten, die einfach da sind und die sich niemand erklären kann. Es gibt Sicherheitsleute, die gucken sich sowas an und die sagen, Moment mal, hier sind irgendwelche Bytes, die ich nicht verstehe, die ich nicht produziert habe. Woher kommen die eigentlich? Mhm. Und ich glaube schon.
Du weißt aber auch, dass hier in dieser einen BSD-Distri jahrelang ein NSTA-Backdoor drin war, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat.
Das ist, das will ich nicht, also klar, das kann passieren, aber es ist auch, es hat auch irgendwann irgendjemand gefunden, ja, das zum einen und zum zweiten irgendein obskures BSD und das meistbenutzte Betriebssystem der Betriebssystem der Welt, finde ich, ist schon noch eine andere Dimension. Also ich glaube, da stützen sich ein paar mehr Leute drauf.
Aber BSD kannst du den Source Code sehen. Und bei Mac bei iOS kannst du nicht sehen. Das ist auch schon mal ein ganz wesentlicher qualitativer Unterschied.
Naja, aber du siehst, ob Daten rausgehen oder nicht. Und auch bei dieser BSD-Backdoor, wenn die Backdoor drin ist, die kann durchaus drin sein. Also wenn es der NSA auf dich abgesehen hat und sagt, den wollen wir kriegen, dann bist du fällig, das stimmt. Dann bist du mit deinem iPhone fällig. Ich würde Edward Snowden gerade kein iPhone empfehlen. Vielleicht existiert die NSA-Backdoor, aber du... Also sozusagen, solange es nur darum geht, und das ist das, was sie im Augenblick tun, nämlich sie beobachten nicht die 100 schlimmsten Feinde TM unseres Systems, sondern sie beobachten uns alle. Und gegen dieses uns alle sind wir auch mit einem Massenbetriebssystem, mit einem geschlossenen System halbwegs geschützt, weil dann müssten sie uns alle jederzeit überwachen und uns aus all unseren Telefondaten ablassen.
Liebe Kryptonerds, wenn du uns zuhört und jetzt im Nachhinein euch bemüht fühlt, geht auf wir.müssenreden.de, da könnt ihr
und beschimpft Max mich in den Kommentaren.
Könnt ihr einen schönen kleinen Shitstorm gegenüber Max loslassen.
Genau, also ich bin mir, ich bin mir. Also das ist, ich glaube, das ist schon, also es ist, das ist mal, das ist bei Kryptografen leider, muss man sagen, also finde ich zumindest, es gibt dieses Argument der absoluten Sicherheit. Also ich habe jetzt den Schritt gegangen, also muss ich auch noch den Schritt, also so, und dann stellt man irgendwann fest, scheiße, auf Prozessorebene haben wir keine absolute Sicherheit mehr.
Ich habe das auf ADN habe ich das so genannt, also man muss jetzt eigentlich nur seinen eigenen Rechner aus Bambus und Pandatränen bauen, den Linux Source Code auswendig lernen und auf den Cayman-Inseln seine eigenen Key-Server betreiben, dann kann man sicher kommunizieren.
Genau, und da habe ich ja geantwortet, naja, ganz so einfach ist es auch wieder nicht.
Genau.
Im Zweifelsfall ist auch der Bambus-Computer, den du baust, nämlich das Wissen, was du bekommen hast, ist schon von der NSA
schon kompromittiert.
Kompromittiert, ja. Und ja, du genau. baust ja, selber, ja. ohne es zu wissen, die NSA-Backdoor in deinen Bambus-Computer genau. ein.
Und jetzt kommen wir zu der Funktion NSA Klopf an.
Genau. Und naja, es gab auf Hacker News gab es jetzt die Diskussion darüber, ob nämlich, da gab es ja die Gerüchte, dass Intel mit der NSA zusammenarbeitet und die Zufallszahlengeneratoren des Prozessors so manipuliert, dass der NSA, also Zufallszahlen sind ja für Kryptographie extrem wichtig, dass der NSA
sie reproduzieren kann.
Einen deutlichen Vorteil hat bei der Reproduktion und dadurch die Daten schneller entschlüsseln kann. Es ist genau das, was, also es genau geht in Richtung deines Bambus. Mhm. Also selbst wenn ich das geblablablate Linux nehme und so weiter und so weiter und so fort, selbst dann, weil das steckt schon im Prozessor drin. Und darum setzt sich einfach jemand hin und schreibt auf, naja, ich halte das aus folgenden Gründen für relativ wenig plausibel, weil wir haben den Random-Algorithmus überprüft, wir haben das und das überprüft etc. pp. So, also entweder hat die NSA tatsächlich dir diesen einen Prozessor untergeschoben, der diesen Fehler drin hat quasi, dann haben sie dich auf den Kieker, dann bist du tot, klar. Oder aber, das ist ein Massenprodukt und dann wäre es schon aufgefallen, dass dieser Zufalls- oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon aufgefallen, dass dieser Zufallsgenerator im Arsch ist. Also du kannst.
Also das Problem ist.
Und selbst wenn nichts in der Richtung auffällt, könnte es selbst beim NSA theoretisch eines Tages passieren, dass ein auf Hawaii lebender Sicherheitsexperte plötzlich nach China flieht und sich mit einer britischen Zeitung in Verbindung setzt und einfach mal die ganzen Staatsgeheimnisse der USA leakt.
Das finde ich total toll, wenn sowas mal passieren würde.
Das ist komplett ausgeschlossen. Also ich meine, offensichtlich funktioniert auch dieses System alles andere als perfekt. Also da müssen schon sehr viele Systeme zusammen, Rädchen zusammenspielen. Ich glaube, wir haben eine Chance.
Was mich gerade so ein bisschen nachdenklich macht, ist diese lange Diskussion, die wir hier führen, aus einem relativ aufgeklärten Blickwinkel. Und merke ich jetzt schon so ein bisschen, was Überwachung eigentlich anrichtet. Ich meine, das ist jetzt vor uns jetzt nicht das große Drama, dass wir diese Diskussion führen, aber allein schon die Tatsache, Prism ist jetzt da und alle möglichen Leute sind jetzt verunsichert und überlegen, was wir jetzt machen und verschlüsseln oder nicht und diese Diskussionen führen. Allein daran sehen wir ja schon, was für ein gewaltiger Schaden.
Ja.
Dadurch entsteht nur, dass da jetzt überhaupt so jemand sitzt und schnorchelt.
Genau.
Also.
Ja. Ich finde diese ganze, also was bei mir als Ossi, der jetzt ja schon durchaus schon überwacht worden ist. Und ich meine, auf uns sind Leute angesetzt worden. Allein, also erstens wissen wir das, weil man es halt mitbekommen hat. Zum Zweiten liegt es in der Natur der Sache, dass wir waren hinreichend gut exponiert, dass wir überwacht worden sind als Familie. Und dass der ehemalige Vorsitzende der Behörde, die für die Aufdeckung von diesen Stasi-Unterlagen zuständig ist, der jetzt unser Bundespräsident ist, sich hinstellt und sagt, naja, aber ich kann da jetzt nichts Schlimmes dran erkennen. Also es ist ja wirklich mal harmlos, dieses bisschen Überwachung.
Ja.
Das hat bei mir so dieses.
Also Gauck darfst du da jetzt gar nicht erwähnen. Der hat eigentlich das Vielfache von dem gemacht, an Rücktrittsgrund angehäuft von dem, was Wulff und Köhler gemeinsam an Rücktrittsgründen
also, hatten. Ja.
Also es ist furchtbar.
Und das ist, ich finde wirklich, also das ist so dieses, bisher hat der Westen ja so quasi immer für sich hochgehalten, naja, wir sind die Freien, wir sind die Freiheit.
Und genau, so wir und, machen Rechtsstaat und hier wird nicht genau. überwacht und okay, Guantanamo ist so eine hässliche, eklige Stelle, aber eigentlich und Dings und...
Genau, aber eigentlich sind wir schon... Und es sind... stimmt, es sind diese Lebenslügen, aber das jetzt nicht mal mehr, also das jetzt nicht mal mehr so, ja, eigentlich sind wir ja noch Rechtsstaat, sondern es ist halt so, I.M. Friedrich sagt, ja, schützt euch doch selbst, wenn ihr euch schützen wollt. Was ist das unser Job? Dieses wir sind ich habe das Gefühl, die größte Kritik an der Stasi ist nicht, dass sie ihre Bevölkerung überwacht hat, sondern dass sie dabei so ineffizient war. Und dass diese NSA macht das ja alles viel, viel besser. Die haben dafür Computer, da sitzt da niemand mehr und überwacht dich persönlich. Da wirst du von einem Computer überwacht. Das ist doch mal freiheitlich, rechtsstaatlich. Ja. Und das ist so dieses Leute, es ist scheißegal, wer euch abhorcht. Also das ist...
Auf so eine Art kann ich das jetzt verstehen. Stell mal vor, du wirst irgendwie im Intimbereich. Also reden wir jetzt mal nicht um Privatsphäre, sondern reden wir um Intimsphäre. Ja.
Ja.
Also was finde ich irgendwie auch qualitativ eine völlig andere Empfindsamkeit ist. Ja. Also du wirst halt einfach im Bett abgehört, wie du fickst. Ja.
Ja.
Irgendwie so. Wenn das Bewusstsein ist, da ist jemand, der mit dem Kopfhörer irgendwie im Nachbarhaus lauscht, ist das etwas anderes, als wenn ich einfach nur weiß, dass eine Festplatte es aufzeichnet. Und zu einem sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad diese aufgezeichnete Digitalspur nie in Form eines Audiosignals an menschliche Ohren gerät.
Na, manchmal sitzt doch bei den menschlichen Abhörern einfach gerade bei der Stasi, saß auch nicht rund um die Uhr jemand da, sondern die sind auch manchmal nach Hause gegangen, dann war halt niemand gerade da.
Und haben die sich nicht abgelöst?
Manchmal haben sie vielleicht
das abgelöst. Das Leben des anderen hat mir ein völlig falsches Bild der Stasi.
Ich weiß, also keine Ahnung, also es ist...
Bin ich irgendwie leise? Kann das sein?
Ich fühle
mich gerade leise.
Du fühlst dich leise. Mhm. Ich kann dich gerne lauter machen. Ich finde... Ach, scheiße, jetzt habe ich gerade den Faden. Also
ging gerade noch um Stasi-Vergleiche.
Es ging um Ficken und Stasi.
Es ging um Ficken und, genau. Ficken und Stasi 300.
Stasi 3000. Ich weiß jetzt, wie mein Club heißen wird, wenn ich einen gründe.
Ficken und Stasi 3000?
Nein, einfach nur Stasi 3000.
Dein Swingerclub meinst du?
Also NSA oder was? Nee, ja, also natürlich, das ist scheinbar schon noch was anderes, aber es ist, was ich lustig, also es ist ja bei diesen Prism-Screenshots und ich glaube, darauf hat noch, also da gibt es ja diese Prism, also die Prism-Präsentation, wo Screenshots waren, dieser Anwendung, wo ja irgendwie drinne stand, Abfrage 1 von 111.000. So, woraus jetzt die Medien geschlossen haben, dass da offensichtlich 111.000 Abfragen aktiv sind. Das heißt, entweder so, oder dass derjenige, der den Screenshot gemacht hat, einfach Zugriff auf 111.000 Abfragen davon hat. Das können natürlich durchaus alle sein, aber das heißt, dass die offensichtlich, also wenn einfach dieser Agent, der da den Screenshot gemacht hat, Zugriff auf alle 111.000 Abfragen hat, dann hat einfach jeder Agent auf alles Zugriff, was er gerne möchte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der einfach mal sich in deinen privaten Verkehr reinschaltet, einfach weil ihm gerade langweilig ist.
Ist 1 zu 110.000.
Ist 1 zu 110.000. Also jetzt größer. Also es gibt offensichtlich innerhalb dieses ganzen Systems keinerlei Kontrolle darüber, wer auf was zugreifen kann, sondern in dem Moment, in dem einer darauf zugreifen kann, kann der ganze Rest darauf aufzugreifen. Und
es ist ja so, dieses Accumulo oder diese Accumulo-Datenbank, die NSA selbst entwickelt hat, ist ja ein System, das gerade sich dadurch auszeichnet, dass es halt ziemlich viele unterschiedliche Zugriffsebenen hat. Und Und vor allem Zugriffsbeschränkungsebenen. Also das heißt, das kannst halt irgendwie sagen, okay, dass halt eine bestimmte Query halt nur von bestimmten Leuten abgesetzt werden kann oder so etwas, ja. Und was ich interessant finde und dass es alles sehr, sehr fein granuliert ist, um gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Das ist aber, das war auch in einem Artikel schön beschrieben, dass es halt Snowden war, der das halt irgendwie veröffentlichen konnte, ja.
Ja.
Lag halt daran, dass er Systemadministrator war.
Gut, wird halt wieder bei Zugriff auf alles.
Ja, das ist halt einfach, das ist bei informationstechnischen Systemen immer so, dass der Sysadmin, der halt einfach ruht, ja. Hm. Und,
weißt du, was da helfen würde? Was? Aber glauben die bei der NSA wahrscheinlich nicht dran. Verschlüsselung.
Genau. Ja.
Ja,
also und ich glaube, das ist dann halt auch dieser Spezialfall, dass halt der glückliche übrigens Spezialfall, kann man da vielleicht dazu sagen, dass Snowden halt aus dieser Position des Sysadmins heraus natürlich an mehr Informationen kommt als wahrscheinlich die meisten NSA-Mitarbeiter.
Nee, aber was ich jetzt meine, ist ja dieser aus der PowerPoint-Präsentation oder meinetwegen auch Keynote, aus der PowerPoint-Präsentation über Prism, die da
kommt sie nächstes Jahr wieder an das Keynote gucken.
Mal gucken, die neuen Features.
Ja. genau, Keynote. Aus dieser PowerPoint-Präsentation da und da dieser Screenshot, der da drin war, daraus ging hervor, dass der Typ, der den Screenshot gemacht hat, Zugriff auf 110.000 oder eben etwas über 100.000 Abfragen hatte. Und ich würde sagen, also entweder war er sehr weit oben in der Hierarchie, diese Person, oder der Zugriff ist nicht ganz so fein granuliert, wie uns der Eindruck erweckt wird. Hm. Also ich glaube, ja, egal.
Kaffeesatzleserei, glaube ich, gerade dann doch.
Ja, was haben wir für eine andere Chance?
Ja. Naja, das reicht doch zu wissen, die ziehen sich den ganzen Scheiß rein und wir wissen das.
Genau.
Und wer da jetzt was wie genau mitkriegt und nicht mitkriegt, ist dann schon relativ irrelevant. Es ist wie halt mit den Stasi-Leuten, wo du dann auch nicht wusstest, ob die jetzt bei dir auf dem Dachboden hocken oder nicht. Aber du musstest zumindest die ganze
Zeit
davon
ausgehen. Doch, auf dem Dachboden konntest du aber nachgucken. Das ist eigentlich...
Michael, das nennt man eine Metapher.
Na gut, okay.
Ja, ich verstehe. Da kann mal jemand Wikipedia-Link zu Metapher in die Shownotes packen. Danke.
Aber so abwegig ist das gar nicht, weil es gibt dann halt doch wieder Punkte, an denen kann man sie kriegen. Also es ist die NSA oder der Geheimdienst ist nicht allmächtig, der im Augenblick dargestellt wird, sondern sie haben diese Macht, weil wir sie ihnen im Augenblick geben. Und Verschlüsselung ist nicht der einzige Weg dahin, aber das ist, man kann ihnen das Leben schwer machen und man kann da ein gewisses Ressourcengleichgewicht oder die Ressourcen wieder, also wir sind viele und sie sind nur relativ wenige und so viele Leute kann der NSA gar nicht einstellen, dass sie uns ausgleichen. Und so viel Rechenpower können sie auch gar nicht haben, um uns auszugleichen. Und
das ist übrigens ein Punkt, den ich auch finde, der bedenkenswert ist. Ich schreibe ja gerade Artikel und so, da recherchiere ich viele Sachen. Da weiß ich auch diese ganze Akkumulo-Geschichte.
Ja.
Es gibt halt noch ich habe da dann auch mal diesen Vergleich angestellt, zu sagen so, ja okay, die NSA hat 10 Milliarden, also geschätzt wird das.
Mindestens 10 Milliarden.
Mindestens 10 Milliarden pro Jahr, um uns zu überwachen. Wir werden 2013, also die gesamte Weltbevölkerung wird 2013 3,7 Billiarden für IT-Technologie ausgeben.
Wenn wir das jetzt einfach alles in Drohnen investieren würden, um NSA-Mitarbeiter abzuschießen, bis sie alle
abknallen. Nein, aber das ist halt der Punkt. Wir haben mehr Prozessor-Power als sie, wir haben mehr Daten als sie, wir haben...
Und wir können mehr Datenmüll produzieren, als sie verarbeiten können.
Das wäre ich vorsichtig. Also mal ohne Scheiß, also diese ganze Spam-Taktik, also dieses ganze auch so, hey, wir müssen alle einfach Bombe in unsere Mail schreiben und so. Also ich glaube,
Mails verschlüsselt, das reicht.
Ja, oder ja, okay, Mails verschlüsseln ist gut. Aber auf jeden Fall die Spam-Taktik, okay, verschlüsselt schon Spam, verschlüsselter Spam wäre vielleicht also die Möglichkeit zu sagen, so, hey.
Sie wären auch Leute, dankbar, wenn Spam drin würden.
Was?
Ich glaube, das ist gar nicht so eine dumme Idee mit der Spam-Taktik. Ich meine, es ist unglaublich lästig, wirklich guten Spam zu produzieren. Aber ich stelle mir gerade so ein schönes kleines Softwareprojekt vor, nämlich eine NSA-Bomb. Also, falls ihr mithört, das ist so ein bisschen subversiver. Also ein kleines System, das so von sich aus einfach mal so 10.000 Identitäten anlegt auf deinem Webspace, dann sich also auf deinem Mailspace sich gegenseitig E-Mails schickt und dann anderen NSA-Bombs auch dauernd und zwar auch immer verschlüsselt und dazu die passenden Facebook-Accounts anlegt und Twitter-Accounts.
Das ist, nein, wir
und die
müssen
kommunizieren
einfach
die ganze Zeit künstlich miteinander.
Wir müssen einfach
in Geheimworten.
Wir müssen die Public-Key-Server.
Ich sehe schon eine Drohne über Ennos Haus schweben.
Wir müssen einfach allen Keys.
Nee, die wissen, dass ich hier
wir müssen alle einfach alle Mails von allen Key-Servern sammeln und denen einfach alle Leute, die verschlüsseln, tausende von Spam-Mails schicken. Und zwar verschlüsselte Spam-Mails.
Ja, na, so abwegig, also ich finde das tatsächlich nicht so abwegig. Also so ein Dienst wie es...
die werden sich freuen.
Nee, wieso? Du kannst auch in diesen verschlüsselten Spam-Mails kannst du doch reinschreiben, bitte löschen. Da kann doch irgendwo ein eindeutiger Key sein, der besagt, diese Nachricht ist reiner Spam. Das reicht doch komplett aus. Weil in dem Moment, in dem es verschlüsselt ist, ist das für denjenigen, der es entschlüsseln kann, ist dieses, aha, ich habe hier eine Nachricht entschlüsselt, die war 2 Kilobyte groß und da steht drinnen, bitte löschen, also lösche ich die, okay. Wohingegen für den NSA ist das beißen die sich die Zähne dran aus an diesen 2 Kilobyte.
Da wäre ich jetzt aber mal interessiert, ob nicht, wenn, stell mal vor, 20 Milliarden E-Mails mit genau dem gleichen Inhalt verschlüsselt.
Du machst dir jetzt mal einen anderen Inhalt.
Aber zumindest irgendwie eine ganz wiedererkennbare Signatur, die du ja irgendwie vorstellst.
Ein erstes Zeichen, was identisch ist, ja.
Oder ein erstes Zeichen oder wie auch immer, auf jeden Fall eine identische Geschichte. Also wenn du da irgendwie eine riesengroße Datenmenge, 20 Milliarden Mails oder so etwas produzieren würdest, ob nicht dann du mit Algorithmen das runtercrunchen könntest, zu sagen, so, okay, die können wir automatisch,
also eigentlich,
die haben eine Signatur.
So. Eigentlich ist es ein Merkmal einer guten Verschlüsselung, dass wenn du weißt, was potenziell drinstehen kann, dass du sie nicht deswegen nicht automatisch, dass du es deswegen nicht leicht hast, sie zu knacken.
Ja, ja, es stimmt tatsächlich nicht ganz, wenn du greift wieder Big Data. Wenn du wirklich sehr, sehr große Mengen verschlüsselten Materials hast, kannst du anhand der Muster in dem verschlüsselten Material wieder Dinge erkennen.
Ja, du kannst irgendwo reinschreiben, du
ziemlich
kannst
krasse Vorträge auf dem letzten Chaos Communication.
Ja, also du meinst sowas diesen Skype-Hack, ne? Diesen Skype-Hack meinst du?
Ja, der auch.
Also spätestens, wenn du Zufallsdaten erzeugst und verschlüsselte Daten sind nicht von Zufallsdaten zu unterscheiden, außer du hast den richtigen Key. Dann hast du da keine große Chance mehr. Und Zufallsdaten in zufälliger Größe zu erzeugen, die zufälligerweise relativ exakt dem entspricht, was meine typische Nachricht lang ist, ist jetzt nicht weiter schwer. Also ich meine, dass man da wieder Systeme erkennen kann und Statistiken, aber das müssen sie dann erstmal auch wieder machen. Und dann kann man auch wieder dagegen wieder vorgehen, kann sagen, sie erkennen jetzt offensichtlich diese Strukturen da drin. Also müssen wir halt diese Schwachstelle in unserem System abstellen. Ich glaube, da kann man ihn echt eine Weile am Laufen halten, bevor
aber
man.
Das klingt echt wie ein War on Information. Das ist schon eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit, ne? Also
Sie wollten Krieg, Sie kriegen Krieg.
Max geht in den Krieg.
Nicht wie Sascha Lobo da neulich getwittert hat. Freiheit stelle ich mir anders vor. Oder
naja,
anders
das stimmt. Also ich meine, da hat Sascha auch absolut recht mit dieses sozusagen, dass es eigentlich notwendig ist, ist tragisch. Aber wenn es jetzt erstmal notwendig ist, um das Ganze einfach nur teuer genug zu machen, dass sie mal wieder drüber nachdenken müssen, also Datenmüll erzeugen kriegen wir hin, glaube ich. Also, hey, also WMR, wir sind der Podcast für Müllerzeugung.
Wir müssen unsere Podcasts verschlüsseln.
Wir müssen unsere Podcasts verschlüsseln und bei der NSA hochladen. Alle.
Ich muss die ganze
Zeit. Im WAF-Format, alle original.
ich muss die ganze Zeit an die Mailbombs im Videonet denken, wo jemand ganz viele Nullen gezippt hat. Und dann wurden die gezippt verschickt.
Das ist dann ja nur, das ist doch ganz klein, oder nicht?
Aber, ja, aber denk mal, 90er Jahre Fidonet, das war geil, wenn du eine 1 Gigabyte Platte hattest. Das war riesig damals. Also du hattest eher so eine 200 Megabyte Platte. Und wenn du da irgendwie so 1 Gigabyte Nullen zippst, das gibt eine winzig, winzig kleine Datei. Und wenn du die dann entschlüsseln willst, ist dein System nach lahmgelegt und so kannst du Mailboxen abschießen.
Ja.
Ne? Ging ganz einfach.
Ah, okay.
Wenn ihr dann rein, so hat man auch, trickst man auch Virenscanner aus, regelmäßig, mhm, indem man einfach am Anfang sehr viele Nullen schreibt, solange bis die ZIP-Datei dann ausgepackt so groß wird, dass der gesamte RAM voll ist.
Ja.
Was dann dazu geführt hat, dass viel Virenscanner gesagt haben, ach, wird schon nichts drin sein. Und du musstest einfach nur den Virus dahinter packen.
Mhm.
Ja, gibt es diese Möglichkeit. Aber verschlüsselte Dateien lassen sich auch nicht gut komprimieren. Oder lassen sich gar nicht komprimieren. Das ist auch wieder so ein Ding.
Nee, man muss erst komprimieren und dann verschlüsseln.
Naja, außer man will es an die NSA schicken, dann sollte man zuerst komprimieren, also zuerst verschlüsseln und dann verschicken, dann soll doch die NSA probieren zu komprimieren, wenn sie das für alle Ewigkeiten aufheben will.
Ja. Aber die eigentliche Frage.
Ich glaube, mit denen kann man eine Menge Spaß haben.
Die eigentliche Frage ist doch jetzt, wie verschlüsseln wir denn alle unsere Tweets?
Wir schicken sie einfach noch mehrfach verschlüsselt raus. Ich meine, es reicht ja, irgendeinen Fake-Account zu haben, über den das gleiche nochmal irgendwie.
Das geht schon alles.
PGP, Start oder was? Nee, also ich
nur unsere Follower haben den Key und können wieder entschlüsseln. Und
ich finde grundsätzlich öffentliche Kommunikation unproblematisch.
Ja,
ich finde öffentliche Kommunikation, wir sollten jetzt nicht aufhören, wir sollten jetzt nicht anfangen, öffentliche Kommunikation in Frage zu stellen.
Das ist auch übrigens ein Teil von meinem tollen Blogartikel, den ich niemals schreiben werde, dass wir haben die Möglichkeit, öffentlich zu kommunizieren. Und das ist schon allein ein Vorteil. Wir haben eben Twitter, wir haben Facebook, wir haben unsere Blogs und wir können, also das ist, wie viel Zeit früher, oh, wir müssen diese Flugblätter drucken und dann war die Kommunikation über den Flug, diesen Teil können wir uns komplett, wir können direkt also wenn ein Edward Snowden da ist, dann kann er direkt diese Sachen ins Netz packen und die NSA ist einfach mal fucking machtlos, wenn er das vom richtigen Land aus tut.
Also ich habe jetzt gerade einen Artikel abgeschickt, ich habe da super ähnliche Argumente wie du. Also ich habe ähnlich.
Oh Gott!
Ja, ich sage auch irgendwie, wir haben irgendwie eigentlich, wir sind viel mehr, wir haben mehr Power, wir haben mehr Rechenpower, wir haben mehr Ressourcen zur Hand und wir haben das Internet, um uns auch und diese Kräfte auch zu koordinieren. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Ja, wir sind auch nicht einfach komplett unorganisiert, sondern wir sind potenziell super organisiert. Und wenn es sein muss, passiert das auch sehr schnell, wie man das auch an von Tahrir bis Taksim sehen konnte. Und wir haben die öffentliche Kommunikation, wir haben Öffentlichkeit, wir können uns vernetzen, wir können uns extrem gut zusammenarbeiten. Wir haben Verschlüsselung, ich schreibe in dem Artikel, es gibt keine Privatsphäre mehr, aber es gibt noch Verschlüsselung.
Alles gut.
Dann gibt es noch weitere Punkte. Das Problem ist halt, sobald man sich auf eine vermeintlich private Kommunikation einlässt, die die angeblich garantiert wird, beispielsweise durch Facebook Privacy Einstellungen, beispielsweise durch Google Plus Privacy Einstellungen oder auch durch irgendwelche staatlichen Pseudosicherheitsmechanismen wie die E-Mail oder so etwas, ja. Also überall dort, wo wir uns auf eine vermeintliche von außen gestellte Sicherheit verlassen, überall dort nutzen wir das der NSA. Weil alles, was wir sozusagen vermeintlich privat auf Facebook mit unseren Freunden sharen wir mit unseren Freunden und der NSA.
Genau.
Alles, was wir vermeintlich in E-Mails nur untereinander sharen wir mit uns und der NSA. Alles, was wir vermeintlich in der E-Mail mit mir und meinem Finanzamt sharen ich mit meinem Finanzamt und der NSA.
Und dem BND.
und dem BND und
der ist ausnahmsweise auch immer dabei.
Und verschiedenen anderen Leuten.
Die Frau wünscht gute Nacht und macht hinter uns die Jalousie zu.
Ja, ja. Und das heißt mit anderen Worten, ich würde sagen, es gibt halt entweder öffentliche Kommunikation und verschlüsselte Kommunikation. Im Idealfall, ja, weil die verschlüsselte Kommunikation macht der NSA riesige Probleme, da kommt sie nicht ran. Und die offene Kommunikation, die hat sie zumindest nicht als... du hast mich runtergedingst, ja. Und die öffentliche Kommunikation hat sie zumindest nicht als Informationsvorsprung.
Ja, das ist ja das, was ich eingangs auch schon sagte. Also, dass Verschlüsselung halt da auch nicht gegen die NSA hilft. Also, was du jetzt beschrieben hast, ist ja im Grunde die Segnungen der postprivaten Gesellschaft ein Stück weit. Wir sind nicht mehr voneinander getrennt, wir trennen unsere Privatsphären nicht mehr so stark voneinander und können uns untereinander vernetzen und das alles zum Guten verwenden.
Und auch zum politischen und auch zur politischen Macht, also zur politischen Organisation.
Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist da der Reflex auf die Überwachung, dass die Leute denken, oh Gott, ich werde überwacht, deswegen passe ich jetzt auf, was ich in der Öffentlichkeit sage.
Genau.
Und dass das eben doch zu dieser Verhaltensänderung führt, zu der Überwachung ja angeblich nachweislich führen soll. Wenn da irgendwo eine Kamera ist, machst du halt bestimmte Dinge nicht mehr. Obwohl es dann ja auf der anderen Seite auch immer halt heißt, es hält keinen Straftäter nachher wirklich davon ab, wenn der erstmal, was weiß ich, besoffen ist oder so. Ich meine, ich habe das ja sowieso schon lange verinnerlicht. Ich habe sämtliche Sicherheitseinstellungen fahren lassen auf Facebook. Okay, ich habe einen geschützten Zwei-Twitter-Account, aber der ist auch nicht wirklich so dermaßen privat, sondern der dient einfach nur der Kommunikation bestimmter Gruppen. Und der darf auch ruhig angezapft werden. Der dient eigentlich in erster Linie dazu, den großen Hauptaccount nicht mit irrelevantem Quatsch zu verunreinigen. Das meinst du, ne? Aber und ich share auf Facebook grundsätzlich immer alles nur öffentlich, weil ich diesen ganzen Quatsch mit diesen abgestuften Einstellungen nicht einsehe. Also ich habe es mal auf Google Plus kurz gut gefunden, aber dann auch gemerkt, dass es einfach nicht handhabbar ist mit diesen vielen Kreisen da und so. Aber meine Befürchtung ist dann doch, dass die Leute so ganz grundsätzlich denken, weil du sagst, von Tahir bis Taksim, dass sie sich eben nicht trauen, diese kritische Masse herzustellen. Dass sie jetzt denken, oh Gott, wenn ich da jetzt auf Facebook das und das like oder share, dann liest jetzt der NSA mit und morgen schwebt die Drohne über meinem Haus. Okay, hier in Deutschland jetzt nicht so unbedingt die Bedrohungslage, aber subtile Verhaltensänderungen werden da schon mit einhergehen.
Na, ich meine, diese Nachricht hier mit dem, dass jemand einen Spaziergang zur NSA organisiert hat, was in Deutschland war, und am nächsten Tag stand der Staatsschuss bei ihm vor der Tür und hat mal gesagt so,
Aber dem konnte er jetzt tatsächlich auch mit Öffentlichkeit wieder aushebeln. Er hat das Ganze
konsequent
öffentlich gemacht, obwohl sie ihm Angst gemacht haben. Erzählen Sie das keinem und so, hat er drauf geschissen. Und
also ich fand diese Story extrem fishy. Also erstens finde ich absolut, ich finde es absolut klar, es ist absolut creepy, wenn halt irgendwie aufgrund, weil du irgendwie auf Facebook irgendwie einlädst, irgendwie einen Spaziergang zu machen, der Startschuss vor dir steht. Andererseits waren die Dinge, die dort beanstandet wurden, ne? dass eine Demonstration angemeldet werden muss. Und sorry, wenn du aufrufst, dass Leute zusammen mit dir symbolisch an einen Ort gehen, etc., dann ist das eine Demonstration. Und wir haben in Deutschland nun mal, da müssen Demonstrationen müssen angemeldet werden. Es ist einfach so. Und ich finde jetzt grundsätzlich den legalen Aspekt daran jetzt nicht irgendwie problematisch. Also, dass halt irgendwie aufgrund der Facebook-Meldung jetzt der Staatsschutz vor der Tür steht, ist zwar irgendwie creepy, aber das Anliegen des Staatsschutzes, halt zu sagen so, hey, du willst hier irgendwie einen Marsch da zu diesem Dings da machen, dann musst du das auch anmelden, der ist jetzt wirklich komplett normal rechtsstaatlicher Prozess.
Die Frage meinst du, wenn wir morgen sagen würden, wir machen einen gemeinsamen Spaziergang zum Tiergarten, zum Tierpark Friedrichsfelde, dann würde, würde der Staatsschutz hier bei dir an der Tür klingeln und würde sagen, so.
Nein, es ging eben nicht um einen Spaziergang, das ist der Punkt. Also das ist halt einfach von Telepolis auch einfach komplett falsch dargestellt worden. Natürlich ging es um eine politische Demonstration. Und wenn du die Bilder gesehen hast, die Bilder sind im Netz von dieser von diesem Spaziergang, ja, die sind mit Schildern, Plakaten, Transparenten und Masken sind die dorthin gegangen, um dort eine politische Demonstration zu machen. Das ist eine 100% und zwar ganz klar, crystal clear, eine Demonstration und kein Spaziergang.
Ja, das ist ja auch richtig.
Und die Frage und das ist auch nicht schlimm. Also ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand eine Demonstration nicht anmeldet oder so etwas. Hm. Aber dass es nach deutschen Gesetzen einfach eine Demonstration angemeldet werden muss, ist jetzt keine Neuigkeit.
Das ja, ist tatsächlich keine Neuigkeit, aber dass dann plötzlich eben, wie gesagt, der Staatsschutz vor der Tür steht.
Ist creepy.
Ist ja,
aber
genau,
mehr auch nicht.
Und genau darum geht's ja. Es geht ja genau darum, so übrigens, das ist nicht, wir haben das bemerkt, was sie da gemacht haben.
Ja.
Ja, natürlich.
Das ist uns auch gefallen. Genau, wir haben jetzt auch nicht mal den kleinen Polizisten von nebenan, sondern wir haben den Staatsschutz vorbeigeschickt.
Wenn du irgendeine andere Demo machst, dann kommen die nicht und klingeln an deiner Tür. Dann gehst du los mit den Leuten, dann kommt die Polizei und fragt dich, ist das auch angemeldet? Die stehen aber nicht einen Tag vorher bei dir vor der Tür.
Hm. Ja, also weiß ich nicht. Ich habe noch nie versucht, per Facebook eine nicht angemeldete Demonstration irgendwie zu
machen. Wie gesagt, das kann man ja im Zweifelsfall mal einfach testen.
Ja. Außerdem kann man Demonstrationen sogar noch am Ort ad hoc kurzfristig anmelden. Darauf weist dann die Polizei sogar auch regelmäßig hin.
Das kann man sagen, ja. Aber sie haben ihn ja nicht versucht zu hindern daran, diese Demonstration zu machen.
Nein, natürlich haben sie nicht versucht, ihn zu hindern, aber das ist doch wirklich eben creepy.
Das ist so eine Form von Einschüchterung.
Ja,
das ist doch dieses Element. Du machst da was im Netz und plötzlich stehen da so Typen bei dir vor der Tür. Und dann rufen die dich an und während du telefonierst, das haben die ja koordiniert, klingelt das unten und die sagen dir am Telefon, du sollst an die Tür gehen. Das heißt, du kannst doch nicht einmal die Klingel ignorieren, weil sie dich ja schon am Telefon haben. Da fehlen mir eigentlich nur noch braune Ledermäntel.
Ja, das ist schon auf jeden Fall. Also ich will auch gar nicht bestreiten, dass das extrem creepy ist. Ich fand jetzt nur die Riesenaufregung darüber auch ein bisschen übertrieben, weil es halt grundsätzlich
ist
kein Vorgang. Ein Vorgang, also vom Vorgang her war es jetzt halt einfach nicht irgendwie.
Nö.
Aber genau darum geht es doch. Es geht doch, ich meine, wir haben ja hier bei diesem Refugee Camp damals, haben wir uns ja, dass das Vorgehen der Polizei im Wesentlichen das ist, sich immer genau ans Gesetz zu halten, bloß dass jeder Polizist, der da ist, oder jede Wache, die kommt, das Gesetz anders interpretiert und eigentlich, du hast nie jemanden dabei, den du so richtig einen Vorwurf machen kannst, aber dir ist absolut klar, die wollen, dass wir hier weggehen. Und die wollen nicht, dass das hier stattfindet. Und die haben den Auftrag, das hier wegzukriegen. Und ja, die dürfen, die holen jetzt nicht die Knarren raus oder die Schlagstöcke und prügeln hier rein oder das. Aber die machen das einem das Leben einfach schwer. Und genau das gleiche Verhalten ist das da aus. Auch.
Hm. Ja, klar. Also finde ich absolut ist auch kritisierenswürdig.
Fear, uncertainty and doubt.
Ja.
So viel mehr war das im Osten auch nicht. Also ich meine, es ist...
Doch, da wurden ganz konkret Leben zerstört. Das ist der
Punkt. Da wurden auch Leben zerstört, aber das ist, da geht es auch darum, dass, also ich meine, bei uns, also war das teilweise, also ich weiß es, also ich habe es selber nicht mitbekommen, aber dass mal irgendjemand vor der Tür stand und gefragt hat, sagen Sie mal, Sie kennen doch die... So und so, das waren Freunde von uns, die in den Westen gegangen sind und ich war mal in Hamburg und da habe ich die kennengelernt und dann unterhält man sich mit denen und alles ganz nett und irgendwann 10 Jahre später trifft man diese Person tatsächlich wieder, weil nämlich inzwischen seit die DDR nicht mehr existiert und man erfährt, die haben nie in Hamburg gelebt. Das war offensichtlich jemand, der diese Geschichte erfunden hat, um an irgendwelche Informationen ranzukommen. Und das ist doch nicht zwangsläufig, dass du irgendwo vorgeladen wirst und dass du in den Knast kommst oder dass du erschossen wirst oder sowas, sondern es ist einfach, dass dieses Gefühl, wenn es drauf ankommt, sind wir da. Und genau dieses Gefühl ist das, was die erweckt haben. So. Passen Sie bloß auf, dass Sie mit Ihrem Spaziergang nichts Illegales machen.
Ich fand das ja ähnlich, eigentlich fand ich das noch creepiger. Auf jeden Fall hat es mich mehr erregt. das war, glaube ich, im Fall Mollert, dass irgendeine, was ich weiß nicht mehr, was, eine Ärztin war das, die auch auf Twitter ist. Sie hat irgendwas getwittert von wegen so, genau, die Justizsenatorin oder die Justizministerin von Bayern, ne? Die Merck heißt sie, glaube ich.
Ja.
Ne? Die war auf einer öffentlichen Veranstaltung irgendwie am nächsten Tag und diese Ärztin hatte getwittert, ja, in Sachen Mollert kann man ja auch die Merck morgen mal befragen. Die ist morgen auf folgender Veranstaltung mit einem Link zu der Veranstaltung. Mehr hat sie nicht gemacht.
Ja.
Und aufgrund dessen kam die Polizei zu ihr nach Hause und wollte fragen, ja, sagen Sie, was haben Sie jetzt? Was? Und also so ähnlich creepige Situation, ne? Wobei es da nicht darum ging, dass sie eine Demo oder so etwas, Aufruf zu einer Demo oder so etwas gemacht hat, sondern was man halt irgendwie, es gab gar kein Legal Issue, ja.
Mhm.
Man merkte, dass tatsächlich die Justizministerin wahrscheinlich persönlich oder aus ihrem Umfeld oder ihrem Büro oder wie auch immer, dort ganz konkret aus Eigeninteresse oder aus irgendeiner Paranoia heraus ihre Leute vorgeschickt hat.
Mhm.
Und das fand ich halt so krass. Das fand ich so krass, weil wurde plötzlich die Polizei für etwas instrumentalisiert, was kein Legal Issue war. Ja, also der Staatsschutz, das kann man kann immer noch sagen, das ist echt creepy, was der Staatsschutz da gemacht hat, ja, dass er da irgendwie etc. Aber im Endeffekt, es gab ein Legal Issue, ja, und man konnte den, man konnte dort Polizisten hinschicken, zu sagen, so, dass da muss etwas geklärt werden, ja.
Mhm.
Aber dort war es tatsächlich eine reine, völlig anlasslose Paranoia dieser Justizsenatorin
oder
Justizministerin, die das ihr unterstellt, ne, es ist ja nicht ihr unterstellt, aber dass ihr zumindest ja
die,
doch
ihre das Justizministerium, die Polizei,
das Innenministerium
macht die Polizei, aber die auf jeden Fall den Machtbereich hat,
ja, die aber auf jeden Fall in einer Regierung ist, ja, die, ja, also sozusagen die Exekutive ist, die ihre exekutive Funktion missbraucht, um halt irgendwie Polizisten loszuschicken, um da diesen Sachverhalt irgendwie zu klären.
Das ist so ein bisschen so, als ob,
also das finde ich schon grenzkorrupt.
Definitiv. Also die nächste härtere Stufe ist, dass man SWAT-Team losschickt, um
die Hunde zu erschießen.
Um sicherzustellen, dass da ein 5-Dollar Getränkegutschein auch eingelöst worden
ist.
Ja,
genau. Nicht.
Also
genau.
Ich habe jetzt große Angst um Luzi. Meine Katze.
Ja, okay.
Das ist der Kater? Der wedelt, der wird immer mehr zum Hund. Der wedelt mittlerweile mit dem Schwanz, wenn man ihn, das ist wirklich, der kommt dann so an. Also ich mache hier gerade so Gesten wie mit einem Schwanz.
Aber Leute, so interessant das Gespräch auch jetzt immer noch weiterhin ist, wollen wir nicht langsam mal so zum Ende hinkommen?
Ja.
Wie lang war der längste WMR aller Zeiten?
Ich glaube, das war mit Linus, oder?
War das? Keine Ahnung. Ich habe da keine
Statistik. Der war auf jeden Fall über 4 Stunden.
Naja, wir kratzen an der 4-Stunden-Marke.
Ja, das, aber das da, müssen, ja nee, dann, da müssten wir noch eine halbe Stunde machen und da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ja, aber wir müssen ja Müll produzieren für den NSA.
Ach so, ja, das ist natürlich, das ist ein
oh
Argument.
Nein.
Oh, das ist ein Argument. Nein, also ich könnte noch über diese, ich will jetzt kein neues Thema mehr aufmachen und ich finde, wir haben jetzt auch schon wieder irgendwie, wir könnten jetzt nochmal über die politische Lage, über Friedrich reden oder so etwas, das fände ich auch nochmal extrem lustig, aber
Der Friedrich ist halt, mal gucken, machen wir beim nächsten Mal, falls er noch Minister ist.
Ja, ja.
Also Merkel hat ihm noch nicht ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen.
Ja, ja. Also das ganze Ding, NSA, Prism, Friedrich und diese ganze Scheiße, das ist groß genug, dass er noch mit den ganzen nächsten Gästen beschäftigt sein werde.
Ja, ich
also
denke,
mindestens
ich
mit den nächsten drei.
Ja, mal gucken.
Und dann,
ich hoffe eigentlich, mich nervt, so langsam fängt es an, mich zu nerven, das Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es uns so lange noch beschäftigt. Aber gut.
Wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
Okay, ich mache dann noch mal kurz Werbung am Schluss. Ich habe ja kein Buch geschrieben, obwohl ich eins in Planung habe, aber eben, wie schon am Anfang erwähnt.
Du machst German Werbung für Minus, kein Buch?
Bitte?
Du machst Werbung für kein Buch?
Ich mache Werbung für kein Buch, genau.
Okay.
Nur wie schon am Anfang erwähnt, German-Cyborg-Society.de, der krasse, heiße Scheiß, demnächst in Berlin am 22. Januar. Quatsch.
Wieder nur in Berlin.
Ja, genau. Aber der ganze Laden verteilt sich jetzt schon ganz gut über Deutschland. Ich habe also schon einen Typen in Köln, der gerade dabei ist, verschiedene Sachen rund um das Cochlea-Implantat zu analysieren. Ich habe einen, der mir Kabel baut und verschiedene andere Dinge und mehrere Leute, die krasse Projekte machen. Und wenn wir am 22. Juli uns das erste Mal treffen, kommen vielleicht Leute, die eine Performance machen, nämlich mehrere Dioden an deinen Körper anschließen und aus den Körperströmen, die dabei gemessen werden, per Synthesizer Musik machen. Es ist nur noch nicht 100%ig sicher. Ich fahre jetzt gleich nach Hause und gucke mir mal an, ob die Bestätigungsmail da ist, um das richtig announcen zu können. Und also wir werden geilen Scheiß machen und wir freuen uns über alle Leute, die da auch aufschlagen und in irgendeiner Form mitmachen wollen.
Also Montag, 22. Juli, 19 Uhr in der Seabase.
Genau.
In Berlin.
Ja.
Kommt.
Ja.
Geht
mit
hin.
Mit Pech sitze ich da alleine, aber wenn ihr alle kommt, dann war es ja auch gut.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, das war mal wieder auch eine sehr gelungene Runde und ich freue mich, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein großes Vergnügen und uns eine sehr große Ehre.
Vielen Dank, Enno, genau.
Und ja, ich sage danke.
Mal gucken, ob wir dich jetzt wieder von der Technik hier loskriegen oder ob du jetzt immer an unser Mischpult angebunden sein musst.
Aber das Mischpult mit nach Hause nehmen.
Die Schleifspuren von hier zu mir, genau. Das ist dann wahrscheinlich das Mischpult hinter mir jetzt.
Genau. Das wär auch bei zu viel Alkohol im Podcast so, oh, habe ich wieder vergessen, das Mischpult abzumachen.
Klonk, klonk, klonk. So.
Gut, vielen Dank, so. Enno.
Vielen Dank.
Und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder mit einem anderen Gast und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.